Der 13. Spieltag in der Bundesliga der Männer, er ist absolviert. Es gab ein Nordderby, es gab hohe Siege und damit auch hohe Niederlagen. Wir werden all das besprechen mit Dennis Güller und Marvin Mendel. Und jetzt geht's los.
Heute im Rasenfunk.
Was der Linienrichter heute geboten hat, es gibt nur eine Steigerung. Der Linienrichter den Ball bei uns ins Tor reinschießt und sagt, ich war es aber nicht gewesen.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich freue mich sehr, hier zwei Gäste begrüßen zu dürfen, mit denen ich den 13. Spieltag besprechen darf. Zum einen ist Dennis Güller hier. Dennis, schön, dass du mal wieder im Rasenfunk bist.
Ja, hallo zusammen. Ich freue mich immer, hier sein zu dürfen und habe schon ganz viel Lust auf die Runde.
Wir waren auch selten in einer Konstellation, in der es bei Gladbach sportlich so gut lief, oder?
Wie bitte? Ja, tatsächlich. Uns wird ja als Borussia Explain Podcast nachgesagt, dass wir so ein bisschen den Niedergang mit herbeigeschworen haben, weil seitdem es uns gibt,
läuft es
bei Gladbach. Ja, das ist so. Wir sind mit Adi Hütter eingestiegen.
Gut, da kann Marvin Mendel nur lachen. Wobei die Frage ist, ob er sich vielleicht jetzt Adi Hütter zurückwünschen würde. Marvin, schön, dass du hier bist.
Hallo ihr Lieben, schönen Gruß in die Runde und ich sag's mal so, können wir nachher mal drüber nachdenken.
Ja, Marvin, du kommst mit einer anderen Gemütslage hier rein. Wie hast du es schon verdaut, die Niederlage in Leipzig?
Ja, also ich hab's schon verdaut. Ich bin trotzdem noch sehr sauer. Ich war also heute erstmal stundenlang sprachlos, wirklich. Ich wusste auch nicht, was ich noch sagen. Aber das Wie der Niederlage, über das wir auf jeden Fall noch heute noch sprechen werden, ich glaube, das zerrt an mir und nicht nur an mir, sondern an vielen Eintracht-Fans. Dementsprechend, wir haben ein bisschen was zu besprechen, aber ich bin nicht auf den Mund gefallen. Wir können drüber reden.
Stark, sehr gut. Und genau deshalb bist du hier. Wir wollen aber nicht loslegen mit der Eintracht, sondern wir beginnen mit einer Trainerneuverpflichtung bzw. eine Trainerrückkehr in die Liga. Urs Fischer ist zurück. Er wird anfangen als Trainer vom 1. FSV Mainz 05. Wer sich für die Hintergründe der Trennung von Bo Henriksen interessiert, der kann sehr gerne den Schwerpunkt hören, den ich mit Mara Pfeiffer aufgenommen habe, ist am Donnerstagabend erschienen. Und jetzt, Dennis, haben wir eben Urs Fischer wieder zurück in der Liga, bei dem man sagen muss, es erstaunt nicht lange gedauert hat, bis er wieder irgendwo aufgetaucht ist, gemessen an dem Erfolg, den er bei Union hatte. Wie glaubst du denn, kann das zusammenpassen mit Mainz 05 und ihm?
Der erste Gedanke war so ein bisschen, warum nicht? Klar, du hast schnell den Reflex, darüber nachzudenken, eine Mannschaft, die unten steht, erstmal zu stabilisieren. Du kommst sehr oft zum Entschluss, wir müssen erstmal hinten dicht, alles dicht kriegen. Was immer so ein bisschen so eine Unentschieden-Methode ist, wenn du das Spiel strategisch angehen willst. Weiß ich gar nicht, ob das immer so die richtige Herangehensweise ist, weil normalerweise musst du gucken, dass du, wenn du unten stehst, so viele Siege wie möglich holst, weil du ja weißt, dass du nicht so viel holst. Darum ist der Reflex erstmal trotzdem da. Sicherlich kann Urs Fischer einer Mannschaft wie Mainz auch etwas geben. Erste Fragezeichen habe ich aber hingehend zur Spielidee. Wenn du über Mainz nachdenkst, Pressing, aktives Pressing, frühes Pressing, zweiter Ball, Intensität. Und das war dann der Fußball von Urs Fischer mal gar nicht bei Union Berlin. Der war auch erfolgreich, hat aber eine andere Kernidee. Darum bin ich schon gespannt, wie das zusammenpasst, aber würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn sie am Ende 15. wären.
Gut, würde ja erstmal reichen, kurzfristig zumindest. Marvin, Christian Heidel hat noch gesagt, der nächste Trainer, der kommen wird, der wird nicht über die Motivationsschiene kommen, denn das sei auch ungerecht, weil ja gegen Bo Henriksen könne man da nur verlieren. Vom Typ her ist ja Urs Fischer zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung auf jeden Fall jemand anderes. Was sind denn deine Gedanken zu dieser Konstellation?
Also ich finde auch, das ist schon ein anderer Typ, ne? Klar, jetzt Henriksen war ja auf jeden Fall nochmal so exaltierter, aber ich finde schon, dass Urs Fischer auch nicht auf den Mund gefallen ist. Ich finde schon, dass Urs Fischer auch ein Typ ist. Und ich glaube schon, dass Urs Fischer jemand ist, der rein charakterlich definitiv nach Mainz passen könnte. Ich sehe auch, Dennis hat es vollkommen richtig gesagt, man muss ja überlegen, wie die Offensive dann strukturiert ist. Ich meine, wir kennen die besten Mainzer Zeiten. Da ging es viel über den Offensivfußball und die Anlage ist ja auch wieder da mit Viper und Co. Da ist schon viel Positives vereint, aber da stellt mir schon die Frage, ob das dann halt auch so gut funktioniert, weil der gute Urs Fischer da einen anderen Kurs fährt. Aber so rein charakterlich, finde ich, passt das sehr gut. Ist in meinen Augen auch ein Top-Coach. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es am Ende heißt, mit Urs auf Bundesliga-Kurs dann weiter auch für die Mainzer. Da gehe ich schon von aus. Aber die Frage ist halt, in wie viel Offensivkraft er der Mannschaft wegnimmt, um die Stabilität in der Defensive hinzubekommen. Also es wird schon sehr spannend.
Also ich muss sagen, ich weiß nicht, Dennis, ob das jetzt zu hoch gegriffen ist, aber ich habe leichte Borussia Mönchengladbach-Vibes, wo man bei der Trainerauswahl öfter den Eindruck hatte, okay, wir sind jetzt immer rechts gefahren, jetzt biegen wir mal links ab. Ganz so heftig ist es nicht, aber ich finde schon, ich meine, du hast es ja angedeutet, also Mainz ist eins der Teams, das am intensivsten presst, das einen der niedrigsten Passive-Per-Defensive-Action-Wert hat in den guten Tagen. Und Mainz ist ja auch ein Umfeld, wenn wir uns angucken in den letzten Jahren, das, was Bo Henriksen da ausgelöst hat, war ja nicht nur, dass er ein emotionaler Typ war, sondern sein Team hat auch emotionalen Fußball gespielt, der begeisternd war. Bei Union waren sie auch mal alle begeistert, aber ich kenne auch kaum eine Fanbase, die so gut darin ist, sich an sich selbst zu begeistern und erst dann mal zu gucken, ob da unten überhaupt gerade schon gespielt wird oder ob es noch 10 Minuten bis zum Anpfiff ist. Also ich bin ehrlicherweise skeptisch und ich finde, das ist eine ganz schön sportlich gesehen, zumindest nach dem, was wir von Urs Fischer bei Union gesehen haben, es ist ein ganz schön krasser Stilbruch.
Ja, der Stilbruch ist schon da, ob der jetzt wirklich so krass ist wie bei Gladbach zum Beispiel, wo du wirklich halt rein vom, müssen nicht auf Gladbach einsteigen, aber das war ja wirklich von links nach rechts. Jetzt gehst du ja trotzdem, ist es so, der Pressing-Gedanke war ja trotzdem bei Mainz auch oft ein defensiver Gedanke aus dem defensiven Ursprung heraus. Der bleibt ja, ne? Also mit Urs Fischer werden sie jetzt nicht anfangen, Tiki-Taka und 70% Ballbesitz zu spielen. Sie werden es halt auf eine andere Art und Weise machen. Das wird halt mehr in der eigenen Hälfte stattfinden. Das, dementsprechend wird sich das Spiel schon ganz sicher verändern. Als ein Stilbruch weiß ich nicht, ob ich das wäre mir zu hart, aber ich sehe, wo du hin willst und ich habe da auch ein paar Fragezeichen, weil umso kompakter und so enger du stehst, desto raumorientierter musst du dich verhalten und gerade wenn du hochpresst, bist du ja sehr mannorientiert und hast andere Dinge im Kopf und andere Themen in deinem Spiel. Da sind schon ein paar Fragezeichen vorne und da blicke ich auch in erster Linie erstmal skeptisch drauf.
Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ich glaube, man kann nicht sofort erwarten, dass alles sofort greift, ne? Also ich glaube, es wird schon einen Umstieg geben und es wird auch einen Umstieg in der Spielart und Weise geben. Das heißt, also, wenn es die ersten Wochen in dröge 0-0s es gibt, ja, also wenn ihr die ersten Wochen in Mainz ja lauter Unentschieden haben und dann ist defensiv alles erstmal gesichert, ich glaube, dann müssen sich die Fans auf ein anderes System dann einstellen und aber erstmal damit zufrieden sein. Aber, und das muss man ganz klar sagen, Urs Fischer hat in seiner ganzen Zeit lang immer wieder bewiesen, dass er eine Idee hat und dass er erfolgreich, immens erfolgreich mit Vereinen werden kann.
Das stimmt.
Der unfassbare Erfolg mit Union Berlin gibt ihm mehr als recht, auch wie lange er dort war. Und ich denke, das ist wirklich ein Trainer, bei dem die Mainzer auch eine längere Perspektive anpeilen und nicht eine Kurzfristsituation, wie wir beispielsweise jetzt mit Baum, können wir ja gleich auch nochmal drüber sprechen, in Augsburg haben. Also ich denke, es kann fit sein. Ich finde es charakterlich auch einen sehr guten Fit. Und spielerisch müssen wir jetzt mal abwarten, ne? Aber das, ich finde es irgendwie eine schöne Sache, dass er auch der Bundesliga erhalten bleibt, weil ja, diese Grundsympathie, die ich bei Urs Fischer habe, die ist auf jeden Fall geblieben und dann werde ich das auch den Mainzern, jetzt nicht, wie soll ich sagen, ich will dir auch zu den Mainzern zuteil werden lassen.
Du wirst es ihnen nicht missgönnen. Ja, und es kann natürlich auch sehr gut sein, wir haben ja erst eine Trainerstation in der Liga gesehen von Urs Fischer. Ich habe gelesen, ich glaube im Discord war es oder im Forum, da hat irgendjemand nochmal darauf verwiesen, wie viel er eigentlich das 4-4-2 zum Beispiel gelobt hat als das perfekte System. Hat er halt nie gespielt bei Union, weil der Kader entsprechend anders war. Also vielleicht konnte er auch diverse Facetten an sich gar nicht zeigen. Deswegen, ich finde es nur interessant, denn kurzfristig kann das auf jeden Fall funktionieren, aber langfristig ist die Frage, wo sich Mainz 05 hin entwickeln möchte. Und ehrlicherweise fehlt mir da so ein bisschen die Richtung, die jemand wie Christian Heidel vorgibt, die man auch mit der Kaderplanung vorgegeben hat. Die war nämlich schlecht. Das gehört nämlich zu dieser Bo Henriksen-Entlassung mit dazu. Aber das haben wir ja auch alles im Schwerpunkt schon angesprochen. Deswegen lassen wir es dabei mal bewenden. Urs Fischer ist zurück, darf dann gleich in Posen starten und dann beim FC Bayern. Und dann wollen wir doch mal sehen, wie sich das alles so abzeichnet und wie das alles so aussieht bei Mainz 05. Vielleicht wird es ja nicht so defensiv, wie wir alle das erwarten. So war auch nicht das erste Spiel, auf das wir heute blicken wollen. Wie immer haben wir die Spiele unter euch beiden aufgeteilt und ich habe alle 9 gesehen und wir haben ein Nordderby, über das wir sprechen dürfen, der HSV gegen Werder Bremen am Sonntagnachmittag und es war ein wirklich fantastisches Spiel, das muss man einfach so sagen, gerade aus neutraler Sicht. Der HSV hat durchaus einige Chancen, Werder ist aber auch immer wieder gut im Spiel nach vorne und aus einem Fehler im Spielaufbau heraus fällt dann das 1:0 für Werder Bremen. Der HSV verliert auf dem Flügel den Ball an Schmid, der Pass zu Stay, der zentral komplett offen ist und mit einer Ansage, da hättest du mit dem Zug von München nach Hamburg fahren können, das 1:0 erzielt. Aber der HSV kommt zurück und zwar wie? 63. Minute, Jatta kommt an eine Flanke von Muheim, legt ab zu Königsdörfer, also er versucht zu Königsdörfer abzulegen. Am Ende landet er bei Lokonga und der trifft zum 1:1. Und nur 12 Minuten später trifft Vuskovic mit dem Tor des Spieltags, vielleicht sogar mehr, per Hacke nach einem Freistoß von Vieira. Wenn ihr das nicht gesehen habt, liebe Hörerinnen und Hörer, stoppt, was ihr gerade tut, also diesen Podcast hören und schaut euch das Tor an. Es ist wirklich eine Augenweide gewesen. Aber auch Werder Bremen hat eine Antwort, denn nur 3 Minuten später schiebt Sogawara nach einem Einwurf von der linken Seite über rechts an, wird von Schmid gefunden, der vorher Torunariga zentral geschlagen hat. Sogawara passt zurück auf Schmid, der legt auf Jinma und der Ball ist wieder im Tor. 2:2, aber das war noch nicht der Schlusspunkt. Der Schlusspunkt ist in der 84. Minute ein Dribbling von Muheim, der dann auf Pausen passt. Der wurde eingewechselt und trifft mit einer Ballberührung zum 3:2. Es gibt in der 90. Minute noch eine Szene, in der hätte es eventuell auch Strafstoß für Werder Bremen geben können, nach einem Handspiel, wurde aber auf dem Feld anders bewertet und dann war es wahrscheinlich auch zu wenig, um noch anzugreifen vom Video Assistant Referee. Und damit, Dennis, gewinnt eben der HSV mit 3:2 und das schmeckt natürlich allen HSVerinnen und HSVern ganz fantastisch, denn nicht nur war es ein Sieg im Nordderby, sondern auch dieser Dreier war sehr, sehr wichtig in der Tabelle. Wie hat dir denn Hamburg gefallen?
Insgesamt sehr gut. Ich fand das Halbzeitergebnis sehr unpassend. Hat auch nicht die Geschichte der ersten Halbzeit erzählt, weil Hamburg war in erster Linie natürlich darauf bedacht, gegen den Ball gut zu stehen. Das war wieder dieses klassische 5-4-1. Relativ passiv auch, aber sehr kompakt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch dann die Krux in dem Spiel. Hamburg hat nicht erwartet, dass sie dann trotzdem den Ball haben über das Spiel hinweg. Also du hast von der Ausrichtung her gesehen, 5-4-1, eigene Hälfte. Und wenn man Bremen und den Trainer Horst Steffen kennt, weiß man, die haben jetzt auch keine Angst vor dem Ball. Die kloppen den jetzt auch nicht wieder weg, um zu sagen, oh Gott, bloß nicht den Ball her. Und Bremen hat gesagt, nö, eigentlich ist uns dann doch vielleicht ganz recht, wenn ihr den Ball habt. Und Hamburg ist dann aber auch keine Mannschaft, die wiederum dann sagt, nee, den Ball wollen wir auch nicht haben. Und da gab es dann ein paar Situationen, zum Beispiel, dass Sumaro, der sein Bundesliga-Debüt gegeben hat, richtig, Max?
Ja.
Glaub schon. Ja, genau, der hat mir sehr gut gefallen, weil er hatte so eine Positionsfindung, die sehr interessant war. Er ist dann von außen rein in den Sechserraum meistens. Dann haben sie dann das Zentrum überladen mit Lokonga und Remberg. Das hatte dann so ein bisschen die Folge, dass Sogawara, der Rechtsverteidiger von Bremen, die Frage hatte, ziehe ich mit ins Zentrum? Und die Hoffnung war aus Hamburgs Sicht, ja, bitte zieh ins Zentrum, damit wir auf außen Dompe gegen Pieper schicken können. Das gab es dann 1-2 Mal in der ersten Halbzeit, das war auch interessant. Und an sich hatte auch Dompe, finde ich, ein gutes Spiel. Er hatte zwei Situationen aus der halblinken Zone heraus, wo er die Flanken schlägt, wo es da schon klingeln muss. In der 37. hat Philipp eine riesen Kopfballchance. Da muss es schon 1-0 stehen. Also von daher hat Hamburg mir gut gefallen und Bremen hatte dann auch für mich einige Probleme. Ich fand zum Beispiel, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Max, ich hatte große Fragezeichen, was sie mit Ball vorhatten. die 5-4-1-Formation ist ja so mittlerweile die Königsformation in der Bundesliga. Ich habe mal nachgezählt, wenn ich mich nicht verzählt habe, waren es 13 Mannschaften die an diesem Spieltag, die ein 5-4-1 oder zumindest eine Fünferkette gespielt haben. Und dann bist du als Zentrum, bist du im Zentrum halt dicht. Und Bremen hat allein aus der Formation heraus 4-4-2, 4-2-4, ja schon sehr wenig Personal im Zentrum und hat auch gar nicht versucht, im Zentrum irgendwas zu machen. Andererseits war es auch auf dem Flügel nichts. Also das irgendeine Zone musst du ja attackieren können. Und da hatte ich dann auch ein paar Fragezeichen strukturell. Und ja, und da ging es halt in die erste Halbzeit so, wie es eigentlich war. Hamburg war deutlich besser, ohne die Fülle an Torchancen zu haben, was aber wahrscheinlich in einem Derby, wo es generell sehr viel darum geht, keine Fehler machen zu wollen, weil der Druck dann meistens da ist, auch wahrscheinlich normal ist.
Also Sumaro hat schon gegen Bayern gespielt, das habe ich gerade falsch gesagt. Ich dachte mir noch, irgendwann habe ich den doch schon mal gesehen. Mhm. Ich muss sagen, ich verstehe, was du sagst. Ich finde auch, dass der HSV insgesamt ein gutes Spiel gemacht hat. Aber gleichzeitig hatte ich beim 0:1 den Gedanken, dass das genau das ist, was Werder haben wollte. Also die haben mit ihrem hohen Pressing den HSV unter Stress gesetzt und in den meisten Situationen ist der HSV da rausgekommen, aber manchmal eben nicht. Und der HSV war da auch ein bisschen blauäugig, finde ich, unterwegs. Also wenn man sich anguckt, klar, dieser Ballverlust auf dem Flügel, das kann mal passieren, aber der Ballverlust ist auf dem Flügel. Du musst im Spielaufbau nicht so stehen, dass Jens Day dann im Zentrum nach einem Pass komplett frei ist, weil da eben einfach der HSV schon zu weit rausgeschoben hatte, weil sie, ich glaube, das liegt auch daran, wie sie vom Flügel dann weiterspielen, weil sie beim Flügel ja eben gar nicht versuchen, dann die Linie entlang zu spielen, sondern sie wollen von da ja wieder reinkommen. Das heißt, jemand muss auch mit nach vorne schieben. Und deswegen finde ich, also der HSV hat ein gutes Spiel gemacht und es gibt auf jeden Fall Themen bei Werder Bremen, aber ich fand das eigentlich relativ ausgeglichen, denn es gab zwar diese Möglichkeiten, die der HSV nicht genutzt hat, der HSV war mir aber bisher jetzt auch nicht als Team bekannt, was jede seiner Möglichkeiten nutzt und dementsprechend war ja auch die zweite Hälfte so ein bisschen überraschend aus Hamburger Sicht. Also deswegen, ich fand, Werder hat das eigentlich ganz gut gemacht. Das strukturelle Thema ist halt eins, das kann man schon aufmachen, aber ist das nicht dieselbe Antwort wie immer? Also sie wollen in die Tiefe spielen, auf ja. Schmied am liebsten und der lässt klatschen und dann geht's wieder tief und dann brauchst du ja auch nicht drei Leute im Zentrum, reicht ja Romano Schmied, der frei ist.
Absolut, aber davon hatten sie genau eine einzige Aktion und die endet dann mit der Hacke von Schmied auf Kröll und Hamburg kommt dazwischen und sonst gab's halt per se nichts und also man kann den Anspruch ja sogar, also du hast recht, du kannst sagen, zur Halbzeit Hamburg den Ball geben, wir pressen sie, ist aufgegangen, kannst du so sagen. Andererseits hat Bremen ja kaum Ballgewinne die in gefährlichen Zonen. Das ist schon, das ist immer die Frage der Perspektive. Ich bin da eher bei, boah, so einen Fehler darf Hamburg nicht machen und ist auch eher individuell im Kontext betrachtet ein Thema und nicht eher, was strukturell sich angedeutet hat im Sinne von, oh, jetzt noch zwei Minuten länger und Bremen hat gleich den Ball und dann klingelt's. Die Perspektive habe ich auf das Spiel, auf die erste Halbzeit. Darum, wie gesagt, mein Problem war auch vor allem, dass du die beiden Sechser halt vor den Innenverteidigern positioniert hast. Das heißt, du hast Bremens Innenverteidiger nicht anvertraut, dass sie den Spielaufbau machen können. Und ja, das hast du gemerkt. Dann hast du die zwei Sechser vor dem Stürmer und hast im Zentrum keine Präsenz. Gleichzeitig haben sie aber auch keine Flügelspieler, wo du sagst, oh, ja, die gehen ins Dribbling. Die laufen gerne in die Tiefe, weil das sind ja meistens dann auch nur die Außenverteidiger. Manu Schmid ist ja mehr so ein linker Halbzehner. Das ist das, was mich strukturell sehr gestört hat, was es dem HSV auch sehr leicht gemacht hat, in ihrem 5-4-1 dann einfach zu sagen, gut, wir stehen. Nicht viel machen.
Auf dem rechten Flügel finde ich schon, dass man Puertas und Sugawara Spieler hast, die können die Tiefe bedrohen, wenn du eben vorher Schmid in die Situation bekommst. Aber links ist es auf jeden Fall ein Thema, weil Friedl jetzt nicht derjenige ist, der Grüll da wirklich häufig überläuft, sondern der sichert eher dann nach hinten ab. Ich muss aber sagen, das größere Thema, was ich bei Werder eher hatte, denn sie hatten Chancen, sie haben auch noch ausgeglichen und sie hätten auch noch das 3-2 machen können. Also nach Großchancen war es in der zweiten Hälfte eigentlich ausgeglichen. Es war dann Pech, dass sie halt eine nicht genutzt haben. Aber was ich bei Werder eher bedenklich fand, ehrlicherweise, war die Flügelverteidigung. Also du weißt ja, welche Gefahr der HSV über den Flügel entwickelt. Und du siehst es ja, Dompe steht nach Verletzung direkt wieder in der Startelf. Deswegen ist nicht ganz klar, okay, wie gut wird er sein? Und ich würde sagen, spätestens nach 15 Minuten wusstest du, oh, da, also ist jetzt erstmal kein Problem für den HSV. Und auf der anderen Seite hast du dann in der zweiten Hälfte gesehen, wie gut Jatta immer besser reingekommen ist. Und auch die beiden haben auch letztlich miteinander immer wieder gespielt. Das ist eine Tor fällt nach einer Flanke von Dompe auf Jatta. Das war eine identische Situation zu 5 Minuten vorher. Und das, fand ich, hat Werder übers Spiel hinweg komplett eigentlich nie gut verteidigt bekommen. Sowohl Sugawara, der echte Probleme hatte mit Dompe, als auch Jatta, der Grüll immer wieder davongelaufen ist, der musste nämlich dann Friedl helfen und Friedl kam da auch manchmal zu spät. Und beim 1:1 zum Beispiel, da rückt Grüll viel zu weit ein und deswegen kann Jatta diesen Ball so relativ entspannt nach innen geben. Und das fand ich auf Werder-Seite eigentlich eher bemerkenswert, weil das war ja, das müssen die ja gewusst haben, dass der HSV so spielt.
Ja, da kommen wir auf ein Thema zu sprechen, wenn Flügelspieler verteidigen müssen. Ja. Also ich weiß nicht, Max, korrigiere du mich, du hast Bremen ganz sicher öfter gesehen. Ich war sehr verwundert darüber, dass das ein 5-4-1 war gegen den Ball. Weil normalerweise Horst Steffen 4-4-2 geht immer. Darauf haben sie halt reagiert, weil Jatta dann gespielt hat. Und ja, dann hast du halt Flügelspieler, die tief verteidigen. Das haben wir bei einer anderen Mannschaft auch gesehen, was dann problematisch wurde, wenn wir Richtung Augsburg gegen Leverkusen gucken, was das bedeuten kann, wenn Flügelspieler in der Fünferkette verteidigen müssen. Von daher, ja, auch das hat mich auch ein bisschen überrascht. Und Ja, bei Bremen, ich finde Bremen tatsächlich schwer zu deuten, weil ganz sicher sind sie jetzt, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, auch eine Mannschaft, die vernünftig gepunktet hat und wahrscheinlich auch der Qualität im Kader auch gerecht wird. Mhm. Und trotzdem habe ich so ein Gefühl, dass Mannschaft und Trainer fremdeln miteinander. Weil ich sehe Horst Steffen diesen technischen Anspruch, diesen Elversberg-Fußball, der ganz ungerecht ist, miteinander zu vergleichen, weil ganz andere Spieler. Aber dieser Anspruch, den sehe ich, und dann sehe ich auch die Szenen, die da nicht funktionieren. Aus diesem Kontext heraus musst du halt dann defensiv auch wieder anders spielen können, weil du dann natürlich nicht, wenn du den Ball nicht halten kannst, musst du ihn verteidigen. Und da ist weder Horst Steffen der richtige Trainer für, noch die Mannschaft darauf ausgerichtet, dass da eine Abwehrschlacht gespielt werden kann. Und das sieht man dann auch in diesem Spiel, finde ich, gerade auch hinten raus. Muheim kann durchdribbeln. Ja. Also das macht er hervorragend. Wunderschönes Tor, wunderschönes Dribbling. Aber also, ich glaube, der musste einen Zweikampf führen und sonst schnell laufen. Und sonst auch schnell laufen.
Weißt du, wer versucht hat, ihn zu stellen? Das war Sugawara, der vom Flügel diagonal reinzieht, weil ja Muheim quasi in der Halbspur durchgeht. Und er kommt einfach einen Ticken zu spät. Und danach ist quasi, das war die letzte Chance für Werder Bremen, Muheims Lauf aufzunehmen. Also Zentrum nicht wirklich geschlossen in der Situation.
Wieder Thema zwei Sechser. Ohne Zehner, ohne Stürmer, die vernünftig mitarbeiten, ist halt dann löchrig. Ja.
Und das ist nämlich genau das Thema. Ich meine, Werder hat auch ein personelles Thema, dass Friedl Linksverteidiger spielen muss, also nominell, er war linker Innenverteidiger in den meisten Situationen. Aber das deutet schon darauf hin, hier haben wir ein Verletzungsproblem gerade. Aber das Zurückarbeiten der Mittelfeldspieler, Poatas vor allem, ist mir da aufgefallen, das ist wirklich so ein Thema. Und das ist gleichzeitig was, wo du beim HSV gesehen hast, so kann es auch gehen. Denn der HSV hat, weiß Gott, jetzt nicht alles richtig gemacht. Aber beim HSV, wie sich da Lokonga und Remberg, alleine die beiden, wie die sich reingeschmissen haben, wie die jede Defensivbewegung mitgemacht haben, wie die eigentlich immer da waren. Sie haben immer versucht zu helfen, auch wenn es ihnen nicht immer gelungen ist. Plus auch ein Ryan Philipp immer wieder gut in der Rückwärtsbewegung. Vieira, gibt es noch ein paar Themen, aber Dompe zum Beispiel. Also das, finde ich, war der Unterschied zwischen dem HSV und Werder Bremen.
Exakt. Darum bin ich wahrscheinlich auch so kritisch mit Bremen, weil ich eben die andere Seite gesehen habe. Ich habe auf der Pressekonferenz vorher, hat Horst Steffen davon gesprochen, es notwendig ist, die Leidenschaft anzunehmen, dass man die Trainingseinheiten am Anfang der Woche sehr intensiv gestaltet hat, um so ein gewisses Spielgefühl einzuholen. Und also, wo hast du diese leidenschaftliche Werder-Bremen-Mannschaft gesehen? Die haben alle gewollt. Also ich mache hier nicht die Mentalitätsdebatte auf oder so, sondern ich rede tatsächlich rein von der Intensität. Wie du die Aktion angehst. Und da war Hamburg einfach, da hast du gemerkt, Hamburg, die sind da, die brennen drauf, die wissen, worauf es ankommt. Und bei Bremen hat es halt wirklich einfach so das Gefühl, ja, also eigentlich wollen wir ein ganz anderes Spiel spielen, aber geben jetzt einfach den Ball ab und wir haben 40% Ballbesitz. Das hat sich einfach für mich gebissen ohne Ende. Und Thema Lokonga beim HSV mit Remberg zusammen. Remberg hatte ein paar Fehler drin, aber hat auch defensiv sehr viel abgerissen. Aber Lokonga, du meine Güte. Also in ihn habe ich mich ein bisschen verliebt heute.
Und nicht nur du. Tatsächlich fand ich das auch herausragend. Und allein die Tatsache, dass dann das 1-0, 1-1 fällt und wie es dann fällt. Und ganz ehrlich, und das ist auch dafür, ich meine, ne, ihr besprecht es sehr sachlich und das ist auch okay und sucht dann die Fehler, alles in Ordnung. Aber im Endeffekt gehört zum Fußball auch dazu, dass bei dem 1-1 dieses komplette Stadion angezündet ist. Lokonga macht da auch Welle, hat da richtig Bock drauf. Es war wahnsinnig geil. Deswegen liebe ich die Bundesliga und ich liebe es tatsächlich, dass auch der HSV wieder am Start ist und ich hoffe, dass sie drin bleiben. Das sind Derbys, das macht so unfassbar viel Bock und dann natürlich entstehen auf beiden Seiten Fehler, deswegen geht es am Ende 3-2 aus, aber meine Güte, dieses Hin und Her, dass dann selbst der alte Josef Paulsen dann nochmal auf den Platz kommt und nochmal das entscheidende Tor hat. Also das sind halt so Situationen und allein dann auch dieses das zweite Tor vom HSV. Also in einem normalen Spiel gegen Heidenheim machst du so ein Tor nicht. Das machst du in der Derby-Situation. Das ist so geil. Das macht so Bock. Und das fand ich war für mich eigentlich mit das beste Spiel am Wochenende. Also es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe es auch geguckt vorhin und habe einfach so eine positive Atmosphäre auch so wahrgenommen und wie dann auch alle dynamisiert waren. Das war ja letzte Woche schon so, ne? Der HSV, der kann das, sein Stadion aktuell anzünden, ja? Und ich meine, das gelingt nicht alles, aber mit der Emotionalität, da ist auf jeden Fall noch viel drin und ich finde es total spannend, wie Lokonga das dann auch immer annimmt, wie leichtfüßig er da mal ist. Der ist ja auch noch ein junger Dachs, da denke ich dann auch manchmal, krass, in dem Alter, das dann schon so einzuschweißen, habe ich Respekt vor.
Absolut, also Lokonga, sehr, sehr gutes Spiel gemacht und eben insgesamt die komplette Dynamik des Spiels, wie sie eben dynamisiert waren, auch schöne Metapher mit dem Stadion anzünden, das haben manche auch durchaus wörtlich genommen, da aber auf beiden Seiten des Spielfelds. Also wirklich ein mega tolles Spiel für neutrale Beobachter, absolutes Fest, das anzugucken. Und weil du gesagt hast, na, Vuskovic gegen Heidenheim macht er so einen nicht, das war ja das Lustige an diesem Zaubertor, dass er ja vorher einen Fallrückzieher probiert hat und dabei kläglich scheitert, den Gegenspieler noch verletzt. Und dann denkt er sich irgendwie 10 Minuten später, ah ja gut, jetzt mache ich es halt mit der Hacke, das ist ein bisschen einfacher. Und dann einfach dieses Ding so reinmacht. Und ja, also es war wirklich, wirklich ein tolles Spiel. Ich glaube, dass Werder mehr Themen hat danach als der HSV. Ich glaube, wir haben schon ganz gut beschrieben, warum. Hängt auch ein bisschen mit der Offensive zusammen. Also, dass Jens Day jetzt der Top-Torjäger ist, ist auf der einen Seite eine gute Nachricht, weil er Tore schießt, aber auf der anderen Seite eine sehr schlechte. Keketop wieder nicht überzeugend, wurde dann ein Müh besser als Ginmar mit reinkam. Aber Werder hat tatsächlich Themen. Ich glaube, Werder ist ganz dankbar, dass man zwischendurch diesen ungeschlagenen Run hatte, in dem man 8 Punkte gesammelt hat. Denn es kommt jetzt noch der VfB Stuttgart zu Hause für Werder Bremen und dann geht's auswärts zum FC Augsburg, die ja gerade auch schwer berechenbar sind, bevor es in die Winterpause geht. Werder steht jetzt bei 16 Punkten und auf Rang 11 und damit nur einen Punkt vor dem HSV, der zwar auf dem 13. Platz bleibt, aber eben mitgehen kann mit den Teams außenrum, die auch gewonnen haben, nämlich Augsburg und Wolfsburg und Heidenheim. Kommen wir gleich noch zu allen diesen Teams. Für den HSV geht es jetzt dann zu Hoffenheim und dann, Marvin, muss die Eintracht nach Hamburg. Und
ich freue mich schon drauf. 20.12. Es ist so ein bisschen vorweihnachtliches Aufeinandertreffen an einem schönen Samstag. Aber aktuell will ich mir meine Hand nur nicht dafür ins Feuer legen, wer da siegreich vom Platze geht. Also es wird eine ganz enge Partie, aber trotzdem, normalerweise sind solche Auswärtspartien, überhaupt wieder nach Hamburg zu fahren ins Stadion Volkspark, ist einfach total geil. Es ist super schön, weil da ist immer was los und du weißt nie genau, was passiert. Aber ich grundsätzlich freue mich drauf.
Sehr schön zusammengefasst. Aber ja, herzlich willkommen in der Liga zurück, lieber HSV. Spätestens jetzt habt ihr euch wirklich, wirklich hier angemeldet und der Schwerpunkt, der kommt auch bald. Die Entscheidung ist allerdings schon vor dem Nordderby gefallen gewesen. Dann blicken wir mal weiter an diesem Spieltag und kommen zu einer Partie, die sah kurz mal eng aus und wurde dann sehr deutlich. Wir springen nach Stuttgart zum Spiel zwischen dem VfB und dem FC Bayern. Der FC Bayern startet sehr gut, nachdem man sich unter der Woche im DFB-Pokal gegen Union wirklich weitergewirkt hat. Anders kann man es, glaube ich, nicht sagen. Auch der VfB ist weitergekommen, wird jetzt dann bei Holstein Kiel das Viertelfinale spielen im Februar. Aber in dieser Partie startet Bayern sehr, sehr gut mit hohem Pressing und so kann dann auch Leimer mit einem Doppeltunnel. Also Olise tunnelt seinen Gegenspieler beim Pass auf Leimer und Leimer tunnelt Nübel bei dessen Abschluss mit der Hacke zum 1:0 Treffen. Dann allerdings, Marvin, kommt der VfB richtig gut rein in die Partie, schießt auch vermeintlich den Ausgleich, der zählt wegen einer knappen Abseitsstellung nicht. Und dann beginnt die zweite Hälfte und alles ist ein bisschen anders. Zunächst ist der VfB noch gut drin. Dann werden Harry Kane und Lennart Kahl und Alexander Pavlovic eingewechselt in der 60. Minute und dann geht's dahin. 66. Kane, 78. Stanisic, dann eine rote Karte für Asignon, der ein Tor verhindert von Ulisse auf der eigenen Linie mit der Hand. Harry Kane verwandelt den fälligen Strafstoß und trifft dann in der 88. Minute auch noch. Also Harry Kane schafft es tatsächlich nach Einwechslung in der 60. Minute noch einen Hattrick zu schießen und der VfB verliert mit 0:5. Danach waren einige VfB-Spieler, unter anderem Angelo Stiller, sehr, sehr sauer auf die eigene Leistung in der zweiten Hälfte. Da gab es bei uns im Forum ein bisschen Diskussion drüber, ob die wirklich so schlecht gewesen sei. Wie siehst du es denn?
Also grundsätzlich finde ich, dass die erste Halbzeit eigentlich vom VfB richtig gut war. Also die erste Halbzeit, muss ich sagen, hat mir extrem gut gefallen und es war fast eine ebenbürtige Partie. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es jetzt so, dass es so ein krasser Leistungsunterschied war. Klar, du hast das Gegentor gehabt, ne? Leimer früh getroffen, hat er auch super gemacht. Das war ein richtig schönes Tor und es gab so ein paar Grundunsicherheiten und da muss ich leider immer wieder auf die auf den Torhüter zu sprechen kommen, der mir Nübel, der auch schon vor den Gegentoren das eine oder andere Mal in bedenklicher Position war, wo ich gedacht habe, was ist hier heute los? Sonst eine ganz gute Saison, aber das war, ist mir schon negativ aufgefallen, aber trotzdem, die haben nie aufgesteckt, die haben und auch, ich fand auch zu Beginn der zweiten Halbzeit war das nicht schlecht. Irgendwann bist du eingebrochen nach dem 0-3, war dann wirklich, da war es dann wirklich auch vorbei, das hat man gemerkt, aber grundsätzlich habe ich immer wieder das Gefühl gehabt, dass der VfB zumindest sehr bemüht war. Ich finde es auch total gut, ehrlich gesagt, dass sie sauer sind, weil sie, auch wenn das 0-5 immens klar klingt, war es in meinen Augen auf gar keinen Fall ein klares 0-5, was man in dieser Deutlichkeit dann auch gesehen hat. Und also da kann ich schon verstehen, dass die sauer sind. Du hast halt viele individuelle Fehler, die du gemacht hast. Aber ich meine, Fehler gab es auch, wenn er, weiß nicht, zum Gegentor gekommen, aber auch Kimmich hat mal den einen oder anderen Fehler gemacht. Da hat Mittelstädt das Tor da nicht gemacht. Es war ganz relativ knapp. Mhm. Es gab auf beiden Situationen immer wieder Fehler, aber die Art und Weise, wie das dann passiert ist, dass du halt sogar 5-0 verlierst, die hat mich am Ende sogar echt verwundert. Also dementsprechend, ich würde auch sagen, das war keine schlechte Partie, auch wenn es 0-5 ausgegangen ist.
Ein bisschen will ich gegenargumentieren, denn ich finde auch, dass der VfB viel gut gemacht hat. Ich finde allerdings, und das ist eine Frage, die hätte ich eigentlich ganz gerne auch Sebastian Hoeneß gestellt, dass es absehbar war, dass dieses Mann-gegen-Mann-Verteidigen über den ganzen Platz, dass du da irgendwann von Bayern geschlagen wirst. Und zwar spätestens, wenn dann ein Harry Kane reinkommt, der bisher dem ganzen Spiel und Treiben nur zugucken konnte auf der Bank, und ein Pavlovic und ein Karl, die jetzt auch nicht so schlecht sind. Und da fand ich schon, dass es eine Phase gab im Spiel vom VfB, wo Olise zum Beispiel auf seinem Flügel jedes Duell gewonnen hat. Also Mittelstädt ist irgendwann gar nicht mehr mit ihm zurechtgekommen. Leveling hat dann auch viel zu wenig geholfen. Hendricks wurde auch immer wieder erwischt. Hendricks und Aldakil, die hatten beide einen schweren Start ins Spiel, haben sich dann gut reingearbeitet. Die hatten jeweils Ballverluste im Spielaufbau. Und in dieser Phase des Spiels ist es dann aber wirklich gekippt. Und ich erkenne schon an, dass quasi Bayern eine eigene Qualität hat, und dann war Bayern drückend überlegen. In Überzahl war es total grotesk. Es hat sich angefühlt wie ein Trainingsspiel, das muss man wirklich so sagen. Aber ich habe mir schon die Frage gestellt, hätte man da nicht drauf reagieren können? Und Sebastian Hoeneß hat offensiv drauf reagiert, also er hat Nathal rausgenommen und Führig gebracht. Das war quasi der Kane-Wechsel auf VfB-Seite. Und dann nach dem 0-2 hat er Tomás und Asignon gebracht. Aber letztlich waren das positionsgetreue Wechsel. Und das, also ehrlicherweise hatte ich da nicht das Gefühl, okay, das wird jetzt wirklich dieses Spiel nochmal kippen lassen. Das hätte höchstens eine Einzelaktion sein können von irgendjemandem, der ein Tor erzielt. Aber systematisch war da der FC Bayern schon klar überlegen.
Systematisch schon, und das muss auch sagen, man könnte auch ein bisschen ketzerisch sagen, naja, der FC Bayern hat den VfB halt erstmal eine Weile mitspielen lassen, und dann wussten sie, naja gut, aber wir können ja im Zweifel immer noch nachlegen. Und dann haben sie es ja dann auch so gemacht, und das ist halt das Ding, ne? Also welchen Wert hat das ebenbürtig sein oder pseudo-ebenbürtig sein mit einer Mannschaft, wenn du genau weißt, na gut, okay, 60 Minuten spielen vielleicht gut mit, aber wenn die jetzt in der 65. Minute wirklich ernst machen, dann sieht es halt ein bisschen anders aus. Das haben wir auch gemerkt. Ich meine, allein die Durchsetzungskraft eines Harry Kane, die war dann auch schon maßgeblich. Aber es hängt dann auch trotzdem auch an Einzelsituationen. Ich fand halt, die Mannschaft keine Sicherheit gegeben hat, ist die Tatsache, dass er Nübel mehr oder weniger schon für definitiv mich ein Unsicherheitsfaktor war. Ich würde übrigens auch über eine Sache ganz gern mit dir sprechen. Das 0-2 ist gefallen in einer Situation, in der ein Stuttgarter im Mittelkreis am Boden lag.
Stille.
Ja, und ich weiß nicht, das gibt's immer wieder, aber ich fand das irgendwie nicht richtig cool, dass da weitergespielt wurde. Nee. Also, und da muss man auch, kann man auch mal drüber reden. Man hätte das auch einfach abpfeifen können. Es ist weitergegangen.
Ja, aber dann faul war es nicht passiert von Pavlovic. Und das war keine Kopfverletzung. Also Bayern hätte aus Fairplay quasi den Angriff nicht durchführen müssen. Das finde ich, kann man wirklich sagen. Aber abgepfiffen werden hätte es eigentlich nicht müssen, weil Pavlovic springt so in Stiller rein, kommt aber zuerst an den Ball, dann fällt Stiller. Aber genau deshalb ist halt auch dieser Raum so offen. Ehrlicherweise,
genau, das ist es halt.
Weil es aber auch Cema nicht checkt in der Situation. Also Cema hätte halt sofort in Vollsprint zurückgehen müssen. Hat er dann irgendwann auch gemacht, aber dann war es zu spät. Da muss man allerdings auch sagen, also hättest du gedacht, als du den Schuss gesehen hast, dass der 128 km/h hat? Ich habe selbst einen 128 km/h gesehen, dachte mir, das ist aber langsam. Also mich hat total gewundert, dass der in ein Eck eingeschlagen ist. Als ich dann gesehen habe, wie schnell der Schuss war, konnte ich es irgendwie besser nachvollziehen. Also ich meine, die Eintracht hat natürlich genauso ein Tor auch schon mal gegen Harry Kane kassiert. Deswegen bist du vielleicht sensibilisiert dafür, dass du dir denkst, lass ihn nicht schießen in der Situation.
Kann niemand mehr schießen lassen.
Ja, okay, das stimmt. Also ja, das stimmt. Ich finde auch, dass das die feinere Art wäre gewesen, den Angriff abzubrechen. Aber Bayern ist nicht dazu verpflichtet. Und der Schiedsrichter kann nicht pfeifen, wenn es kein Foul ist und keine Kopfverletzung. Also ist eine, aber wahrscheinlich hat es doch auch daran nicht gelegen, oder?
Nein, das ist mir trotzdem, ich fand es trotzdem wichtig, das nochmal anzusprechen, weil es gibt Situationen, in denen wird abgepfiffen, und das war halt jetzt nicht der Fall, ne? Und das ist, nicht klar, Das war nur, sind so nur Nuancen. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass der VfB insgesamt ein schlechtes Spiel gemacht hat. Klar, die haben jetzt ein paar Sachen auf dem Tisch. Trotzdem ist es auch so, dass ich weiterhin davon ausgehe, dass der VfB, der hat ja auch eine ganz gute Saison jetzt gerade spielt, der natürlich wieder reinkommen muss. Ich bin natürlich persönlich sehr froh, ja, dass der VfB jetzt auch so eine Glatsche kassiert hat und die Eintracht plötzlich sich doch gar nicht so schlimm angefühlt hat, weil der direkte Konkurrent da oben auch so krass verloren hat. Aber es ist natürlich eine Situation, die merkwürdig ist, weil im Endeffekt das fühlt sich alles anders an und ich finde es auch gut, dass der VfB so frustriert ist, aber trotzdem kannst du auch aus diesem Spiel Positives mitnehmen und sagen, hey, so schlecht war es trotzdem nicht. Ich glaube, was wichtig ist, dass der eine oder andere mal grundsätzlich ein bisschen sicherer wird. Du hast auch schon gesagt, natürlich, so Einzelsituationen, Harry Kane, der ist schwer zu verteidigen und auch auf den Ulises ist Wahnsinn. Also diesen Spieler überhaupt zu verteidigen, ist, glaube ich, sehr schwer und sagt mir mal vier Spieler, die in dieser Bundesliga-Saison sehr, sehr gut hinbekommen haben. Das ist aber jetzt auch schon schwer, ne? Vielleicht kann Dennis den einen oder anderen nennen, aber also mir wird es jetzt nicht so schnell einfallen. Und da setze ich die individuelle Klasse durch. Die Bayern rohren auch momentan unfassbar unproblematisch durch die Bundesliga, was ein bisschen frustrierend ist. Aber der VfB, da bleibe ich dabei, hat es grundsätzlich gar nicht verkehrt gemacht. Was mir halt so ein bisschen gefehlt hat, waren die zwingenden Chancen. Also das muss man ja auch sagen, dass du schon, da waren so viele Halbchancen dabei, aber da war jetzt ganz, ganz wenig, wo ich sage, hey, ach, das hätte aber jetzt mal ein Tor sein müssen, fand ich zumindest.
Ja, Dennis Undorf hatte eine, das war quasi der letzte Schuss des VfB, ach nee, es gab noch einen in der 87., aber in der 60. Minute, da hatte Dennis Undorf noch eine ganz gute Möglichkeit.
Genau, in der 87., ich meine, ne, da ist er besser dann wirklich gelesen. Okay.
Ja. Also ich finde auch, dass es natürlich richtig ist, jetzt darauf hinzuweisen, dass der VfB auch gute Phasen in diesem Spiel hat. Ich glaube aber, Stuttgart täte wirklich gut daran, im direkten Vergleich mit Bayern zu gucken, was fehlt und was nicht von der individuellen Qualität einzelner Spieler abhängt. Also ja klar, der VfB Stuttgart hat keinen Michael Olise und er hat auch keinen Luis Diaz. Aber guck dir mal an, wie Michael Olise und auch Luis Diaz, ich habe ihn neulich noch leicht dafür kritisiert, habe ich gleich aufs Maul bekommen bei YouTube. Ehrlicherweise, dieses Spiel war auch ein einziges aufs Maul für meinen Take damals, dass ich gesagt habe, gegen den Ball hat er nicht jeden Lauf mitgemacht. Also es war Wahnsinn, wie der sich reingehängt hat. Und das ist nämlich, glaube ich, der große Unterschied im talentunabhängigen Bereich zwischen diesen Teams gewesen. Ich finde, der VfB hatte in der ersten Hälfte eine sehr gute Reaktion auf den Rückstand. Es war wirklich eine gute Hälfte. Aber in der zweiten Hälfte sind sie zum einen in sich zusammengebrochen und zum anderen haben nicht mehr alle Läufe gemacht. Und dann hatten sie einen sehr, sehr riskanten Spielaufbau. Sie haben letztlich das komplette Zentrum freigelassen, weil Tchema immer sehr weit nach vorne geschoben hat. Man hat auch einmal einen Angriff gesehen, da haben sie dann Bayern damit gelockt und dann hat Nübel über rechts ausgelöst und da haben sie direkt da reingespielt. Also vielleicht war das auch der Plan. Aber hat halt auch bedeutet, dass im Moment des Ballverlustes, und den hast du als VfB Stuttgart gegen den FC Bayern eher häufiger als selten, dass sie dann halt komplett offen waren. Und das fand ich schon ein bisschen naiv, ehrlicherweise auch. Dennis?
Fairerweise, ich habe das Spiel auch ein bisschen gesehen, fairerweise vergleichst du gerade zwei Mannschaften in der Rückwärtsarbeit, wo das Verhältnis so ein bisschen schwierig ist, weil Bayern München, würde ich sagen, wir reden oft über Manndeckung in der Bundesliga und vergessen oft dann diese Manndeckungsläufe auch in die Tiefe mitzugehen. Und Bayern München ist das Team, was die größte Intensität hat in den Rückwärtsbewegungen. Ich habe Tobi Eschert hat in den Social Media Kanälen einen Screenshot gepostet in der aus der 8. Minute, wo Michael Olise, Luis Diaz, Leimer in der letzten Abwehrkette die tiefen Laufwege aufnehmen. Zeigt mir eine Mannschaft in Europa, die das so konsequent durchträgt wie Bayern München. Also das ist schon große Klasse.
Das stimmt. Also definitiv hat Bayern auch ein tolles Spiel gemacht. Aber ich fand, ein bisschen war es auch erwartbar, was dann passiert ist. Und da wäre es meiner Meinung nach schon richtig, dass der VfB sich neben dem, wir sind halt qualitativ schlechter, schon auch ein paar grundsätzliche Fragen stellt. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dafür, dass die Bayern wirklich, also dass es so aussah eine Zeit lang, als wären die Bayern gerade auf Reservetank unterwegs, gegen St. Pauli erst spät gewonnen, bei Union mit 7-20 Schüssen ungefähr und zwei Eigentoren irgendwie weitergekommen. Also dafür, dass es danach aussah, war das jetzt schon wieder beängstigend gut, weil du könntest über eigentlich jeden einzelnen Spieler sprechen. Die haben alle eine gute Partie gemacht und vor allem, wenn mal Fehler passiert sind, und die gab es ja auch beim FC Bayern gerade, auch mal so im Aufbauspiel, ein Fehlpass und so weiter und so fort, haben alle nach hinten zurückgearbeitet und haben quasi mitgeholfen. Du hast es ja gerade auch angesprochen, Dennis, dass dieser Fehler wieder ausgebügelt wird. Und da muss man halt sagen, wenn wenn das die Bayern hinbekommen, sogar in einer Phase, in der sie ganz offensichtlich ein bisschen müde sind, zumindest zwischenzeitlich in einzelnen Phasen von dem Spiel, ja gut, was willst du dann auch machen? Also sie sind einfach zu stark für diese Liga. Und ein bisschen muss man sagen, also hinten raus fand ich es sehr langweilig, Marvin, ich weiß nicht, wie es dir ging, weil dann Stuttgart nur noch tief stand und auch gar nicht mehr in die Zweikämpfe gegangen ist.
Du hast halt wirklich gemerkt, dass da alles vorbei war. Ne? Ja. Also ich meine, das ist dann auch so ein bisschen nach dem 3-0, oh, das war erstens langweilig und zweitens hast du wirklich gemerkt, dass da, ich weiß nicht, ob da noch großartig viel Aufbäumen war, man hat sich jetzt nicht komplett aufgegeben, aber da das Spiel ist so dahin und her geplätschert und dann, das fand ich tatsächlich, das war so ein bisschen schwach. Ich meine, natürlich, du hast es auch richtig angesprochen, ihr habt es beide richtig angesprochen, das ist natürlich schon so. Selbst das 0-2 kannst du besser verteidigen, da musst du auch besser reingehen. Das sind halt auch so Situationen. Das ist ärgerlich, ja, weil passiert ja das, du sagst ja, du bist die schwächere Mannschaft, aber dann musst du dann in diese Situation, die offen stehen, dann wirklich reingehen. Aber wie gesagt, nach dem 0-3 war für mich dann wirklich die Messe gelesen. Das habe ich dann auch das Gefühl gehabt, da war nicht mehr eine ernsthafte Konkurrenzsituation gegeben.
Und dann muss man auch einfach sagen, also wissen natürlich alle, aber Harry Kane, 13 Spiele, 17 Tore, 3 Vorlagen, also willst du mich denn auf den Arm nehmen? Das ist ja Wahnsinn.
Es ist absurd. Also, ich keine Ahnung, der wird wahrscheinlich noch, könnte noch 10 Jahre Fußball spielen und wäre einer der Besten in der Liga.
Vielleicht macht das ja. Und dann wechselt er in die MLS. Das ist dann, das war das Tribünengespräch übrigens, was wir gemacht haben am Wochenende, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber erkläre ich euch später nochmal. Also, der FC Bayern gewinnt mit 5-0 und führt damit die Tabelle weiter an. 8 Punkte Vorsprung sind es auf Leipzig. Tordifferenz plus 40, 49-9. Es geht jetzt dann in der Champions League weiter, zu Hause gegen Sporting Lissabon und dann zu Hause gegen den ersten FSV Mainz 05. Für den VfB Stuttgart ist die Situation eine leicht andere. Rang 6 ist es mit 22 Punkten. Man hat damit einen Punkt Rückstand auf Rang 4, aber auch nur einen Punkt Vorsprung auf die Eintracht, die auf Rang 7 liegt. Für den VfB geht es jetzt dann zu Hause gegen Maccabi Tel Aviv und dann zu Werder Bremen. Und so wie sich dieser Spieltag entwickelt hatte, wussten alle BVB-Fans, was kommt. Die Konkurrenz patzt. Man hat unter der Woche im DFB-Pokal gespielt, ist ausgeschieden knapp gegen Leverkusen mit 0-1. Und der alte BVB, der hätte aber so dermaßen zu Hause gegen Hoffenheim jetzt Punkte liegen lassen. Aber wir haben nicht mehr den alten BVB, wir haben den neuen BVB. Und der neue BVB, der Kovac-BVB, der schießt mit Julian Brandt in der 43. Minute das 1-0. Durch Nico Schlotterbeck im Wegfallen, im Wegrutschen das 2-0. Hat sogar noch die Riesenchance durch Guirassy aufs 3-0 kurz vor Schluss. Und vor allem, er lässt sehr, sehr wenig aufs eigene Tor zu und fährt deshalb Dennis einen sehr, sehr souveränen Sieg ein, der dann, glaube ich, auch klar verdient ist. Zumindest würde ich jetzt mal mit dieser These hier reingehen. Wie hat dir denn Dortmund gefallen?
Ganz okay.
Du bist nicht so begeistert wie ich.
Ja, also ich sehr verdient. Das drückt ja in meiner Welt ein bisschen was aus. Sie waren besser. Aber das war jetzt augenscheinlich nicht, da war jetzt nicht der Step dazwischen, zwischen diesen Mannschaften, den man eigentlich erwarten würde. Aber das ist vielleicht nicht der richtige Anspruch zu der jetzigen Zeit, den man bei Borussia Dortmund haben sollte. Aber ja, sie waren die bessere Mannschaft. Beide im 5-4-1 und so hat sich das Spiel auch so ein bisschen angefühlt in der ersten Halbzeit. Es gab wirklich nur ausgewählte Situationen, wo das Tempo dann sehr hoch war. Vorher hieß es ja, es wurde ja so aufgeputscht in der ersten, vor dem Spiel, dass beide Mannschaften eine sehr starke Intensität haben. Und ja, Hoffenheim hat sie auch, gerade auch mit Ball. Wenn man sieht, wie im einen Kontakt, wie schnell es nach vorne geht, dass sie sich auch so ein bisschen selber so ein bisschen in den Stecker ziehen, manchmal auch vom Fitnessstand. Und gerade so gegen Ende der ersten Halbzeit hast du auch gemerkt, als Dortmund zweimal dasselbe Muster spielen konnte, langer Ball ins Zentrum, da ziehen die sich zusammen. Da machen sie es aber auch dann wirklich sehr gut, also Guirassy und Brandt, also Fußball spielen können die, wirklich sehr stark, auch diese Synergie zusammen, die sie dann haben, Guirassy im Ablagenspiel sowieso einer der besten Stürmer wahrscheinlich in Europa. Also dieses Zusammenziehen im Zentrum, das haben sie gut gemacht, weil Hoffenheim natürlich auch da mitgegangen ist. Dann schaffst du es meistens über Sabitzer direkt zu verlagern auf den Flügel. Und Kutu und Ademi haben auch ein sehr gutes Timing bewiesen, wie sie im Zusammenspiel, wie sie funktionieren. Kutu vor der läuft beim Tor. Ademi kann dann 2-1 ausspielen mit ihm. Und dann gibt's diesen schönen Cutback. Also genauso zeichnest du das im Training vor und das ist schon, war schon ein sehr, sehr sauberes Tor und im Tempo auch ein sehr qualitativ hochwertiges Tor. Manchmal hat man einfach, wenn man so diese Tore sieht, einfach den Anspruch, das noch ein paar Mal öfter zu sehen im Spiel bei Borussia Dortmund, weil sie es ja können. Ist aber aufgrund wahrscheinlich der Spielanlage einfach nicht gegeben, ist jetzt aber auch ein anderes Thema und nochmal, das Spiel haben sie verdient gewonnen, ja.
Ich meine, ich weiß, was du meinst. Der BVB hat 8-mal geschossen in diesem kompletten Spiel. Also wir hatten so weniger als alle 10 Minuten hatten wir einen Schuss. Das ist natürlich sehr wenig. Aber ehrlicherweise, ich habe mich da inzwischen schon komplett dran gewöhnt. Also das ist halt unter Niko Kovac so. Und warum lässt er es so spielen? Weil er auf eine stabilere Spielanlage setzt, die eben weniger anfällig ist. Und das wiederum war aber ja auch der Fall. Also Hoffenheim hat so in der, gerade in der Anfangsphase, haben sie es so 2-3 Mal geschafft, hinter die Kette zu kommen. Sie haben auch Touré in sein berühmtes Laufduell bekommen, das er dann eben meistens gewinnt. Und da gab es auch so 2-3 Szenen, wenn Hoffenheim die besser ausspielt, dann könnte sich dieses Spiel anders entwickeln. Aber ich finde vor allem in der Phase, in der der BVB dann geführt hat und von Hoffenheim etwas hätte kommen müssen, hat man eigentlich weniger von der TSG gesehen als bei 0-0. Und das, finde ich, ist, wenn man eben die Qualität von Hoffenheim auch anerkennt, die aktuell definitiv da ist, das ist dann eben einfach sehr gut. Und dann kann ich das verstehen, dass man eben zurückhaltend aufbaut zum Beispiel, dass man da wenige Fehler macht und dass man so ein bisschen lauert. Und in dem Spiel hat es auch locker gereicht, würde ich sagen. Also hinten raus hätte ja sogar der BVB eher noch Tore machen können. Deswegen, ich verstehe, was du sagst, es war jetzt kein Spektakel. Spektakel werden wir aber von Dortmund unter Niko Kovac in den seltensten Fällen bekommen. Aber vielleicht ist das auch genau der falsche Anspruch an diesen Kader, denn ehrlich gesagt, der Kader schreit auch nicht Spektakel.
Guck mal, soll man ganz kurz da mal reingehen? Weil ich finde es mega spannend, das einfach zu sehen, weil ich kenne viele BVB-Fans, ne? Die waren am Anfang, als Kovac kam, waren die eher frustriert bis schockiert, haben gedacht, was passiert denn jetzt? Ne? Und im Endeffekt muss ich ja sagen, es ist total spannend zu sehen, wie Dortmund zwar unspektakulärer Fußball spielt, aber das sehr stabilisiert. Und ich meine, der Tabellenplatz jetzt, auch die Punkteanzahl, die spricht ja eine deutliche Sprache. Das 28 Punkte ist jetzt auf jeden Fall eine sehr super, eine gute Sache. Und natürlich, ich habe auch das Spiel jetzt eben gesehen und ich muss sagen, das Dortmund von früher, so diese dauerhafte Angezündetheit, die habe ich nicht. Ne? Das gibt's halt nicht. Das ist halt ein Spiel, ich bin jetzt auch kein Hoffenheim-Ultra, um es mal freundlich zu formulieren, habe eh einen mäßigen Spaß an dieser Partie, aber Dortmund holt jetzt nicht die Sterne vom Himmel, aber die gewinnen so eine relativ enge Partie und es war eine relativ enge Partie. Ich glaube, es gab 2 Großchancen verteilt, ja, auf beiden Seiten und habe da nicht das Gefühl gehabt, dass es jetzt ein ganz klarer Überhang zum BVB war. Die haben es halt ein bisschen geschickter gemacht und da muss ich sagen, das so runterzuspielen, fand ich schon respektabel.
Ja, der Vorwurf wird hier sein, dass es zu viele enge Spiele gibt im Borussia Dortmund-Kontext. Zum Beispiel.
Verstehe ich denn das, ja.
Auswärtsspiele in Hamburg und so weiter. Es gibt ganz viele Spiele, die verdammt eng sind. Das 1-0-Spiel in Augsburg, das muss nicht so ausgehen. Und dann haben wir wieder diese typische Dortmund-Mentalitätsdebatte. Ah, wieder in Augsburg nicht gewonnen. Bei Dortmund leiten wir halt sehr viel von den Ergebnissen wieder. Und zu Recht, wenn du 28 Punkte hast, gar keine Frage, habe ich wenig Argumente gegen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass eine Phase wieder kommen wird, wo diese Ergebnisse dann, wenn es so eng ist, vielleicht auch mal in die andere Richtung kippen. Mir fällt auch gerade das Heimspiel gegen Köln ein, 97. Bayer. Also da ist auch ein bisschen was zusammengekommen bei Borussia Dortmund. Und dann musst du halt auch nicht so klar und deutlich auf Tabellenplatz 3 stehen, sondern bist dann vielleicht punktgleich mit Hoffenheim auf Platz 5. Und dann reden wir wieder vielleicht über eine Anspruchshaltung. Und trotzdem, ja, ich sehe das auch, dass sie stabiler sind, dass sie in allem, was sie tun, geradliniger sind, dass sie körperlicher sind. Also Hoffenheim ist einfach auch eine Mannschaft, die sehr körperlich gegen dich spielt. Und Dortmund hat wirklich nicht, sah nicht angestrengt aus, dieses Tempo mitzugehen. Das sah auch mal anders aus, zu Marco Reus, Mats Hummels Endzeiten zum Beispiel. Das ist ein Step, den sie gegangen sind. Und den musst du vielleicht auch in der Bundesliga gehen. Okay, gebe ich. Aber du wirst als Borussia Dortmund trotzdem nicht irgendwann wieder vorbeikommen, zu sagen, ja, was machen wir denn, wenn der Gegner dann doch wieder ein bisschen tiefer steht, außer auf Gyrassi hoffen.
Ja, das verstehe ich schon und ich würde mir natürlich auch einen anderen BVB wünschen, Aber erstmal müssen sie stabil stehen. Und sie haben die zweitbeste Defensive der Liga. Könnte man jetzt argumentieren, ob Leipzig mit dem 0-6 gegen Bayern, bla bla bla, ist egal. Aber auch nach Expected Goals Allowed ist es aktuell die zweitbeste Defensive der Liga. Und das ist wirklich da. Ich finde, dass auch Anselmino da wirklich eine gute Rolle spielt. Schlotterbeck natürlich, der thront immer ein bisschen über allen. Aber auch Anton im Zentrum gefällt mir eigentlich ganz gut. Also die finden sich gut. Und dann hattest du halt in diesem Spiel einen klaren X-Faktor, beziehungsweise zwei, das waren nämlich die beiden Flügelspieler. Also Kauto auf der rechten Seite, ein unfassbares Spiel gemacht, finde ich, und hat auch ehrlicherweise ganz schön aufgedeckt, wie du Hoffenheim attackieren musst, schiebt nämlich beide Flügelspieler nach vorne, dann geht Touré nicht immer mit und Burcher ist manchmal ein bisschen zu spät dran, um zu helfen, und dann hast du ein 2 gegen 1 gegen Bernardo, siehe zum Beispiel 1-0, und auf der anderen Seite Svensson aber auch, also der hat ein bisschen gebraucht, um Offensivakzente zu setzen, aber Zufall, der einer der besten Hoffenheimer ist in der kompletten Saison bisher, hat keine Rolle gespielt. Also eher, dass er noch einen Strafstoß verursacht hat, ehrlich gesagt, mir ein totales Rätsel, warum, wenn er nicht den Ball spielt und aber Guirassy am Schuss hindert, warum das kein Strafstoß ist. Aber gut, es wurde ja zum Glück nicht wichtig, deswegen musste ich es erst jetzt erwähnen. Aber das, finde ich, war wirklich eine Qualität, die der BVB hatte. Dann mit Schlotterbeck und Metscher zwei Spieler, die sehr gut diese Flügelspieler eingesetzt haben. Und natürlich Sabitzer, hast du schon erwähnt, Dennis. Und dann ist da schon einiges und ist ehrlich gesagt mehr, als andere Gegner gegen Hoffenheim gezeigt haben.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe zufällig aber auch eine Minute vorher, das war wirklich Zufall, geschaut, was so die Torschüsse angeht. Da hatte Dortmund 2 und ein XG von 0,07 und dann fällt das Tor in der wievielten Minute?
43.
Also ich habe das Gefühl, bei Dortmund argumentieren wir viel vom Ergebnis hinweg. Das ist, wenn das Spiel 0-0 in die Halbzeit geht, Max, dann reden wir hier vielleicht auch über ein ganz anderes Spiel. Aber ja, die Punkte, die du genannt hast, sind alle da, die existieren. Die sind real und die sind auch richtig. Das sehe ich. Ich komme aber trotzdem nicht hinweg. Das ist mein Anspruch, wenn ich diese Fußballer sehe. Und ich habe eine etwas andere Meinung zum Kader. Ich sehe schon, dass da noch was drin ist vom Spektakel her. Aber weil, wenn du den Kader ansiehst, ist die Offensive besser als die Defensive. Und dass du dann trotzdem mit diesem Kader so defensiv stabil bist, ist ja schon mal eine Leistung, auch eine Trainerleistung, die vorhanden ist. Und dann werden wir aber irgendwann, ich will das nicht herbeischwören, ich habe da nichts von, aber auch wieder über andere Themen reden, habe ich das Gefühl.
Wird zwangsläufig kommen, weil ich glaube, auch Dortmund ist so ein bisschen so ein Pulverfass, da kommst du jetzt eine ganze Weile, kommst du gut an, aber irgendwann ist dann schon, ja, aber wir haben ja doch den zweiteuersten Kader und mir fehlt auch schon so ein bisschen das Fußballfaszinosum. Wir kennen alle, wir wissen es, wie es ist, der BVB, und das wird irgendwann kommen, aber Stand jetzt müssen wir erstmal sagen, Kovac macht das, Stand jetzt, für seine Verhältnisse. Sehr souverän, und es gab sehr viele Leute in meinem Umfeld, auch sehr große Fans des BVB, die gesagt haben, im Winter werden wir wieder über Kovac sprechen. Das sehe ich nicht kommen.
Und die Frage ist dann auch, von welcher Seite wird das Pulverfass angezündet, von innen oder von außen? Und ich glaube, das ist eben oft von außen, was da beim BVB kommt. Und vielleicht kommt auch meine positive Bewertung daher, dass ich eben Hoffenheim einfach sehr stark sehe. Und bei Hoffenheim wiederum wirft dieses Spiel wirklich Fragen auf. Denn sie kommen über die Intensität, und das hast du in diesem Spiel aber nicht gesehen. Und sie kommen über ihr Direktspiel, das hat man gesehen, aber das hatte halt seine Endlichkeit an Schlotterbeck und Anton meistens. Ja. Meistens ist es dort geendet. Aber, und vielleicht wäre Hoffenheim irgendwie reingekommen, wenn Bernardo nicht querlegt bei dieser einen Freistoß-Eckball-Variante war es, sondern selber abschließt. Aber das ist mir ganz schön viel Konjunktiv. Also von Hoffenheim war ich enttäuscht.
Ja, also gut, die haben jetzt in Dortmund verloren. Es gibt Schlimmeres. Aber ja, ich bin dahingehend auch enttäuscht, weil ich auch generell in den Spielen, die ich gesehen habe, jetzt am Spieltag, wann haben Bundesliga-Teams aufgehört, sich Vorteile erspielen zu wollen. Also es ist wirklich verrückt, wie fast alle Mannschaften sich einfach nur wegneutralisieren und im 5-4-1 gegen 5-4-1 spielen und sagen, ja gut, dann spielen wir halt 3 gegen 3 und 2 gegen 2 auf der Seite und dann schauen wir mal, ja, genau, wer sich wie durchsetzt. Und dann hat Dortmund natürlich mal auch zwei gute Spielzüge, weil das war einfach numerisch auch dann Überzahlspiel und so weiter, ja, aber davor und danach, ja, hat man das einfach so hingenommen von beiden Seiten, dass es einfach keinen Vorteil gibt für niemanden und man fein damit ist, sich zu sagen, erstmal pass auf, wenn der Gegner keinen Vorteil hat, reicht mir das erstmal und andersrum dann genauso. Ja, ist merkwürdig. Weil so sah das Spiel auch dann aus, weil Hoffenheim hatte Ansätze da, aber es war dann halt auch einfach nur Ansatz und selten Endproduktion. Und bei Dortmund ehrlicherweise bis zu einem gewissen Spiel, bis zu einer gewissen Spielphase ja auch.
Das stimmt. Also es war so ein Bundesliga-Durchschnittsspiel, wenn du quasi wissen willst, wie fühlt sich Bundesliga gerade an.
Genau.
Und das auch mit guten Dingen, die da mit drin waren, aber ja, also Hoffenheim, finde ich, hat da schon ein Thema. Also auch die Zahlen geben es ja, 150 Sprints nur, das sind 23 weniger als der BVB und man muss dazu wissen, Hoffenheim ist die sprintstärkste Mannschaft dieser Saison eigentlich und auch die laufstärkste, auch da ist man nicht rangekommen.
Aber genau, da würde ich aber tatsächlich sogar ein großes Lob an Dortmund sprechen. Die haben diese Intensität aus Hoffenheim sich rausgenommen mit ihrem 5-4-1. Die haben gesagt, Zentrum zu, guck mal, was ihr auf dem Flügel macht. Und auf dem Flügel hast du ja auch, gibt's sicherlich auch trotzdem immer noch ein paar Möglichkeiten. Ich bin ein teurer Rasenfunkzuhörer. Ich habe gehört, was Martin Raffelt bei der Nationalmannschaftsfolge gesagt hat, dass du das, die obere Schicht seitlich, dass das ein Thema ist. Und daraus kannst du was entwickeln. Aber auch da waren sie einfach sehr griffig, sehr aufmerksam, auch was die Tiefenläufe angeht. Also sie waren einfach sehr gut vorbereitet, haben die Intensität systematisch erstmal rausgenommen und dann auch individuell sehr gut vorbereitet gewesen, gar nicht in diese tiefen Räume sich dahinter laufen zu lassen und in irgendwelche Situationen zu kommen, in denen man sich dann unwohl fühlt. Und das haben sie tatsächlich sehr gut gemacht. Mhm.
Und dementsprechend nutzt eben der BVB den Patzer der Konkurrenz oder die Patzer, hat jetzt 28 Punkte und damit den Rang 3 richtig gefestigt. 5 Punkte Unterschied sind es jetzt schon zwischen Rang 3 und Rang 4. Über die 9 Punkte auf Bayern müssen wir aktuell, glaube ich, noch nicht sprechen. Für den BVB geht es jetzt dann zu Bodø/Glimt und dann zum SC Freiburg, bevor man zu Hause gegen Gladbach das Jahr beenden wird. Für Hoffenheim wiederum, das mit dieser Niederlage auf Rang 5 bleibt, aber eben sich nicht absetzen kann von der Konkurrenz, geht jetzt dann ins Heimspiel gegen den HSV, bevor man noch beim VfB antreten wird. Und dann hatten wir noch eine weitere Trainerrückkehr, aber diesmal haben wir schon ein Spiel gesehen. Manuel Baum ist wieder an der Seitenlinie zu sehen, zumindest bis zur Winterpause wird das noch der Fall sein. Er durfte mit ansehen, wie sein Team Augsburg gegen Leverkusen spielen wird, und zwar zu Hause. Und er hat gar nicht so viel verändert und doch so einiges. Unter anderem hat er Fellhauer wieder auf seine alte Position auf dem Flügel gestellt und er hat Anton Kade in die Spitze gestellt und die Maßgabe war eindeutig zu erkennen. Da musste man wirklich kein Taktikguru für sein. Wenn wir den Ball haben, dann spielen wir ihn tief. Und was soll man sagen? Das hat fantastisch funktioniert. In der 6. Minute schießt Giannoulis schon das 1:0 und Anton Kade dann in der 28. Minute das 2:0. Und es gab eine absurde Menge an weiteren Chancen, die auf diese Art und Weise herausgespielt wurde. Davon nutzt der FC Augsburg allerdings keine. So wie auf der anderen Seite allerdings Leverkusen seine Chancen auch nicht. Das gehört zu diesem Spiel mit dazu. Allein 3-mal trifft Leverkusen nur das Aluminium, Latte oder Pfosten. Und hat eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Irgendwann allerdings, Marvin, war dann auch hier die Luft raus. Und obwohl man vielleicht so eine Schlussoffensive hätte erwarten können von Leverkusen, ist mir die ehrlicherweise nicht so aufgefallen. Ich hatte es allerdings auch im Real Life gesehen. Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn ich es live gesehen hätte und nicht schon gewusst hätte, Augsburg bringt das über die Zeit. Aber wie haben dir denn beide Teams gefallen?
Ich war völlig überrascht von Augsburg. Ich muss sagen, also ich hätte es nicht so konsequent erwartet. Ich fand das Pressing absolut herausragend. Aber wir haben ja eben schon über den einen Schlotterbeck gesprochen. Wir müssen auch noch mal über den anderen Schlotterbeck sprechen, der diesen Pass zum 1:0, also es war ein richtig toller, langer Pass. Und Giannoulis, du hast ja eben gerade gesagt, hat es dann wunderbar verwandelt. Aber es war ja immer wieder so. Es war immer wieder so, dass ich das Gefühl hatte, dass wir ein effektives Pressing gesehen haben von den Augsburgern, die Leverkusen immer wieder in Bedrängnis gebracht haben. Natürlich, klar, gehört auch dazu weit dazu, dass wie oft Leverkusen Aluminium getroffen hat, lass es 3-mal sein, aber es ist halt trotzdem, ne, ich höre dann immer, ja, fast ein Tor. Nee, aber mit Aluminium ist Aluminium. So, ne? Es ist halt nicht drin. So, was soll man machen? Ist halt knapp. Aber es knapp hilft mir auch nichts im Endeffekt. Und hat den Leverkusen auch nichts geholfen an dem Abend. Trotzdem, also ich fand, es war in der Konsequenz, wie man die eigene Energie gut verwaltet hat und offen, effektiv wirklich gepresst hat. Und gleichzeitig, aber das natürlich aber auch so Leute wie Giannoulis auch herausgestochen haben, aber selbst du hast Anton Kade angesprochen, der war nicht nur wegen seines Treffers zum 2:0 unfassbar präsent, also das waren sehr, sehr viele starke Leistungen. Und auf der anderen Seite haben wir halt gemerkt, dass Leverkusen überdurchschnittlich viele Probleme hatte, trotz einer eigentlich statistischen Überlegenheit. Ich glaube, die hatten mehr Ballbesitz, konnten aber damit nicht wirklich viel machen. Und was ich aber auch immer wieder gesehen habe, sobald ein sobald ein Fehler passiert ist, sobald ein Ballverlust von Leverkusen passiert ist, ging es schlagartig auf Augsburger Seite rund und man hatte versucht, die Chance zu sehen in einem schnellen Konter. Und im Endeffekt war das ein vollkommen verdientes 2-0, wo ich echt gedacht habe, wundere ich mich.
Aus meiner, wenn ich die erste Halbzeit gesehen, hat Leverkusen anderthalb Probleme. Ein großes, was ist da los bei langen Bällen hinter die Kette? Also das 1-0, du hast, da gebe ich dir recht, Marvin Schlotterbeck, ein schöner, geradliniger Pass, aber also hui, Jonas Hofmann und Andrich, also
wow. Ist das nicht die Antwort auf die Frage, was war da los bei langen Bällen?
Das ist die andere Seite der Wahrheit, auf jeden
genau,
Fall.
Genau, und genau, das ist die Antwort wahrscheinlich so drauf, die habe ich so ein bisschen schön mir selbst eingeleitet, genau, weil der Lattenschuss von Claude Maurice war genau aus demselben Muster, ein langer, einfacher, tiefer Ball und Leverkusen ist blank. Da wurde nichts vorher gegenläufig rausgezogen, systematisch Räume freigezogen, sondern es war einfach nur aus der Statik heraus, ich habe einen langen Ball hinter die Kette gespielt, der auch nicht schlecht ankam, aber das war's. Mehr musste ich nicht tun. Das waren zwei Riesenchancen. Einmal fällt ein Tor daraus. Thema Flügelspieler in der Fünferkette. Einer ist vielleicht noch vertretbar, zwei sind hart, weil beim 2-0 steht Poku da und sitzt in der ersten Reihe und schaut sich das Tor an. Es ist wirklich schwierig, da, das ist einfach die Antwort auf das Spiel, dann liegst du halt 2-0 hinten. Und Augsburg hat sicher ein paar Dinge gut gemacht, 5-4-1, Zentrum zu, gerade die Mittelfeldkette war horizontal sehr kompakt, dann spielst du auch wieder da auf die Flügel und Augsburg war auch nicht so blöd, dass sie die Abwehrkette hoch, verhältnismäßig nicht hoch stand, sondern die waren auch schön tief, damit du die Tiefe auch sichern kannst, weil wenn dann Leverkusen sich doch mal durchsetzt am Flügel, warst du rechtzeitig in der Box, auch mit genug Mann. Das war schon auch gut gespielt, aber am Ende schießt du zwei Tore, die schon relativ einfach fallen.
Und das ist nämlich die Sache auf Leverkusener Seite. Also natürlich hat Augsburg hier Dinge gut gemacht und du musst verschiedene Spieler loben, Schlotterbeck, Janulis, Kade. Im Grunde könnte man allerdings weitermachen. Auch Masengo und Jakic hatten wirklich gute Aktionen. Gerade Masengo ist mir positiv aufgefallen und bei Fellhauer dachte ich mir, vielleicht öfter wieder auf den Flügel stellen. Er kann zwar sehr viele Positionen spielen, aber offensichtlich fühlt er sich da ganz wohl. Aber auf Leverkusener Seite habe ich drüber nachgedacht, ob man in diese Spielbesprechung einsteigen sollte mit der Frage, ob sich Kasper Mjølmand vielleicht vercoacht hat. Denn sowohl Andrich als rechter Innenverteidiger und Hofmann auf der rechten Seite hat nicht gut funktioniert, haben wir jetzt gerade schon erklärt. Ich hätte Bardet auf jeden Fall aus dem Zentrum rausgezogen und Andrich ins Zentrum geschickt. Ich fand allerdings auch den Spielaufbau total wild. Da war es dann so, dass Maser, also manchmal hat sich Garcia fallen lassen, oft hat aber Maser auch den tiefen Part übernommen. Das heißt, er hat gefehlt, um sich durchzuwuseln vorne, da wo es eng war, da wo Augsburg nämlich in seinem 5-4-1 stand. Und dann gab es da ganz komische Lücken, es gab schlechte Absprachen. Andrich hat dann manchmal auf den Flügel rausgeschoben und Hofmann stand hoch. Was hat Augsburg gemacht, wenn sie den Ball gewonnen haben? Genau, wieder über den Flügel lang gespielt und so weiter und so fort. Und das wurde auch über das ganze Spiel über nicht besser. Als dann Kwanza und Kofane kamen, hat sich eigentlich an der grundsätzlichen Ausrichtung nicht so wirklich was verändert. Malik Tillman war auch ganz seltsam, manchmal auf dem Flügel völlig verschenkt und hat aber gar keine Anschlussaktion bekommen. Terrier im Grunde nicht zu sehen, ehrlicherweise, im Gewusel der Augsburger, dieser neuen Leute, die da in dem 5-4 standen. Und das, finde ich, ist bei Leverkusen bei allem, wo sie auch Pech hatten und klar, mit dem einen oder anderen Pfosten- oder Lattentreffer, der reingeht, kann sich dieses Spiel nochmal anders gerieren. Aber das, fand ich, war echt ein Thema. Und Mjølmand hat danach viel drüber gesprochen, über ja letztlich so weiche Faktoren, wie eben, dass man eben aggressiv in den Zweikämpfen sein muss, dass man auch wach dafür sein muss, was Augsburg macht. Ich fand aber, dass er dabei verschwiegen hat, vielleicht auch aus guten Gründen. Ey, die Aufstellung war es sicher auch nicht die wir jetzt noch häufig so sehen werden. Und ich weiß glaub nicht, ich auch, Marvin, ja, wie dir das gefallen hat.
Nee, glaube ich auch. Ich glaube zusätzlich, dass natürlich so ein Fehlen von Grimaldo noch negativ sich reingewirkt hat, der normalerweise ja ein sehr, ja, ein passsicherer Spieler ist, auch jemand, der nochmal neue Akzente setzen kann. Ich fand, dass die Passgenauigkeit jetzt bei Leverkusen immens schwach war und dann gleichzeitig, dass halt die Unklarheit auf den Flügeln wirklich dazu geführt hat, dass du diese Stringenz, die normalerweise bei Leverkusen-Spielen klar war, dass dir gefehlt hat. Ich gehe auch fest davon aus, dass er den Fehler nicht zweimal macht, aber es hat sich halt hier, sag ich mal, ich will auch immer mal für Augsburg argumentieren, auch wenn Herr Baum jetzt, sag ich mal, keine persönlichen, einer nicht zu meinen Favoriten zählt, sage ich mal, aber trotzdem, ich fand, wie er das hinbekommen hat, und er ist ja ein Trainer, der wahrscheinlich, Stand jetzt, erstmal bis Winter bleibt, Mal gucken, er ist ja ein Übergangstrainer, aber der hat da jetzt auf jeden Fall Punkte gesammelt. Und da muss ich auch sagen, es gehört aber auch was dazu, dass Augsburg diese Punkte geholt hat. Das ist nicht nur die Schwäche auch von Leverkusen. Aber trotzdem, was mich halt wirklich immer wieder irritiert hat, ist tatsächlich im Aufbau, dass es da so viele Fehler gab. Das Flügelspiel hat für mich gar keine Klarheit gehabt. Und gleichzeitig dann, wenn du halt so eine fehlende Passgenauigkeit im Aufbau hast, dann wird es halt schwierig.
Fun Fact, also die Passquote liegt bei 91%, also es ist immer noch absurd hoch, aber in den entscheidenden Momenten haben sie wirklich häufig den. Die hatten auch immer wieder so schöne Kombinationen, wo man sich gedacht hat, ach ja klar, so kann man sich auch durchspielen, und dann konntest du aber sicher sein, also der letzte Pass, der wird da nicht ankommen.
Das ist ja aber unnötig komplex gemacht, und das ist ja auch, also auch die Schwierigkeiten. Außerdem Passquote ist richtig, aber wenn ich mir immer zum Torhüter den Ball zuspiele, kann ich auch auf 100% kommen, also trotzdem wieder nach vorne, ne?
Fair.
Ja, ich finde, Augsburg kommt ein bisschen zu kurz. Die haben es schon gut gemacht. Also die hatten das Glück, dass sie zwei Tore schießen, und das spielt dann halt auch, weil sie wurden am Ende auch so, die standen irgendwann noch so flach und so tief in der Staffelung, dass du auch nicht mehr viel Aussicht auf den Ball gewinnen hast. Das musstest du aber auch nicht haben, wenn du irgendwann 2-0 führst. Kannst du auch anders spielen. So, das ist immer ein Teil der Geschichte, das darf man nicht außer Acht lassen, aber sie haben wirklich auch im Pressing ein paar gute Momente gehabt. Ich fand KD, fand ich super als Sturmspitze, wie er das Gefühl hatte, so eine Seite abzuschneiden, wenn der Innenverteidiger den Ball hatte. Zum Beispiel Bardet hatte immer ein sehr gutes Timing bewiesen, die Seite abzuschneiden. Dann konnte auch Fabian Ried außerhalb rechten, wenn dann Leverkusen aus der Innenverteidigerposition auf die 6 rüberspielt, und dann verlagern sie ja wieder auf die andere Seite, hatte Ried auch den richtigen Moment außerhalb rechten dann durchzulaufen. Also es war schon sehr gut abgestimmt. Mittelfeldreihe war sehr kompakt, wie gesagt, die Abwehrreihe dahinter auch relativ tief auf den Flügeln, damit sie nicht überspielt werden, in der Box immer da sind. Irgendwann im Verlauf der ersten Halbzeit waren sie schon sehr flach in der Staffelung, und wie gesagt, dann wird es auch schwer mit dem Thema aktiv Ballgewinne erzeugen, und zwar auch so, dass du auch wieder in Kontermomente kommen kannst, die sie ja in den ersten 20 Minuten hatten. Also Rieder war ganz klarer Zielspieler im Konterspiel. Das war direkt der erste Gedanke, wo ist Fabian Rieder, den spielen wir sofort an, und der hat dann eine Idee für uns. Also das war auch gut, irgendwann war es aber irgendwann so flach, dass Fabian Rieder auch nicht mehr 70 Meter überbrücken kann. Wie gesagt, kannst du dir aber irgendwie erlauben, wenn du das 2-0 im Rücken hast. Das ist halt immer Teil der Analyse.
Richtig, und dann kommt aber noch dazu, dass in meinen Augen auch ganz gut gewechselt wurde, dass ich auch so ein Pedersen, die Rolle, die davor eingeübt hatte, dass der Mats Pedersen das auch gut weitergemacht hat und auch weiter für diesen Druck gesorgt hat. Also das, da war auch Wechsel mal kein Fehler.
Ja, und trotzdem, also ich finde es richtig, Augsburg zu loben, und gerade Mazzima würde ich da auch nochmal hervorheben, der hatte fantastische direkte Duelle mit Maser in der 86. zum Beispiel und auch mit Schick, den hat er wirklich gut rausgenommen aus dem Spiel. Trotzdem, also weil danach auch dann so die Diskussion losgeht, muss jetzt Manuel Baum länger bleiben, wurde auch bei uns im Forum diskutiert, da würde ich wirklich vorwarnen, denn wenn Sandro Wagner ein solches Spiel gemacht hätte...
Ich auch, ich warne immer vor Manuel Baum auf jeden Fall.
dann hätten wir gesagt, boah, wo war denn die Spielkontrolle? Und die haben ja wirklich jeden Ball tief geschlagen, in der zweiten Hälfte 27% Ballbesitz daraus. Und dass man das jetzt, und ja, sie hatten ihre Chancen, aber das war eben auch, weil Leverkusen sich wirklich sehr, sehr schlecht da angestellt hat. Das heißt, das war ein Matchplan, der war jetzt für dieses Spiel perfekt, und das muss man anerkennen, und das ist eine respektvolle Leistung, denn das ist das, was du auch willst nach einem Trainerwechsel. Aber es kann nicht sein, dass dieser Matchplan in 3 Spieltagen noch funktioniert. Also wenn, dann hast du wirklich ansonsten den dümmsten Gegner bekommen, den es gerade in der Liga gibt. Und wir können da offiziell den Award verleihen. Deswegen, und ich will damit auch nicht ausschließen, dass Manuel Baum sich jetzt dann was Neues überlegt fürs Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt, Marvin. Aber das wollte ich nur eben noch einmal kurz hier
einordnen. Immer die neuen Trainer, die dann zur Eintracht kommen, das ist wirklich ein Graus, ja. Ja, ja, das ist tatsächlich, haben wir diese Saison auch wieder gepachtet. Aber gut, kommen wir gleich drauf.
Ja, kommen wir gleich noch mit dazu. Aber auf jeden Fall war dieser Dreier logischerweise sehr, sehr wichtig für Augsburg. Denn auch Augsburg bleibt damit auf dem 14. Tabellenplatz, aber rutscht eben nicht ab. 13 Punkte sind es jetzt. Damit hat man 2 Punkte Vorsprung auf Rang 16 und 5 Punkte jetzt schon auf St. Pauli, die 17. sind. Es geht jetzt dann zur Eintracht, und dann wird man noch zu Hause gegen Werder Bremen spielen vor der Winterpause. Für Leverkusen wiederum ist dann letztlich durch die Konstellation der anderen Teams nur passiert, dass der BVB davon gelaufen ist. Zu denen hat man jetzt 5 Punkte Rückstand, aber ansonsten bleibt man auf Tabellenplatz 4, wird jetzt dann zu Hause gegen Newcastle spielen und dann gegen den ersten FC Köln, auch das zu Hause. Und dann kommen wir zu einem Team, das ebenfalls einen neuen Übungsleiter an der Spielfeldlinie hatte, allerdings eben nur für ein Spiel. Benjamin Hoffmann durfte sich versuchen im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Er hatte sich auch einiges ausgedacht, also da gab es einige große Augen, als die Statusstellung rauskam, unter anderem Moreno Fell, der vorne in der Sturmspitze beginnen durfte, neben Nelson Weiper, dann Batz im Tor, war vielleicht auch nicht zu erwarten. Und dementsprechend war es auch schwierig für Borussia Mönchengladbach, den Gegner, sich darauf einzustellen. Das hat man, glaube ich, in der Anfangsphase auch gemerkt. Da haben die Gladbacher so ein bisschen geguckt, was kommt. Und dann ging es aber los. Und im Grunde gab es gleich in der 16. Minute eine Riesenchance, die Leitsch noch ganz toll zur Ecke klärt. Aus dieser Ecke heraus fällt dann das 0:1. Das wird allerdings nach einer schier endlosen Überprüfung zurückgenommen. Offenbar, weil Engelhardt den Schiedsrichter selbst darauf aufmerksam gemacht hat, dass er den Ball wohl mit der Hand berührt hat, als er angeköpft wurde. Zumindest wurde es so danach berichtet. Also dieser Treffer wurde zurückgenommen, hat sehr, sehr große Regeldiskussionen angetreten in der Gladbach-Bubble. Kann ich auch verstehen, aber die Regel ist halt aktuell so. Es ist insofern dann nicht so schwerwiegend geworden, Dennis, weil Danny da Costa, der Rücken von Danny da Costa, der erzielt dann nach Kopfballvorlage von Haris Tabakovic das 1:0 in der 58. Minute. So geht die Borussia dann doch noch in Führung und hält dann auch die Druckphase von Mainz 05 aus, die erst überhaupt nicht vorhanden war. Kein einziger Schuss in der ersten Hälfte von Seiten der Mainzer. In der zweiten Hälfte dann allerdings hinten raus, hätte vielleicht irgendwie das 1:1 noch fallen können. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
Vielleicht fange ich mit Mainz an, damit ich mit meinem Gladbach-Bezug nicht zu sehr einen Gladbach-Podcast mache. Von Mainz war ich, würde ich sagen, fast enttäuscht. Ich habe mir die Pressekonferenz angeguckt und habe gedacht, hui, da kommt was auf uns zu. Die sind heiß, die brennen. Also Hoffmann hat das Ego angegriffen, hat gesagt, ey, also für die Menschen Bo Henriksen, da sollten die Jungs das mal wieder was gut machen. Da dachte ich, hui, okay, ja, das kann man machen, aber finde ich auch vielleicht ein bisschen merkwürdig und fragwürdig sogar. Ist aber eine Ansage ans Ego. Hat an das emotional appelliert, hat davon gesprochen, wie sehr er gerne das Stadion anzündet. Also hat auch davon gesprochen, wir müssen das Stadion anzünden, nicht andersrum. Da habe ich ein anderes Spiel im Auge. Da habe ich eine andere Mannschaft vor Auge, die mir dann dieses Feuer gibt. Und dann siehst du halt Mainz, die auch wieder 5-4-1 in der eigenen Hälfte stehen und sagen, boah, gib mir bloß nicht den Ball und hoffentlich kriegen wir jetzt nicht schon wieder ein frühes Gegentor. Ist auch legitim vielleicht, auch so zu spielen. Hat aber für mich irgendwie nicht in der Art und Weise, wie man sich vorher gegeben hat, als Mainz 05, hat es nicht gepasst. So, und du hast recht, Gladbach hat sich das ein bisschen angeguckt, hat auch so ein bisschen das Gefühl, die ersten 10 Minuten geht es vielleicht auch sogar einen Tick an Mainz, wenn es so um die direkten Duelle geht. Ist aber auch vielleicht keine Überraschung. Und dann gebe ich dir recht, hat Gladbach alles im Griff, bis wirklich nahezu alles, ging dann auch so weit, dass wir auf der rechten Seite, also Gladbach auf der rechten Seite mit Skelly, Reitz, Maschino sehr dynamisch war, also es wurde sehr vertikal, es ist so ein bisschen wie bei Hoffenheim, wir sind rechts eher läuferisch überlegen, athletisch überlegen und am links mit Rainer, Luca Netz, Kevin Dix, eine spielstarke Seite, die sich eher durchkombiniert. Das haben wir dann gut hinbekommen. Wir hatten dann solide Verlagerungen außerhalb des Blocks leider. Wenn du innerhalb des Blocks verlagern kannst, wird es gefährlicher. Das ist halt ein 5-4-1 und Gladbach ist ganz sicher in Entwicklung noch nicht so weit, dass du ein 5-4-1 auch mal eben so bespielst. Darum müssen wir mal außerhalb des Blocks verlagern, hatten aber dann individuell ein paar Situationen. Jens Kastrop hat mir zum Beispiel sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also er ist nominell rechter Schienenspieler. Und jetzt schaut ihr, wo der seine 2 Abschlüsse hat, seine 2 Großchancen. Die hat er halb links. Yes. Genau, also er ist ein großer Faktor, der auch gegen St. Pauli gefehlt hat unter der Woche. Ja, und dann nochmal hatten wir die reine Kontrolle zur Halbzeit 7:0 Schüsse. Also wir haben de facto nichts zugelassen. Das ist auch kein Zufall. Wir haben in den letzten 5 Auswärtsspielen 15 Schüsse in der ersten Halbzeit zugelassen und dabei ein XG von 0,6. Also das hat Methode und Systematik. Und ist auch wieder ein 5-4-1 im Sinnbild dessen, was vonnöten ist.
Ich muss auch sagen, ich finde, also das, was du gesagt hast mit den Verlagerungen vor dem Block, das stimmt zwar, aber ich finde das trotzdem eigentlich Gladbach das sehr gut geschafft hat, sich Mainz zurechtzulegen. Also in der ersten Hälfte waren so die wesentlichen Faktoren dafür, so ab der, keine Ahnung, 12. Minute oder so. Ab dann hat man hochgepresst, weil dann hat man gesehen, was Mainz machen will und hat sich das, glaube ich, zugetraut. Und das Zweite war, dass obwohl Mainz ja auch in einem 5-4-1 stand, wo in der Regel eigentlich jede Zone super abgedeckt sein sollte, war das Zentrum ganz schön offen. Und wie hat Gladbach immer wieder das Zentrum frei bekommen? Ja, weil sie halt Sano und Lee, manchmal auch Amiri, aber meistens die beiden rausgezogen haben. Und zwar eben durch diese Verlagerung vor dem Block. Und du hattest dann eben rechts hattest du immer dieses 4-4 und links hattest du das 4-4. Und immer wieder hat es Gladbach geschafft, sogar aus der Gleichzeit jemanden rauszuziehen. Ehrlich gesagt fand ich, dass Mainz 05 da katastrophal verteidigt hat. Nur in diesem Bereich des Feldes. Das hat jetzt nicht zu einem 0-5 geführt, aber da waren die unglaublich schlecht. Das hat auch viel erklärt, was schlecht lief zuletzt bei Mainz 05. Und das hat ja auch zu der verdienten Führung geführt, würde ich sagen. Aber wie erklärst du es denn dann, dass es dann dennoch diese Phase gibt, in der Mainz 05 dann wirklich eine ganze Reihe von Abschlüssen hatte? Ich würde sagen so 66. bis 73. Da waren das 5 Schüsse und Lee hatte dann nochmal eine Chance hinten raus. Dann hat es wiederum Gladbach ganz gut gemacht. Aber woher kommt das? Ist das nicht vermeidbar oder hat sich da Gladbach irgendwas, ja, doof gesagt, zu Schulden kommen lassen?
Nee, das ist nicht vermeidbar, Max, weil du bist Borussia Mönchengladbach, hast ein Auswärtsspiel. Also jetzt, dass dann mal ab und zu ein Schuss aufs Tor kommt, finde ich, ist okay. Wir haben, also es gibt ja ein 5-4-1, das kannst du immer auch unterschiedlich spielen. Und wir spielen es, würde ich sagen, dafür, dass es ein 5-4-1 ist auch in der, und das auch in der eigenen Hälfte stattfindet, immer noch sehr aktiv. Also wir versuchen nicht einzuschlafen, sondern wir versuchen schon aktiv aus der Raum- und Zonenorientierung dann in den richtigen Zonen dann drauf zu gehen. Das findet dann meistens auf den Flügeln statt. Das ist aber
Reiz,
meistens
der nach
so,
vorne schießt.
Genau. Richtig, dann hast du Reiz, dann hast du Kostrop und dann hast du auch Skelly, die drei. Skelly hat übrigens auch ein gutes Spiel gemacht. Dann hast du aber die drei, die eher einen Tick forsch stattfinden und dass du dann irgendwo auch dann mal eine Lücke hergibst in einem aktiven System, wenn du nicht alles richtig machst, ist auch wahrscheinlich normal. Gerade weil Mainz, finde ich, eigentlich ein Gegenmittel hatte als Idee, die nicht verkehrt war vom theoretischen Gedanken. Sie hatten auch im 3-2-5 im Ballbesitz, hatten sie die beiden Stürmer in der letzten Linie sehr eng miteinander verknüpft und haben dann versucht, mit der Gegenläufigkeit aus dem Mittelfeld heraus, also lieber dann der linke Halbzehner in dieser Fünferreihe, ist dann meistens sehr kurz gekommen, hat versucht, Skelly rauszuziehen und dann mit der Gegenläufigkeit der beiden Stürmer direkt tief zu spielen. Das ist eigentlich ist theoretisch ein guter Gedanke, weil du diesen weißes Gladbach aktiv immer wieder rausschiebt, ranschiebt und dass du in diesem Moment lang spielen willst, hat nur nicht funktioniert, weil Elvedi auch einfach super viel abgefangen hat. Also auch in diesem Laufduell mit Nelson Weiper super viel abgefangen hat, sich gar nicht sich drehen lassen hat oder Richtung Flügel gelenkt hat und Gladbach einfach auch aktuell, das wundert mich ein bisschen, dass ich das mal über eine Gladbacher Mannschaft sagen kann, einfach auch sehr laufstark ist. Wir laufen unheimlich viel und auch wir laufen auch viel nach. Also manchmal sieht man gar nicht unsere Pressingfehler. Wenn wir wirklich, nenn es Disziplin, nenn es Aktivität, nenn es Intensität, nenn es Wille, nenn es wie du es willst, aber eine Eigenschaft haben, die einfach, ja, vieles kompensiert. So. Dann hat es aber trotzdem, das Max, also Heimspiel Mainz, Freitagabend, dann, dass sie mal eine Phase haben, wo dann auch mal ab und zu ein Ball auf unser Tor kommt, ist dann auch, wenn du gerade in der engen Hälfte auch irgendwann verteidigst, auch wahrscheinlich normal. Ich fand aber, Max, um da nochmal einzugreifen, ich fand tatsächlich die letzten 10 Minuten viel heikler. Ich habe die Schlussphase sehr extrem gesehen. Und da habe ich das Tor schon kommen sehen. Weil dann viele, viele Bälle in den Strafraum geflogen sind und wir auch gar nicht mehr rausgekommen sind. Wir hatten dann auch versucht zu wechseln mit Ranos auf dem Flügel, um irgendwie Entlastung zu schaffen, hat auch nichts gebracht. Wir waren dann wirklich eingeigelt und hatten also 10-12 Minuten inklusive Nachspielzeit, wo wir die gegnerische Hälfte nicht mehr gesehen haben.
Ja, okay, das stimmt natürlich, aber ich fand, dass meint, also klar, es gab diesen Schuss noch von Lee, der per Kopf da geklärt wird. Das war, also ich verstehe, woher das kommt. Ich glaube, das ist aber auch dann so ein bisschen so emotionale Involviertheit. Ja. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich finde allerdings, und da wird mich jetzt dann deine Meinung zu interessieren, dass sich Gladbach auch schon auch so ein bisschen selbst in seinen Mitteln beschränkt hat, weil man hatte etwas, was sehr gut funktioniert hat, nämlich Spieler aus dem Zentrum rausziehen und man hatte sehr, sehr guten Ballbesitz auf den Flügelpositionen. Aber mir war es ein bisschen zu eindimensional, die Flanke auf Tabakovic, die dann von da aus gesucht wurde. Ist das vielleicht noch so ein kleines Thema?
Das ist ein großes Thema. Yes. Das ist, da hast du komplett die 100 getroffen. Volle Punktzahl. Das war, wenn man ehrlich ist, gegen Leipzig auch schon die einzige Idee. Da haben wir auch total verfrüht aus dem Halbfeld die Flanken geschlagen. Das ist ein, also man muss vielleicht ein bisschen den Kontext kennen, wo wir vielleicht stehen. Der Kontext war der, dass Polanski einfach darauf bedacht war, mit seinem Amtsantritt die Defensive zu stabilisieren. Und das hat er jetzt auf einem Level geschafft, wo ich sagen würde, das ist wirklich top. Wir hatten eben die Daten, dass wir in den letzten 15 Auswärtsspielen 15 Schüsse nur zugelassen haben in der ersten Halbzeit und so weiter und so fort. Also es hat auch wirklich System. Und das ist immer so ein bisschen, wenn du auf irgendwas einen Fokus richtest, geht irgendwo anders, wo auch immer, irgendwas flöten oder zumindest wird es auch nicht besser. und gerade mit dem Umschaltfokus, den wir auch verknüpft mit dem etwas defensiveren Ansatz hatten, war das immer noch gut genug, um genug Tore zu schießen. Wir hatten dann gegen Heidenheim drei Tore, St. Pauli 4 Tore aus dem Ligaspiel, gegen Köln immerhin 3. Das hat gereicht, aber ja, aus diesem statischen Positionsspiel waren wir erst gegen Heidenheim, waren wir dann so weit, dass wir die ersten Elemente hatten, was so dieses Spiel im Achterraum angeht, wie fluide wir waren, Neuhaus, Engelhardt, Reitz, wie sie sich gegenseitig Räume freigezogen haben, wie sie mehr im Kontext Ball und Mitspieler sich bewegt haben und nicht aus dem statischen Positionsspiel, wie man es kennt, Guardiola, City, jeder hat seine Position und keiner darf die Position verlassen, sondern mehr Kontext, Ball, Mitspieler. Da haben wir so die ersten Schritte gemacht und immer mit dem Fokus defensiv 5-4-1, Abläufe, Aktivität. Dann werden wir wahrscheinlich irgendwann hinkommen, wenn uns in der Rückrunde die Gegner wieder ein bisschen ernster nehmen. Also ernster nehmen, ja. Im Sinne von, jetzt habt ihr mal den Ball.
Ja, okay, gut. Dann muss man natürlich dann mehr zeigen. Stimmt, das war natürlich dann gegen Heidenheim eine andere Situation. Aber wie würdest du generell, ich meine, wenn man jetzt sieht, Gladbach hat ja einen irren Lauf. DFB-Pokal müssen wir da ausklammern, aber auch da war es ja eng, dass man gegen St. Pauli auch hätte weiterkommen können. Aber ansonsten ist man jetzt ja schon eine ganze Weile sehr, sehr gut unterwegs in der Liga und trotzdem steht die Borussia ja erst bei 16 Punkten, ist damit quasi Leader of the Pack, also quasi 16 Punkte, das ist das Maximum, was man gerade hat, wenn man nicht zu den Top 7 der Liga gehört. Wie zufrieden bist du mit der Entwicklung unter Eugen Polanski?
Extrem zufrieden. Hätte ich auch niemals in der Intensität erwartet, dass wir so schnell diese Schritte gehen, weil wir hatten unter Seoane, das war schon teilweise wirklich übel defensiv, wirklich defensiv gesprochen. Wir hatten plumpe Manndeckung, Mannorientierung, die wir einfach irgendwann nicht mehr imstande waren zu leisten mit der Intensität, weil wir einfach auch eine Mannschaft sind, eine andere Mannschaft sind, wie zum Beispiel Mainz, die das eher hat von den Spielerprofilen und so weiter, vom Selbstverständnis im Verein, von der Spielidee, hatten wir schon defensiv wirklich viele Themen, weil in diesem Sommer, wie gesagt, will ich gar nicht so groß rausholen, aber wir haben dann die ganze Offensive verloren. Kleinitz und Hack haben sich verletzt, sind bis heute kein Teil des Kaders. Also Kleinitz hat 2-3 Spiele mal für ein paar Minuten mitgespielt, hat jetzt wieder einen Rückfall. Also die ganze Offensive ist weggebrochen, Player wurde verkauft, Honorar ist mal da, mal nicht. Und auf dieser Basis haben wir dann trotzdem immer noch die Tore hinten bekommen. 4 gegen Bremen und so weiter und so fort. Und haben vorne aber nicht mehr die Tore geschossen. Und die Mannschaft hat einfach immer schon seit den letzten 4-5 Jahren defensive Probleme gehabt. Und die jetzt innerhalb des paar Wochen, ich würde sagen, komplett zu kaschieren und es daraus eine Stärke zu machen, also eine der defensiv stärksten Mannschaften zu werden in der Bundesliga, im laufenden Ligabetrieb. Wir haben es bei uns bei Borussia Explained als Saisonvorbereitung bezeichnet, als Polanski angefangen hat. Aber das Problem war, dass die Saisonvorbereitung im laufenden Spielbetrieb war. Und das in diesem Kontext, in dieser Dynamik heraus so hinzubekommen, das ist schon sehr stark. Das ist wirklich gebührt Respekt. Und wer Polanski kennt und das Trainerteam kennt, da haben wir ein paar Einblicke drin, der weiß, dass auch diese Themen im Ballbesitz, gerade was das Thema Julian Nagelsmann, TSG Hoffenheim, das hat ihn sehr geprägt. Das sind Themen, die auf seiner Agenda stehen, wo er sich entwickeln will. Und da bin ich gespannt, wo dann die Mannschaft im Laufe der Rückrunde sich vielleicht auch nochmal ein Stück weit hin entwickelt. Weil gerade in diesem Spiel gegen Mainz war es dann auch so, dass wir aus dem Flügel heraus deutlich kreativer waren. Wir hatten gegen St. Pauli im Pokalspiel im Zentrum, war alles zu. Und nach dem Spiel hat Polanski gesagt, wir waren zu zentrumslastig, weil auch da wieder 5-4-1. Ich weiß nicht, wie oft das heute gefallen ist. Es ist wirklich heftig, wie das 5-4-1 zurück, meine Güte. und wir haben aus dem Flügel heraus keine Aktion gehabt, auch keine Automatismen. Das war jetzt gegen Mainz ganz anders. Also Thema, wie findet ein Trainer Lösungen gegen Probleme? Hat er super gemacht innerhalb kürzester Zeit. Das sind schon Anzeichen, da muss man vorsichtig sein, aber das sind Anzeichen, die wirklich ja sehr vielversprechend sind. Mhm.
Mit eben auch Spielern, die dann in einer so leicht veränderten Rolle neu aufblühen, also Honorar haben wir da genannt. Rocco Reit spielt ja mal 3 Positionen pro Spiel. In der Partie jetzt gegen Mainz war Kastrop so fluide, du hast es ja vorhin schon schön beschrieben. Also wirklich interessant bei Borussia Mönchengladbach zuzugucken, und das ist anders als früher kein Katastrophentourismus mehr. Es geht jetzt noch zu Hause gegen Wolfsburg und dann zu Borussia Dortmund, und damit könnte man dann sehr entspannt und gut gelaunt in den Winter gehen. Wer hätte das gedacht? Auf Seiten von Gladbach. Bei Mainz 05 ist die Situation natürlich angespannt. 5 Punkte Rückstand sind es aktuell auf Rang 16. Und wie gesagt, vorhin im Urs-Fischer-Segment haben wir schon angesprochen. Also wenn ihr das nicht gehört habt, liebe Mainz-Fans, nicht nur zum Kapitel springen. Ganz am Anfang haben wir auch schon über euch geredet. Es geht jetzt zu Posen und dann zum FC Bayern, bevor ein ganz wichtiges Heimspiel nach einer weiteren internationalen Partie gegen St. Pauli stattfindet. Das wird, glaube ich, so der Fokus werden jetzt in der Arbeit auch von Urs Fischer. Da wird's eng für Mainz 05. Schauen wir mal, wie sie sich bis dahin entwickelt haben. Bevor wir dann weitermachen mit dem Spieltag, bieten wir Marvin noch die Möglichkeit, kurz nochmal seinen inneren Zen zu finden, bevor er über die Eintracht sprechen muss. Und ich,
alles gut.
Und ich sage euch kurz, was es im Rasenfunk zu hören gab in der letzten Woche. Wir haben ganz schön die Sendung rausgehauen. Also Eva hat eine Zweitliga-Ligatour veröffentlicht. Ein Mittwochvormittag ist dann auch die Nationalteamsendung zum Nations League-Finale gegen Spanien von den Frauen erschienen. Sehr interessante Diskussion, die wir da hatten. Und wir haben auch so ein bisschen versucht, die Gesamtentwicklung gerade abzudecken. Gab es auch schöne weiterführende Kommentare auf YouTube und im Forum. Also hört euch diese Folge sehr, sehr gerne an. Den Mainz-Schwerpunkt, den wir aufgenommen haben, habe ich ja vorhin schon angesprochen. Und dann habe ich noch ein Tribünengespräch aufgenommen, mehr oder weniger parallel zur WM-Auslosung der FIFA. Und das war auch nicht komplett zufällig. Ich habe mit Jürgen Kalver über den Fußball in den USA gesprochen. Der Gedanke war ursprünglich mal, was zur WM zu machen. Das werden wir auch machen, aber dieses Thema wurde so groß und irgendwann kamen auch geopolitische und andere Aspekte hinein, dass wir uns im ersten Schritt jetzt erstmal auf die Geschichte des Fußballs in den USA konzentriert haben. Da gab es ja auch einen Aufhänger mit dem MLS-Finale zwischen Inter Miami und den Vancouver Whitecaps mit Thomas Müller und Lionel Messi. Die Sendung kam jetzt schon sehr, sehr gut an, freut mich sehr, und ganz herzliche Grüße an denjenigen, der bei YouTube kommentiert hat. Der allererste Fußballverein in den USA ist Oneida FC. In der Area von Boston wurde der damals gegründet. Und dieser Kommentierende da bei YouTube, der spielt bei diesem Verein, der sich wieder neu gegründet hat und ist jetzt bei dem aktiv. Und also ich liebe das Internet manchmal, das ist einfach wunderschön. Vielen, vielen Dank auch zu dem vielen Feedback, was wir zu sehr vielen Sendungen erhalten haben. Also wir haben ja viel produziert, dementsprechend viel Feedback gab es. Fand ich alles sehr interessant zu lesen, auch wie ihr euch selbst manchmal ein bisschen eingefangen habt im Forum. Das hat mir gefallen und herzlichen Dank an der Stelle auch für alle, die ihr Spotify Wrapped uns schicken. Grundsätzlich solltet ihr wissen, dass wir Spotify sehr kritisch gegenüberstehen. Es ist auch kein Zufall bei allen anderen Podcast-Apps. Da sind wir in den Top-Charts unter Sport durchaus mal vertreten. Bei Spotify sind wir ganz weit hinten, und zwar immer. Und das liegt natürlich daran, dass wir werbefrei sind und dass wir so lange Sendungen machen. Sowas befördert Spotify nicht, denn da können sie zu wenig Werbung einspielen. Dementsprechend, wenn euch danach ist, und gegen Spotify gäbe es ja noch ein paar andere Themen auch zu sagen, könnt mal gucken, wo zum Beispiel einer der Gründer sein Geld so investiert. Im künstliche Intelligenzkrieg, würde ich jetzt mal sagen. Und mit Krieg ist tatsächlich leider Krieg gemeint. Also vielleicht habt ihr ja auch Lust, von Spotify wegzuwechseln. Es gibt eine ganze Reihe von tollen Podcast-Apps, die zum Teil sogar noch mehr Funktionen haben als bei Spotify. Nichtsdestoweniger freuen wir uns aber natürlich trotzdem, wenn ihr uns eure Raps schickt und dass ihr uns hört. Vielen Dank dafür. Denn ihr wisst ja, nur wenn wir gehört werden, dann kann es den Rasenfunk geben und dann kann der Rasenfunk sich nämlich auch finanzieren. Wir sind Paywall-Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. In der Folge möchte ich mich bedanken bei Basti Schwarzfischer, bei Arne, bei JV11, bei Lorenz, bei Clemens Pötsch und bei Nico Jünki. Sie alle sind auf rasenfunk.de gegangen und haben auf den Unterstützen-Button geklickt. Und da erfahrt ihr, wie man uns Geld zukommen lassen kann. Und dieses Geld wird auch weiterverteilt. Auch unsere Gäste bekommen davon ein Honorar. Also vielen herzlichen Dank für all das und ich beende jetzt mal den Feedback-Teil hier. Es gab wirklich viel zu sagen. Ja, wir haben ein bisschen zu viel gesendet. Da wird dieser Teil hier ein bisschen zu lange, so muss man es sagen. Aber wir wollen ja wieder zurückspringen in den Spieltag und da gab es ja auch ein Samstagabendspiel, das fand in Leipzig statt. Und das war fürchterlich eindeutig. 5. Minute Konrad Harder 1:0, 31. Minute Christoph Baumgartner 2:0, 47. Minute Jan Diamandé 3:0 und dann Diamandé in der 55. zum 4:0, David Raum per Strafstoß in der 62. zum 5:0 und nochmal Diamandé mit seinem dritten Treffer zum 6:0. Und dann, Marvin, hatte man fast den Eindruck, dass dann Leipzig einfach aufgehört hat und sich gedacht hat, na gut, das reicht jetzt vielleicht auch tatsächlich, denn von der Eintracht kam nicht so wirklich viel. Ich glaube, wir müssen gerade gleich lange über die SGE sprechen, deswegen lass mal kurz mit dem Blick von RB Leipzig beginnen. Was hat denn Leipzig gut gemacht an diesem Abend, dass man Eintracht so gut bespielen konnte?
Also erstens, also sehr viel, ne? Aber man muss ja wirklich mal sagen, es war schon eine brutale Partie. Ich hatte Diamandé davor nicht wirklich im Fokus. Ist auch, RB ist jetzt keine Mannschaft, die ich die ganze Zeit verfolge. Aber schon wie er das gemacht, also wie er auch vor seinen Toren, wie unfassbar agil er war, welche Chancen er auch davor kreiert hat, das war schon extrem gut. Und du hast halt gemerkt, ne, Leipzig, kurze vertikale Anspielstation, stand langes Querpassspiel und haben uns direkt unter Druck gesetzt. Natürlich hatten wir auch viele defensive Schwächen, da kommen wir gleich zu sprechen, ne? Wir hatten bei fast allen Problemen, unter anderem aber auch beim Pressing in der Mitte, beim schnellen Umschaltspiel. Und du hast halt gemerkt, dass die Leipziger wirklich auch uns unter Druck gesetzt haben und alle Chancen, die sie bekommen haben, gnadenlos ausgenutzt haben. Und das merkst du aber natürlich aber auch, dass die beispielsweise Leipzig zwei athletische Sechser hatten im Vergleich zu den Sechser, die da bei uns rumtummeln, ja, wo du ja auch Fragen stellst, ja, ist das in dieser Form überhaupt Bundesliga-tauglich? Können wir gleich drüber sprechen. Und da war einfach sehr, sehr viel Gutes dabei. Und ja, ich habe am Ende auch das Gefühl gehabt, jetzt hat es dann auch gereicht. So nach dem 6-0, ja, ja, gut, jetzt hören wir auch auf. Und es war auch okay so, weil noch schlimmer wäre noch übler gewesen. Aber das war ein Tag zum Vergessen. Und für Leipzig muss ich einfach sagen, eine deutliche Positionierung in dieser Bundesliga wirklich zu diesen Top-Teams zu gehören. Und Diamandé, der, glaube ich, ja, in der Bundesliga logischerweise auch kein Dreier-Triple-Punk gemacht hat, das wird vielleicht nicht das letzte Mal sein, aber hat sich deutlich ins Fokus vieler Fußballenthusiasten gekickt und da muss ich auch sagen, wie er das gemacht hat, wie er die einzelnen Tore erzielt hat, das ist schon ganz, ganz großes Kino gewesen.
Und ich meine, das ist natürlich das Tempo, in dem Leipzig spielt, in dem Leipzig auch in der Lage ist, Aktionen durchzuführen. Also das ging einfach oft zu schnell und klar hat die Eintracht auch ein schlechtes Spiel gemacht, werden wir gleich drüber sprechen. Ich glaube aber, dass gegen dieses Leipzig viele Probleme gehabt hätten und haben ja auch de facto gehabt, denn sie haben in der Saison erst einmal gegen Hoffenheim und einmal bei Bayern verloren. Ansonsten alles mindestens mit einem Unentschieden und sehr viel öfter mit einem Sieg bestritten. Aber interessant fand ich vor allem auch bei Leipzig, das war in dem Spiel wirklich zu sehen, gerade in der Anfangsphase gab es ja auch einzelne Momente, wo die Eintracht mal gekommen ist und wo es auch mal Ballverluste gab, weil Leipzig spielt schon auch so riskant, dass da ist schon auch mal der ein oder andere Fehlpass mit dabei. Aber das defensive Umschalten, das war halt einfach richtig, richtig gut. Und wie oft man zum Beispiel auch Harder in der eigenen Hälfte in Defensivzweikämpfen gesehen hat, das war fast schon vorbildlich, würde ich sagen. Und das hat halt, glaube ich, der Eintracht dann noch schwerer gemacht, dass du selbst in den Momenten, wo Leipzig mal erwischbar gewesen wäre, nämlich wenn sie Ball verlieren und vielleicht auch ein bisschen offen stehen, weil sie schieben ja dann über die Flügel zum Beispiel David Raum, der denkt nicht an Absicherung, wenn Leipzig den Ball hat, der ist erstmal vorne weg. Aber du konntest dir in dem Spiel relativ sicher sein, irgendjemand anders wird für ihn mitverteidigen. Und das fand ich schon wirklich sehr, sehr gut von Leipzig. Das hat mir sogar fast besser gefallen als die Offensive, weil bei der Offensive kam so viel Frankfurter Schwäche mit dazu. Das ist, also ich will jetzt die Tore nicht kleinreden, deshalb.
Nee, aber es ist schon so. Ja, ja. Ich fand das Wechsel. Ich muss auch sagen, du hast vollkommen recht. Also im Endeffekt hast du ja so wenige Chancen überhaupt auch zugelassen. Aber mir hat das Wechselspiel eigentlich bei zwischen den einzelnen Spielern bei Leipzig auch echt gut gefallen. Ne? Also zwischen sechs und den hängenden Offensivspielern, da war viel dabei. Ich fand es auch wirklich. Ja, du hast auch, es gab auch viele diagonale Pässe, die gegen, hinter Frankfurts Außenverteidiger eigentlich gingen, wo du gedacht hast, okay, das ist schon einfach ein anderes Level hier. Und das ist halt auch das Ding, ne? Es gibt immer wieder Einzelspieler, die bei uns vollkommen zu Recht, auch weil sie eine ganz gute Saison auch spielen, gelobt werden, aber auch die haben gerade echt Schwächephasen. Nene Brown, auch so jemand, der beispielsweise viel der den Gegnern viel zu viel Raum lässt. Ja, und das ist dann auch wieder, zeigt sich, ja, okay, aber du gerade gegen Leipzig kannst du diese Räume nicht bieten. Ne? Du musst rangehen, du musst auch selber krasser im Pressing sein. Und wenn du das halt nicht bist, ja, dann wird es gegen Leipzig nicht gut aussehen. Und das hat mich auch echt geärgert. Also ich meine, wir können ja auf die einzelnen Tore gucken. Und guckst dir das 1-0 an und denkst, warum? Das geht viel zu leicht. Collins, what the fuck is going on, dude? So, weißt du? Natürlich sieht er auch Zetterer schlecht aus. Natürlich ist auch Zetterer der, können wir drüber reden, ne? Wenn wir auch morgen bei Fußball 2000 auch noch drüber reden, ist es nicht vielleicht einfach viel zu früh gewesen, dass du jetzt gesagt hast, ja, wir machen jetzt den Zetterer-Wechsel und jetzt hast du seit ein paar Wochen auch diese Schwierigkeit, dass er überhaupt auch nicht mehr konstant ist, aber da kommt halt viel zusammen. Er sieht beim Rauslaufen schlecht aus, Collins sieht bei der Verteidigung schlecht aus. Collins 0-2, ebenfalls komplett desaströs. Das ist keine Verteidigung mehr, das ist ehrlich gesagt eine ziemliche Frechheit. Und da denkst du dir, so in Leipzig aufzutreten, es hängt mehr mit der Schwäche der Eintracht zusammen, als mit der Stärke der Leipziger, weil so hättest du auch ein Gegentor gegen andere Mannschaften gefangen.
Ja, das ist natürlich fair. Aber Dennis, ich habe dich so viel nicken sehen, dass ich das Gefühl habe, du hast Überstunden gemacht und dieses Spiel auch gesehen. Kann es sein?
Ich habe die erste Halbzeit gesehen, die hat mir schon gereicht. Die hat mir schon gereicht, weil also es ist schon, boah, das 2-0 ist in der Art und Weise komplett, also da weißt du alles, was bei Eintracht Frankfurt los ist, defensiv.
Mhm. Exakt, ja.
Die stehen 5 gegen 2, ist das richtig?
Oder ja, genau.
2 bleibt. Und also Koch läuft mit, sieht ihn, sein Gegenspieler ist vor ihm, lässt irgendwann los, gibt aber auch Brown dann kein Kommando, kein Signal, nichts. Da kann man auch drüber dann streiten, wie verhält sich Brown, kann dann auch mal nach hinten gucken, im Laufe der Dynamik schwer, oder in dem Standbild schwer, aber im Laufe der Dynamik eher mal möglich. Alle gucken auf den Ball, es ist keine Intensität da, 5 gegen 2, und er spielt einfach nur einen horizontalen Pass. Und es reicht. Das ist in der Summe wirklich hart. Ich muss aber wirklich sagen, ich habe Frankfurt auch gegen Köln gesehen im Auswärtsspiel und du denkst ja, was eine coole Mannschaft, nette Abläufe, technisch hochwertig, spielen Fußball, haben auch den Wunsch, Fußball spielen zu wollen und spielen einfach qualitativ guten Fußball. Und dann ist irgendwann auch so dieser, habe ich so das Gefühl, auch so ein bisschen Spannungsverlust da, dass du denkst, 4-1 in Köln, ja, alles
aber
klar.
Der war aber auch gegen euch.
Ja, absolut, auch gegen Gladbach,
Ich meine, wir haben 6-0 geführt und dann kriegen wir noch 4 Tore und dann machen wir es noch spannend. Auch da ist ein Spannungsabfall. Und dieser Spannungsabfall ist immer wieder deutlich zu spüren. Und irgendwann jetzt und jetzt kommt natürlich bei hohen Ergebnissen, die wir natürlich durch die Champions League, ne, da kriegst du echt immer einen auf die Nuss. Mhm. So, da guckst, holst dir jedes Spiel, holst dir echt eine Klatsche ab. Und dann ist es gegen krasse Gegner, gegen gute Gegner, gegen Gegner, die auch eine individuelle Klasse haben, das muss man sagen. Dann fehlt es an gewissen Situationen. Aber was mich halt ärgert, ist, du kannst in Leipzig verlieren. Überhaupt kein Thema. Aber doch nicht so. Also, was du sagst. Ehrlich gesagt, Koch ist Kapitän. Aber da muss er vielleicht auch seine Defensive mal selber, muss auch mit denen mal sprechen, muss das mal ordnen. Und in Collins, der seit Wochen seiner Form hinterherläuft, die beiden Gegentore, 0-1 und 0-2, da denke ich mir, Leute, also, hast du keine Lust? Wir können es auch sein lassen. Also irgendjemand werden wir schon finden auf der Bank. Weil das ist so
schlecht.
Weißt
du, welchen Expected Goals Wert der Schuss vom Baumgartner hatte?
Tell me.
0,99. Das war wahrscheinlicher als ein Strafstoß zu verwandeln. Hatte, also weil er ja nur noch einschieben musste. Aber das ist doch Teil des Problems, Marvin, oder? Dass du jetzt sagst, na, Robin Koch müsste mal seinen Mitspielern sagen, wie sie verteidigen sollen. Man hatte auch bei Arthur Theat nach dem 0-3 den Eindruck, dass er da sehr deutlich gesagt hat, wie das alle nervt. Aber ist nicht Teil des Problems, dass ein Robin Koch ja auch Teil dieser schwachen Defensive ist, er lässt eben in der Situation Baumgartner laufen. In der Situation, ich habe hier gerade ein Standbild mir gemacht, da zieht Harder gerade an Collins vorbei. Keiner weiß, warum er die Bahn aufgemacht hat, aber er hat sie aufgemacht, aber es ist noch nichts passiert. Denn Baumgartner ist noch nicht mal im Strafraum und Koch ist jetzt noch bei ihm. Und ich weiß, wenn ich es jetzt laufen lasse, dann ist gleich Koch nicht mehr bei ihm. Und das ist ja ein Problem.
Ja, also das ist ja auch völlig, und das siehst du ja Woche für Woche, das ist ja kein Einzelfall gerade, weil auch niemand kommt an sein Niveau dran, also an sein Leistungsniveau, was er in der Vorsaison hatte, wo man auch sagen könnte, das berechtigt dich zu einer Nationalmannschaftsteilnahme. So, ne? Jetzt kann man sehr über individuelle Situationen sprechen. Ich glaube, Collins wurde gebrochen durch die Nationalmannschaftsberufung. Ja, ich glaube, das war das Schlimmste, was ihm hätte passieren können. Dann, das war einfach eine Nummer zu hoch. Aber dass sie es für Woche einfach nicht schaffen, irgendwie auf ein Niveau zu kommen. Und gerade wenn sie es mal eine Woche mal erreicht haben, dass wir dann wieder so einen krassen Downfall haben, das ist schon einigermaßen erstaunlich. Und ich habe auch das Gefühl eigentlich, dass diese Abwehr das Prunkstück sein sollte. Weil von den Namen her ist mit Terat, der letzte Saison brutal gespielt hat, ein Koch, der eigentlich eine große Stabilität hat, auch in Christensen, das sind eigentlich Granaten. Und die sollten dir eigentlich kein 0-6 gegen Leipzig produzieren, so. Aber es funktioniert an diesen Stellen gar nicht. Und ich glaube auch, dass dann in einer gewissen Art und Weise auch im Zetterer nicht die Sicherheit gibt, die natürlich ein Kevin Trapp hatte. Und es wurde immer viel zu viel kritisiert. Auch ein Kevin Trapp, der natürlich auch älter wurde und vielleicht auch mal den ein oder anderen Manko hatte. Aber der war in der Kommunikation mit seinen Mitspielern halt ganze Nummer besser und das fehlt jetzt, das merkt man. Und dann gehört aber auch zur Gesamtsituation dazu, dass wir die Doppel-6 mit Motorhut alle Ehren wert und ein Chaby, dessen Position das ja eigentlich gar nicht ist, auch in aller Ehren wert. Aber auf Top-Niveau merkst du, dass beide nicht da reinpassen. Das ist gegen Top-Gegner nicht Bundesliga-tauglich und das muss man, so muss man, ehrlich muss man sein. JB hat eine super Saison gespielt, hat viele Vorlagen gebracht, aber das Motorhut, der eigentlich vor der Saison war klar, dass der gar nicht europäisch spielt, der wurde gar nicht nominiert und plötzlich spielt er wieder so eine gewichtige Rolle. Zeigt auch, wie problematisch es mit Skiri gerade ist. Ne? Und das, da kommt halt viel zusammen und die Doppel-6 hat der ganzen Mannschaft und auch diesem Abwehr-Mittelfeld-Konstrukt keinerlei Sicherheit gegeben.
Ich wollte gerade fragen, was mit Skiri los ist, weil Skiri ist doch genau der Sechser, der diesem Spiel auch gut getan hätte, was so die Umschaltmomente angeht, defensiv Dinge abzufangen.
Der Köln-Skiri auf jeden Fall, aber nicht der Frankfurter Skiri, leider nicht mehr. Es ist wirklich das große Problem. Der Kölner Skiri war ein Spieler, wo wir gedacht haben, okay, naja, Bayern München hätte auch Interesse, interessant, dass die Eintracht da irgendwie eine Möglichkeit hatte, da waren ganz andere Vereine dran, aber er ist nie wieder auf sein Leistungsniveau gekommen. Es war so eine Mittelmäßigkeit gehabt, die dann okay war, aber jetzt wird Motorhut ihm vorgezogen. Ich glaube, es ist eine deutliche Sprache, was das gerade spricht. Ne? Das zeigt natürlich, auf der einen Seite ist es positiv, unter Dino Topmüller kann jeder Spieler rankommen. Das ist das Positive. Aber die negative Seite ist, Skiri kommt überhaupt nicht mehr an sein Niveau und ist auch gedankenlangsam. Also diese Gedankenlangsamkeit, die du momentan in seinem Spiel oftmals siehst, wo du denkst, was zur Hölle? Weil ich bin ja oft im Stadion und denke, was machst du denn da? Das hast du doch sehen müssen. Das war doch klar, dass der Gegner kommt. Das ist schon krass. Und ich glaube, der wird auf keinen grünen Zweig mehr kommen.
Was ja bei einigen Spielern im Kader so ist, also über Wahi muss man eigentlich gar nicht mehr so wirklich sprechen und auch bei Batshuayi hast du gesehen, er war stets bemüht und er hatte auch seine einzelnen Situationen. Einmal hat Terat einen super Pass auf ihn gespielt und das leitet die Chance von Doan ein in der 20. Minute, also diese gegenläufige Bewegung, das hat er eigentlich super gemacht. Aber du siehst es halt zweimal oder dreimal im Spiel von ihm und nicht 5, 6, 7 Mal, so wie es eben bei einem Serhou Guirassy zum Beispiel der Fall wäre. Jetzt haben wir so eine ganz komische Situation bei der Eintracht, Marvin. Also wir haben schon 5 Spiele in der Saison gesehen, in der die Eintracht 4 oder mehr Tore kassiert hat. Man hat aktuell die schlechteste Defensive der Liga mit 29 kassierten Toren. Guckt man allerdings auf die Expected Goals Allowed, also auf die statistischen Werte, dann hätte man die 7. beste Defensive. Also es geht auch krass auseinander und trotzdem will ja niemand so tun, als ob das jetzt hier ein Tor zu hoch gewesen wäre gegen Leipzig. Das war schon genau richtig so mit dem 0-6. Und wir hören dann, dass Markus Krösche das auch so deutlich benennt. Glaubst du, Dino Topmüller wird hier wieder ein Thema werden?
Du hast genau den richtigen Namen gerade genannt. Ja. Und ich glaube, dass die Art und Weise, dass Krösche das so deutlich benannt hat, und ehrlich gesagt, wenn du das Frankfurter Umfeld anguckst und einige Medienvertreter sich schon geäußert haben und den Namen Dino Topmüller zur Disposition gestellt werden oder gestellt haben, dass ich glaube, dass Dino Topmüller gefährdeter ist als jemals zuvor bei der Frankfurter Eintracht, weil ein Krösche vielleicht auch sein eigenes Popöchen retten will. Und das muss man, das gehört zur realistischen Betrachtung dazu. Der Kader ist unrund und er ist unrund zusammengestellt worden im Sommer. Es war, ganz ehrlich, Dino Topmüller kann einem auch leid tun, weil immer wieder wird dein bester Stürmer veräußert und immer wieder und du überlegst, was willst du machen? Und du sagst, Leute, der geht ja nicht nach draußen, der beschwert sich nicht nach draußen, der sagt intern, wir müssen was machen. Und deswegen war ja, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, die Ursula-Sache da am letzten Transferfenstertag, ne? Das war das ja noch ein heißes Gerücht. warum war das so? Nur weil er gesagt hat, Leute, ganz ehrlich, ich arbeite jetzt hier gerade mit dem Mai. Ich sage, das wird nichts. Ja, ich kann es probieren, aber das wird nichts. Ja, und dann hat aber Krösche gesagt, nee, wir wollen es probieren. Wir glauben an ihn. Wir haben auch dementsprechend das Geld investiert. Du musst probieren. So, und jetzt siehst du, was Sache ist. Und dann ist es halt echt schwierig, wenn du mit so vielen jungen Spielern zusammenarbeitest. Auf der einen Seite schaffst du es, in Can Uzun auf dieses Niveau zu bringen, dass der Bundesliga relevant wird, dass du Nene Brown zu einem Nationalspieler machst. Aber wenn halt ein paar Spieler dann ausfallen, gleichzeitig ein Götze einfach immer älter wird und nicht mehr die Spielzeiten hat und diesen Impact auch nicht mehr hat und du gleichzeitig Leute wie Skiri hast, die gar keine Relevanz mehr haben, Larsson in ein Leistungsloch fällt und deine komplette Defensive eigentlich nicht mehr so sicher ist, auch, vielleicht auch, und das ist der nächste Punkt, weil ein Kevin Trapp nicht mehr da ist und gleichzeitig wurde gesagt, auch vom Management, unser Mann ist Santos und Santos ist der Mann, den wir potenziell teurer verkaufen können. So, und was ist jetzt dann? Dann ist Santos verletzt, Kreuzbandriss und dann setzt du ihn zu früh wieder ein, dann hat er noch diese Sicherheit nicht, ist unsicher und dann machst du einen schnellen Move und sagst, ja gut, okay, ja, wenn das jetzt nicht funktioniert, weil der gerade unsicher ist, ja, dann müssen wir ihn wohl tauschen. Ne? Dann gibst du dem Druck, dann hältst du dem Druck nicht stand, beugst ein und dann wird Zetterer, der eigentlich als Nummer 2 geholt wurde, der neue Torhüter, und dann denkst, okay, scheiße, jetzt 3-4 Spiele vorbei. Ja, so gut ist der vielleicht jetzt doch nicht. Scheiße, jetzt haben wir uns in solche Bedrängnisse gebracht und da ist auch ein Krösche mit für verantwortlich. Aber natürlich ist auch klar, sich selber aus dem Feuer nehmen und Dino Topmöller ins Schaufenster stellen zu sagen, ja, das war jetzt taktisch nicht klug und jetzt muss man eine andere Sprache her. Ja? Da weißt du auch, woher der Wind kommt.
Aber also das ist alles nachvollziehbar und ich sage den Satz, den ich immer im Rasenfunk sage, du wirst für jede Trainerentlassung gute Gründe finden, du kannst jede Trainerentlassung verargumentieren und ich will jetzt auch nicht sagen, dass Dino Topmöller der beste Trainer der Welt ist, ist er offensichtlich nicht, aber das sind doch so viele Themen, mit denen er genuin nichts zu tun hat und wenn wir die Doppelsechs kritisieren, ja, wen soll er denn da hinstellen? Und wenn wir die Fünferkette kritisieren oder die Viererkette, ist ja wurscht, gab es ja auch schon einen Wechsel, sehen wir ja auch, ja, was bringst du denn, wenn sogar Robin Koch schwächelt und wenn Zetterer beim 0-1, es war einfach mit Ansage ein Riesenfehler und Harder hat ja danach auch letztlich gesagt, ich wusste das schon, dass der gerne mal rauskommt, der hat quasi auch schon genau gewusst, was passiert.
Ja, das war die letzten Wochen auch schon Thema, guck dir die letzten Spiele an, es war immer wieder so, er hat diese Schwäche beim Rausgehen und das Problem ist, du kannst dieses Thema nicht lösen, wenn du sagst, ja, jetzt haben wir Dino Topmöller weg, jetzt wird alles besser. Was wird denn dann in der Offensive besser? Wir haben Johnny Burkhardt geholt, der ein toller Stürmer ist, aber eine gewisse Verletzungshistorie hat. Einfach nur so. So, das ist der einzige Stürmer, den du direkt geholt hast. Du hast super Leute geholt, super Leute, die sich auf den Flügeln tummeln und so weiter und so fort. Ein Bahoya, der letzte Saison mega spannend und relevant war, der ist jetzt auch in der Schwächephase, was für einen jungen Spieler irgendwie verständlich ist. Und jetzt kommen so viele Leute halt schwerer raus. Das kann ich nicht alles Dino Topmann anlassen. Das würde ich nur mit einem schlechten Gewissen tun. Und Dennis, du schüttelst auch den Kopf, beziehungsweise du nickst. Your take, bitte.
Ja, also ich bin auch komplett, also am Ende, vor dem Spiel waren es 6 Spiele in der Bundesliga, die ungeschlagen waren. Und man ist, lass mich eben auf die Tabelle gucken, 7., glaube ich, richtig? Ja, 7. mit 21 Punkte. Das ist ein Punkteschnitt von 1,6. Ja. Das sind am Ende 54, 55 Punkte in einer Saison, wo du deine 2 Weltklasse-Stürmer verlierst. In einer Saison, wo die Dreifachbelastung Champions League so eine wichtige Rolle spielt. Letzte Saison Stuttgart, die haben auch massivst gelitten unter dieser Champions League. Was verständlich ist. Du kannst den Kader nicht so aufpumpen in der Endqualität wie andere Vereine. So, und Frankfurt leidet natürlich auch darunter, ist doch ganz klar. Und gerade wie Topmöller mit den Abgängen umgegangen ist vorne und Johnny Burkhardt integriert hat, der ist ein anderer Stürmer, der braucht die Flanken, der braucht die Steckpässe im letzten Drittel, der läuft nicht wie Marmoush von der Mittellinie los und ist an Upamecano vorbei und hat den Neuer noch ausgetanzt und dann hat 3 Tore geschossen. Und so, das hat er alles integriert in einem sehr ästhetisch wundervollen Fußball, finde ich. Es ist wirklich sehr anspruchsvoll technisch. Also meine Kritik gegenüber Dino Topmöller geht gegen null. Ganz im Gegenteil. Ich finde ihn immer noch für einen sehr, sehr guten Bundesliga-Trainer.
Und das ist natürlich spannend, weil das Außenverhältnis ein völlig anderes ist.
Ja, bekomme ich mit.
Oder wie du das siehst, als Fans von Eintracht Frankfurt. Also, ne, weil ich will nur ganz kurz alle Leute mal reinholen, weil das Problem ist natürlich, das Spiel jetzt in den letzten Bundesligaspielen oder in den letzten Heimspielen generell war auch nicht sensationell. Ne, das war kein Hurra-Fußball, da war auch viel Glück dabei. Wir erinnern uns an das glückliche 1:1 beim Spieltag davor. Ja, da Batschu war zum Glück das Tor eingeschweißt, aber da können wir froh sein, dass es Elfmeter war.
Ja, ja, richtig.
Die Szene davor halt Elfmeter, würde ich so. Also da und dann ist natürlich eine Kritik, das Spiel zündet uns nicht an. Das ist halt auch richtig, aber trotzdem kommt es natürlich auch darauf an, welche Spieler hat er zur Verfügung, mit welchen Situationen hat er zu kämpfen. Und dann gibt's aber immer viele Leute, die sagen, ja, dann bring doch mal die Jungen so. Und Alex Staff kannst du machen, aber willst du jetzt wirklich auf die U17, U19 Spieler jetzt abgehen und willst ja sagen, ja gut, dann soll er die bringen, bevor er Mauder Hut spielt. Ist vielleicht auch ein Risiko, aber ich finde, du kannst über beide sprechen. Über einen Krösche und du kannst über einen Dino Topmöller sprechen. Aber Dino Topmöller wird nicht zum Ego-Monster. Der wird jetzt nicht plötzlich sich eine Zigarre anzünden und einen auf Stepanovic machen. Das ist er halt nicht. Er ist halt ein anderer Typ. Aber das muss man doch wissen. Und da, also es haben beide eine Mitschuld. Und ich glaube, das gehört dazu.
Ja, das Trainer immer, also ich finde aber, ich bekomme das mit, dass die Fans von, dass das Umfeld bei Eintracht Frankfurt deutlich kritischer ist mit Topmöller. Ich finde aber, man muss wirklich die Umstände nochmal sehen. Man hat ja in den letzten Saison ganz anderen Fußball auch gespielt. Also ich habe immer eben gesehen, letzte Saison 49% Ballbesitz, diese Saison bist du aktuell bei 55. Also es ist ein deutlich aktiverer Ballbesitz, Offensivspiel mit Ball. Du hast das Spiel nach vorne verlagert in die gegnerische Hälfte, dass du dann auch das Spiel hast wie gegen Wolfsburg, die ist defensiv. Mit dem neuen Trainer vor allem auch nicht schlecht machen und du mit der Dreifachbelastung und es ist zäh und das, die hatten wir auch in der letzten Saison schon bei Dino Topmöller, wenn man ehrlich ist, auch unter ganz anderen Trainern. Und das ist jetzt auch kein neues Problem, dass man offensiv nicht immer gegen tiefstehende Gegner super aussah. Wenn man die Umstände betrachtet, dass dann deine Topstürmer weg sind, du ein anderes Spiel spielst, Champions League hast und Siebter bist, schwierig.
Plus, es gibt ja noch den Kontext dazu und ich verstehe, dass das schwierig ist, immer im Blick zu behalten, wenn du Fan eines Vereins bist, aber ich finde, es gehört schon mit dazu. Bayern völlig enteilt, Leipzig keine Chance dran vorbeizukommen, weil haben gut eingekauft, haben einen guten Trainer und die kommen in jedes Spiel frisch rein, weil die einfach gefühlt 4 Tage regenerieren können. Machen sie natürlich nicht, aber Riesenvorteil. Dortmund unfassbar stabil. So wie wir es vorhin besprochen haben. Hoffenheim hat sehr, sehr viele Spieler neu geholt, haben jetzt richtig getroffen auf dem Transfermarkt. Da waren einige sehr gute Neuverpflichtungen mit dabei. Die spielen gut. Und der VfB Stuttgart hat einen der besten Trainer der Liga plus eben auch einen guten Kader. Und die sind auf Augenhöhe letztlich. Und dann hast du noch Leverkusen. Leverkusen wäre so ein Team, da hätte man angesichts der Neuzugänge und so weiter erwarten können. Vielleicht wird das ein bisschen schwieriger, aber guckt euch die Qualität des Kaders an. Das ist dann trotzdem nochmal ein Unterschied zur Eintracht.
Und du bist trotzdem in Schlagdistanz. Es ist das ja trotzdem ist nicht so, dass es alles unmöglich ist. Also Stuttgart finde ich ist auch ein tolles Team, aber ich, also theoretisch Hoffenheim ist immer
auch
noch
schon
nicht
ganz
unfassbar.
Viel Glück die Saison. Und, ja, und die aber also Eintracht jetzt auch ein bisschen Pech manchmal.
Genau. Und ich meine, was ist das Ziel? Ich glaube, das Ziel kann tatsächlich sein, lass uns irgendwie versuchen, auf Platz 5 zu kommen. So, ne? Das ist ja so ein bisschen das Ziel. Wenn es 6 wird, wäre auch geil. Aber es ist alles noch nicht unfassbar. Es ist ja alles sehr, sehr eng. Ne? Und ich weiß halt nicht, und ich finde es total gut, Dennis, dass du das nochmal artikuliert hast, dass da zur Realität dazugehört, dass die Bundesliga, wenn du es nur auf die Bundesliga konzentrierst, die letzten Spiele, letzten Wochen eigentlich echt gut waren. Wir haben halt davor gegen Bayern verloren, dann sei im ganzen November nicht mehr verloren. Das ist schon gar nicht so verkehrt. Und das gehört zur Realität dann dazu. Und natürlich ist jetzt, gibt jetzt einen auf den Sack und du wirst auch gegen Barcelona echt richtig einen auf den Sack bekommen. Und dann musst du dich schütteln und dann hast du halt natürlich wieder das wichtige Spiel gegen Augsburg. Aber ich warne auch vor Schnellschüssen und ich glaube, ein Teil der Realität ist halt auch einfach, dass der Kader unrund ist und das hat nicht Dino Topmöller zu verschulden. Und irgendwann ist er mit seinem Latein auch am Ende, wenn du Leute wie Can Usun hochbringst. Guck mal, dass Johnny Burkhardt überhaupt in der Saison schon so gut trifft bei der Eintracht, kann man sagen, ja, muss man voraussetzen, ist ein Nationalspieler. Ja, aber ist es immer ein Automatismus? Nee, ist es nicht. Und ich finde, das ist schon alles ziemlich gut. Und deswegen kommt mir die Kritik, ich meine, das hatten wir bei uns wochenlang, ne? Und seit Wochen steht bei Fußball 2000 in den Kommentaren die Flopmöller raus und so weiter und so fort, weil die mit der Leute es ist kein Sensationsfußball. Es ist halt dieser Fußball, den du halt am Anfang seiner Vita bei der Eintracht hattest, so und also jetzt von der Ergebnis, aber so ganz so richtig ist es auch nicht. Wir haben immerhin 6 Tore gegen euch geschossen.
Ja, wobei andererseits, das war natürlich auch das beste Spiel offensiv. Also es stimmt natürlich schon, 8 Pflichtspiele in der Saison hat man mit einem Expected Goals Wert von kleiner als 1,0 bestritten. Und da hatte jeweils der Gegner mehr. Also ich verstehe das schon und ich sehe es ja auch, wie manche Siege zustande gekommen sind. Gegen Gladbach irgendwie übers Ziel gerettet, gegen Köln irgendwie ins Ziel gerettet, gegen Wolfsburg Glück gehabt, dass der Strafstoß A gegeben wird, B, dass er an die Unterkante der Latte geht und nicht an die Latte. Gegen Mainz 05 kein einziger Schuss, ganz fürchterlich, aber hat 1-0 gewonnen. Also ich verstehe das total, das Emotionale daran. Aber ich möchte die Frage stellen, die ich, glaube ich, vor einem Jahr schon mal gestellt hat im Eintracht Frankfurt Schwerpunkt. Kannst du mir den Trainer nennen, bei dem du überzeugt bist, er ist besser als Tino Topmöller unter den gegebenen Umständen? Und ich sehe es nicht. Ich sehe die Möglichkeit eines Trainereffekts, aber ich sehe da draußen nicht den einen Namen, wo ich sage, da musst du jetzt zuschlagen, den musst du holen.
Und, also ich kann es mir ehrlich gesagt auch, ich habe jetzt auch drüber nachgedacht, weil diese Debatte wird geführt und wenn Krösche das ins Feld führt, dann ist es unweigerlich Teil der nächsten Wochen. So.
Das glaube ich auch.
Aber es gibt eine emotionale Komponente, die ich sagen würde, ich würde Ralf Hasenhüttl irgendwie ganz cool finden. So, ich mag den Typen. So,
Fußball, ey. Boah, bitte. Nee,
aber nicht. Genau, es ist nur die Emotionalität. Und ich glaube, vom Fußball oder wenn es darum geht, Spieler zu entwickeln, könnte sogar Tedesco irgendwie ein ganz spannender Trainer sein.
Marvin, ey, wirklich, wann hast du denn zuletzt Fußball geguckt? Also, wenn du jetzt schon den Offensivfußball von Eintracht Frankfurt nicht magst, dann wird Domenico Tedesco dich brechen.
Also, ich guck nicht so viel türkische Liga.
Ich schon.
Es ist so schlimm.
Es ist nicht schön. Es ist nicht schön, nein.
Na gut.
Genau. Und zum Beispiel auch Marco Rose, der jetzt gespoilert. Der jetzt auch irgendwie genannt wird, der hätte mal Interesse da. Ey, Leute, das ist, weil, also am Ende, das sind jetzt 29 Gegentore, richtig?
Ja.
Die sind nur auch deshalb problematisch, weil, wie gesagt, diese Spannungsverluste da sind. Ich würde es wirklich bewusst Spannungsverlust nennen. 6-4 Tore gegen Gladbach, 2 gegen Köln in der Nachspielzeit, wo das Spiel ist gelaufen. Rechnet die ab, dann sieht es immer noch nicht viel besser aus, aber dann befinden wir uns in einer Range, wo du sagst, das kannst du inhaltlich begründen. Das Thema Spannungsverlust ist da und das muss man angehen. Inwiefern der Trainer daran wirken hat, das ist schwer zu greifen. Aber inhaltlich finde ich, aus genannten Gründen, ist der Fußball von Topmöller ja eigentlich gut genug. Und wie Max es sagt, du hast keinen Trainer auf dem Markt, der dir versichert, dass es offensiv nochmal ein Stück besser läuft oder zumindest gleich gut und defensiv auch wieder besser. Dann bist du nämlich auf Spitzenniveau.
Ja, und dann sind wir halt doch dabei, da einfach darüber nachzudenken. Und ich weiß, wie schwer es ist. Das ist alles kein Selbstläufer, aber nochmal zu sagen, okay, haben wir diese Ziele? Wollen wir Platz 5 angreifen? Dann müssen wir halt auf dem Transfermarkt nochmal ein bisschen Gas geben, so, ne? Ich meine, du hast echt viele Spieler veräußert, die lang bei der Eintracht waren, ne? Du darfst auch nicht vernachlässigen, dass irgendwie Gerüste auch weggegangen sind. Ich habe Taub angesprochen, ein Tutor, über den wird nie gesprochen, aber der konnte sowohl im defensiven Mittelfeld, auch als in der Innenverteidigung und das war ein Eintracht-Urgestein. Das bricht hier alles schon so ein bisschen weg. Es ist halt einfach Teil der Realität. Und ich wäre dafür, lieber noch mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und zu gucken, was können wir in der Stürmersituation ändern und eigentlich auch nicht nur da, sondern Skiri-Ersatz. So, was können wir da machen? Gibt es da irgendjemand, der vielleicht in der Nationalmannschaft bei der WM spielen will, aber zu wenig Einsatzzeit bekommt, weiß ich nicht. Das muss ein Krösche lösen. Aber das gehört dann auch zu Krösches wieder dazu.
So jemand wie Abdullah zum Beispiel von Hoffenheim, der hätte sehr gut zur Eintracht gepasst. Da muss man sich schon die Frage stellen, warum der...
Seien Sie ruhig bitte, das ist eine Frechheit hier.
Okay, also es ist eine hochkomplexe Situation. Wir kommen im alten Rasenfunk, wo wir einen Schwerpunkt in der Sendung gemacht haben. Das war er jetzt quasi. Also es geht jetzt zu Barca und dann kommen zwei wirklich extrem eklige Spiele, weil du immer der klare Favorit bist und deswegen auch nur verlieren kannst im Grunde. Zu Hause gegen Augsburg und dann beim Hamburger SV und dann erst ist Winterpause. Bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Die Eintracht 21 Punkte und Rang 7. Für Leipzig natürlich sieht es viel, viel besser aus. Rang 2, 29 Punkte. Jetzt auch ein fantastisches Torverhältnis, war schon vorher gut. Jetzt ist es herausragend. Also nach dem Bayern natürlich, aber gut. Die übertrifft halt gerade keiner. Es geht jetzt dann zu Union und dann wird man noch zu Hause gegen Leverkusen spielen. Ich glaube, das könnte auch noch interessant werden aus Leipziger Sicht. Dann hatten wir aber auch noch jemanden, der da im Tabellenkeller richtig Dampf gemacht hat. Und das ist mit Ansage wieder der erste FC Heidenheim. Ihr erinnert euch, liebe Hörerinnen und Hörer, am letzten Spieltag in letzter Sekunde den Siegtreffer erzielt bei Union Berlin und jetzt gegen den SC Freiburg nach Rückstand in der 40. Minute durch Mansambi, Ausgleich durch Patrick Mainka in der 59. Minute, kommt die 93. Minute und wieder ist es Stefan Schimmer, der von einem, man muss es so sagen, dann doch deutlichen Abwehrfehler der Freiburger profitiert und wieder das 2:1 erzielt, womit Dennis sich Heidenheim auf 11 Punkte katapultiert. Es hat sich von den Tabellenplätzen sowohl oben in der Tabelle als auch unten in der Tabelle gar nichts verändert, aber die Dynamik ist durch diesen Dreier eine komplett andere. 3 Punkte Vorsprung auf St. Pauli, man hält mit Wolfsburg, mit Augsburg, die auch beide gewinnen konnten. Was hat sich deiner Meinung nach bei Heidenheim verändert jetzt in den letzten 2 Wochen, gemessen an diesem Spiel?
Die Gegner haben sich verändert und damit und die Spielweise der Gegner. Es ist für mich nicht überraschend, dass Heidenheim ausgerechnet gegen Union Berlin und Freiburg gut aussieht, weil und Heidenheims Defensivspiel ist immer noch darauf ausgelegt oder darauf ausgerichtet, das klassische Positionsspiel zu pressen. Und es gibt in der Bundesliga wirklich viele Entwicklungen, zum Beispiel auch Eintracht Frankfurt, auch teilweise Mönchengladbach, die vor 2 Wochen da gespielt haben, die immer mehr davon abweichen und mehr im Kontext, wo ist der Ball und wo ist mein Mitspieler sich befinden. Und damit hat Heidenheim große Probleme, weil das klassische Positionsspiel ist eine Antwort von Jürgen Klopp auf Pep Guardiola und das versucht Schmidt auch auszuspielen, wie gesagt, auf ein System, was nicht mehr so vorhanden ist. Union Berlin und SC Freiburg, gerade auch Freiburg jetzt in diesem Spiel, waren extrem statisch in den Positionen. Also sie standen in ihren Positionen und konntest sekundenlang die Formation erkennen. Das war das Mitball, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, 3-4-3, ein Sechser kippt ab in die Innenverteidigung, die Außenverteidiger schieben breit und dann hast du die Flügelspieler, die noch in der Breite stehen, dann hast du so ein 3-4-3, das erkennst du sekundenlang in jeder Sequenz, wo Freiburg den Ball hat. Und sie stehen und stehen und stehen. Und Heidenheim hat dann ihre Lösungen mit der Mannorientierung, mit der Intensität, indem sie dich auch im richtigen Moment, im richtigen Winkel anlaufen. Das kennen wir alles. Und da ist Heidenheim auch einfach auch richtig gut da drin. So, und Union Berlin letzte Woche ist sicher auch nicht viel besser als Freiburg in diesen Themen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und dass die dann ausgerechnet in diesen 2 Spielen einen Zugriff haben, der dann noch nicht bedeutet, dass du das Spiel gewinnst. Ne? Also gegen Union Berlin, wir sollten nicht so tun, als wäre es selbstverständlich gewesen, wie sie das Spiel gewonnen haben. Da war auch sicherlich auch ein bisschen Spielglück hinten raus dabei. Aber sie hatten zumindest diesen Zugriff wieder, der so lange fehlte, auch im Spiel gegen Gladbach, der einfach nicht vorhanden war. Sie hatten einfach keinen Zugriff. Sie konnten keine Aggressivität ausstrahlen, weil der Zugriff nicht da war. Der kam jetzt. Und wenn sie den haben, sind sie immer eine Mannschaft, die bis zum Schluss ein offenes Spiel gestalten kann, auch gegen SC Freiburg. Das war das Ergebnis eines Spielverlaufs, der dann auch für Heidenheim extrem gut gelaufen ist. Sie haben durch ihren Zugriff dann auch immer wieder Ballgewinne, haben es geschafft, aus dem Zentrum heraus auch Umschaltmomente zu kreieren. Ich erinnere mich an Schöppner, der einen wunderbaren Chipball schickt nach einem gewonnenen zweiten Ball auf Honsack, der ganz lange aufs Tor zuläuft und dann knapp daneben schießt. Also da hätte es schon klingeln können. Und defensiv sind sie dann einfach so, wie sie sind, sehr fleißig, sehr genau in der Boxverteidigung, haben da einen Philipp Meinker, der ein überragendes Spiel gemacht hat. Sechs, verrückt, wie er die Höhle auseinandergenommen hat, sorry, wenn ich das so formuliere, der eigentlich auch nicht verkehrt ist im Ablagenspiel, der ist nicht zur Geltung gekommen. Der konnte kein einziges Mal einen Ball ablegen. 6 von 6 Zweikämpfen, glaube ich, auch gewonnen, habe ich gesehen.
Am Boden, genau, ja.
Genau, das war verdammt stark. Also das ist wieder viel zusammengekommen. Das ist das alte Heidenheim, weil sie auch gegen Gegner gespielt haben, die immer noch einen alten Fußball spielen.
Aber wie erklärst du dann, dass es in der zweiten Hälfte mit Umstellung auf Viererkette angesichts des Rückstands genauso war? Der Theorie nach hätte Heidenheim ja dann, wenn man deiner Logik folgt, Probleme bekommen müssen defensiv, zumindest in manchen Situationen.
Das Problem war, dass sie eine +2-Überzahl hatten in der Abwehrkette. Also durch das 3-4-3 von Freiburg hatten sie 3 Stürmer in der letzten Linie und Heidenheim hatte eine Fünferkette. Wofür? Genau. Aber sie hatten dann, sie schieben einfach da überall durch. So, es ist aber nicht so natürlich, mit dem Innenverteidiger so weit durchzuschieben, als wenn du sagst, wenn du mit der Viererkette spielst und ein Sechser oder ein Achter oder ein Zehner schiebt durch. Er hat ja dann auch durch als zweite Spitze spielen lassen dann in der zweiten Halbzeit. Das war völlig verrückt. Ich weiß nicht, ob er das jemals mal gespielt hat. Er stand dann neben Pieringer im 4-4-2. Also es war mehr aus dem Kontext heraus, ne, wir spielen eben Manndeckung, machen jetzt in der zweiten Halbzeit aber so, dass es ein bisschen natürlicher ist. Plus, logischerweise, wir liegen zurück, haben einen Offensivspieler mehr. Ibrahimovic kam für den Innenverteidiger, hast einen Offensivspieler mehr auf dem Platz. Einfach um, wenn du mal den Ball hast, andere Elemente auch zu haben, zusätzliche Elemente.
Und woran liegt das dann, dass Freiburg, obwohl echt einige Dinge für Freiburg laufen in diesem Spiel, also sprich Heidenheim nutzt seine großen Chancen nicht, die es auch schon in der ersten Hälfte gab. Freiburg geht durch einen sehr, sehr schönen Schuss in Führung. Und Freiburg hat ja auch in der zweiten Hälfte immer mal wieder schon so kleine Szenen gerappt. Also gerade Philipp Treu zum Beispiel, der ist immer wieder in interessante Sprints gekommen, oft im Halbraum, dann auch sogar in den Strafraum rein. Meistens hat er aber vorher schon gepasst. Also Freiburg war eigentlich so häufig in Räumen, die interessant sind, auch für den Fußball, den Freiburg spielen lässt. Ist die Antwort jetzt immer Patrick Mainka, warum da nichts draus geworden ist?
Nee, die Antwort ist nicht auf Patrick Mainka, sondern die Antwort ist eher, ich habe das im Sinn, dass sie ein paar Mal zum Beispiel über den Flügel kommen, aber nie aus einer Dynamik heraus, sondern immer Heidenheim in einem Begleitmodus, dass wir sie auf den Flügel in 3 gegen 3 zustellen, neutralisieren und dann verteidigen wir das schon, weil zur Not, wenn die Flanke kommt, wenn der letzte Pass kommt, dann verteidigen wir das schon in der Box. Und wenn man ehrlich ist, das Tor fällt, also das sind 9 Gegenspieler im Feldspieler, im Strafraum, und das Tor kann nur so fallen, wie es dann gefallen ist, indem er die Hacke von Pieringer noch berührt im Schuss und der dann im Bogen aller 9 Feldspieler so halb in den Winkel fällt. Sonst passiert da auch nichts. Also sie sind einfach im Blockmodus, und wenn du im Blockmodus und im Blockverhalten bist, kann es auch mal sein, dass der Gegner irgendwo eine Sekunde zu lang hat, um einen Schuss anzusetzen, der aber in Theorie eigentlich immer noch keine hohe Wahrscheinlichkeit hat, weil du 9 Feldspieler hast in der Box, die den Schuss abblocken können. Dass er dann Du gehst das Risiko ein, dass dann auch mal sowas passieren kann, dass es ganz unglücklich passiert, und das ist immer das kleine Risiko, was du, irgendeinen Tod musst du sterben, hat mal ein cleverer Mensch gesagt, und den Tod sterben sie halt mal. Darum fand ich gar nicht so, dass sie per se ausgespielt worden sind. Du hast erkannt, dass Freiburg versucht hat, die Manndeckung so zu nutzen, dass sie selber für sich das Spiel echt breit gezogen haben. Sie haben dann auf den Flügeln meistens doppelt besetzt gespielt, haben dann über die Breite versucht, schnell in die Spitze zu spielen auf Höhler, der dann auf die Achter ablegen sollte, die entweder direkt tief gegangen sind mit dem Ball, oder wenn sie gemerkt haben, boah, wir kriegen den Höhler nicht ins Spiel, weil mein Kopf Wahnsinn war, so spielen wir halt direkt lang dahinter, und Eggestein, Osterhage, irgendwie, die machen das schon. Und das ist schon verdammt dünn aus Freiburgs Sicht, weil, also, sie haben ihre Themen, sie sind in den Themen, die sie haben, gut, zum Beispiel zweiter Ball, Intensität im Gegenpressing, generell stabil stehen hinten, also du musst Freiburg erstmal knacken. Das sind aber alles Themen, die gegen Heidenheim nicht so im Fokus sind, wie in anderen Spielen. So in Heidenheim hast du halt nur mal den Ball.
Ja, und gleichzeitig hast du gemerkt, also gerade hinten raus hat auch Freiburg nichts mehr im hohen Tempo ausgespielt. Also eine gewisse Müdigkeit, glaube ich, da schon erkannt zu haben, haben ja auch unter der Woche gegen Darmstadt im DFB-Pokal gespielt. Und du hast zwar schon viel Einsatz gesehen, also Treu hat wieder fast 13 Kilometer fast wieder abgerissen. Jan-Niklas Beste hat sich auch in der 92. noch reingehauen und einen Konter abgegrätscht. Da hätte es nämlich schon mal gefährlich werden können für Heidenheim, wie es ja dann auch später wurde. Also das kommt sicher auch noch mit dazu, plus die Problematik, die du in der Innenverteidigung hattest. Lienhardt muss in der Kabine bleiben. In der Halbzeit, in der zweiten Hälfte, kommt für ihn dann Rosenfelder. Der verletzt sich auch. Für ihn kommt dann Jung. Und Jung spielt dann den unglücklichen Fehlpass, der zum Gegentreffer führt. Also ich glaube, das war für Freiburg auch ein Spiel bergauf und mit Gegenwind. Und die kann man halt dann auch mal verlieren.
Aber ist doch diese mentale Komponente nicht auch ein Punkt, der das halt, ja, wie soll ich sagen, der Heidenheim zum Vorteil gereicht ist, weil genau das war es doch, ne? Du warst am Ende dann vielleicht wirklich ein bisschen zu unkonzentriert und hast die Fehler dann halt gemacht, während Heidenheim in meinen Augen irritierend stabil blieb. Die haben einfach weitergespielt, und das war dann schon einfach grandios, weil es war ja tatsächlich auch für Heidenheim so, dass ich schon nicht das Gefühl hatte, es war ja kein klarer Sieg für Heidenheim. Du hast schon gemerkt, okay, die müssen schon viel ackern, aber die sind sich selbst treu geblieben und haben dann dementsprechend halt Freiburg, haben die Fehler von Freiburg ausgenutzt. Und dann muss man aber auch sagen, dass beispielsweise der direkte Torhüter-Vergleich, da war für mich Ramay auf jeden Fall der stabilere an dem Abend. Hat er echt gut gemacht. Atobolo hatte wieder ein paar Kommunikationsprobleme, die ja dann auch zu Gegentoren geführt haben. Also da sind in der Sicherheit, in der mentalen Stabilität war es im Endeffekt so, dass Heidenheim ihren Stiefel durchgezogen hat und das wirklich sehr, sehr gut gemacht hat.
Auf jeden Fall. Ich würde gerne noch einbringen, dass Frank Schmidt einen sehr großen Impact hatte auf das Spiel. Einerseits damit, dass er in der Halbzeitpause, obwohl es gegen den Ball okay war, gut reagiert hat mit Dorsch als zweite Spitze, wo ich erst im Laufe der zweiten Halbzeit gedacht habe, was ist die Idee? Und der Impact war auch nicht sofort da, aber der kam dann mit der Entstehung zur Ecke, die zum 1-1 geführt hat, als Dorsch einfach mal eben zwei Pressingwege geht, die verdammt lang sind, aber in der Intensität ausführt, die dazu führt, dass Rosenfelder, glaube ich, war es, einen komplizierten Ball zurückspielt, den Piringer abfangen kann. So entsteht dann die Ecke und das 1-1. Ja. Also das war ein Mittel, und er hat aber auch mit Ball dann auch gesagt, pass auf, wir müssen die letzte Linie mehr überladen. Das ist dann auch typisch Frank Schmidt. Das macht er gerne. 6 Spieler in letzte Linie und dann spielen wir den langen Ball gezielt. Schöppner war sehr interessant, hatte oft vertikale Laufwege in die Spitze, wo er dann die Bälle bekommen hat und abgelegt hat auf Föhrenbach links. Rechts hatten wir eine sehr coole Paarung zwischen, ähnlich wie in Dortmund mit Ademi und Kutu, dass du Busch und Ibrahimovic hattest, die im Zusammenspiel sehr oft ein 2 gegen 1 erzeugt haben und dann auch diagonal tief in den Strafraum gekommen sind. Also es war einfach auch gezielt sehr stark dann auch bewusst in die Breite gezogen und auch vertikal in die letzte Linie, weil sie wussten, dass Freiburg auch eher einen Tick höher steht und mit Ginter und Lienhardt jetzt auch nicht die schnellsten Spieler haben.
Ja, stimmt.
Es war ein Impact von Frank Schmidt, der mir sehr gut gefallen hat.
Und eine Sache noch, das habe ich mir im Verlauf der zweiten Hälfte gedacht. Heidenheim, also klar, die haben jetzt einmal gewonnen bei Union, aber ansonsten haben die so viel, doof gesagt, Scheiße gefressen in dieser Saison. Ja. Und trotzdem schlägt Föhrenbach, wenn er sieht, rechts ist Ibrahimovic frei, schlägt er den Ball über 40 Meter diagonal. Er macht es einfach, weil er weiß, ey, so spielen wir halt und wir müssen das Risiko gehen. Und es hat super funktioniert in der Partie. Also Föhrenbach hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und das zeichnet wirklich Heidenheim aus. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das wieder sehe, weil das ist das alte Heidenheim. Das ist dieses unkaputtbare Heidenheim. Dieses Heidenheim, das immer eine Idee hat und das vor allem einfach sich nicht irgendwie aus dem Tritt bringen lässt. Also das war echt interessant.
Ja.
Aber...
Das Aber kommt, gegen Freiburg. Ah, okay. Gott, das hört sich so despektierlich gegen Freiburg an. Die spielen ja eine gute Rolle auch. Ich sehe nur nicht, wie Heidenheim Heidenheim muss noch Entwicklungen nehmen im Defensivspiel, die ich bisher noch nicht gesehen habe. Wie gesagt, es waren mit Union Berlin und Freiburg 2 Gegner da, die so ein bisschen in die Karten reinspielen, wenn man ehrlich ist. Das heißt nicht, dass du das Spiel gewinnst als Heidenheim, aber es erhöht zumindest wieder deine Chancen. Darum sehe ich in den direkten Duellen, wenn es um den Abstiegskampf geht, dass Heidenheim noch ein paar Chancen hat, aber ich sehe die Wahrscheinlichkeit bei Mainz zum Beispiel höher, dass sie mal einen Tabellensechsten schlagen als Heidenheim.
Okay, klar, aber wie ist es denn jetzt dann gegen... Dann machen wir doch mal ein fiktives Beispiel. Ja. Wie schätzt du denn die Chancen von Heidenheim gegen, sagen wir mal, St. Pauli auswärts ein?
Nicht gut. Nicht gut, weil St. Pauli definitiv genau das nicht macht, was Freiburg macht. Also sie sind deutlich aktiver im Ballbesitz, deutlich freier, deutlich chaosstiftender für ein System, was auf Manndeckung basiert. Darum, es ist Taktiktafel, ne? Du weißt nicht, was im Fußballspiel passiert, aber wenn du mich so fragst, halt die St. Pauli, würde ich auf St. Pauli tippen.
Ja. Okay, das ist nämlich die Partie am nächsten Spieltag. Das weiß ich nicht so komplett.
Du hast mich in die Falle gelockt. Na, nicht schlecht.
Was heißt Falle? Wenn jetzt St. Pauli das 3-0 gewinnt, ja, werden alle sagen, Dennis, nicht schlecht. Also gespannt. Ja gut, und danach dann zu Hause gegen Bayern, für die Bayern das letzte Spiel vor der Winterpause. Ja gut, also Heidenheim ist auf jeden Fall wieder da. Heidenheim, 11 Punkte, 3 Punkte Vorsprung eben auf St. Pauli, deswegen erstmal nicht verlieren in Hamburg, und dann hat sich schon einiges zum Guten gewendet für Heidenheim. Und für Freiburg ist ja auch nicht so viel passiert. Freiburg gehört jetzt auch zu diesen 16-Punkte-Teams. Also Freiburg muss vielleicht anerkennen, zu den oberen 7 gehört man nicht, da sind es 5 Punkte Abstand, aber so schlecht ist es jetzt auch nicht. Ich vermute, du wirst zustimmen oder wirst du mir hart widersprechen, Dennis?
Nein, ich stimme dir voll zu und vielleicht bin ich sogar zu hart, aber ich höre immer, ich sehe Freiburg nicht so oft, bin ich ehrlich, ich höre aber oft immer davon, dass Freiburg doch immer so eine gute Bundesligamannschaft ist, und immer wenn ich sie sehe, habe ich nicht das Gefühl, dass das eine gute Bundesligamannschaft ist. Ich weiß nicht, ob ich zu hart bin und ob ich zu unfair bin, ich habe immer den Eindruck, Freiburg ist eine schwere Kost.
Ja, klar. Also Freiburg spielt dich, seitdem Doan nicht mehr da ist, selten her, weil das war halt einfach der Unterschiedsspieler, den sie hatten. Freiburg aber jetzt, Juito hatte letzte Woche zum Beispiel einen guten Spieltag, da hätten sie dir gefallen, und bei Freiburg hängt es immer ganz, also es hängt wesentlich davon ab, wie ist die Doppel-6 drauf. Und das war in dem Spiel eben auch ein kleines Problem, nicht das Hauptproblem, nur so ein kleines Detailproblem. Aber, und wenn die nämlich gut sind, und da hast du nämlich auch Kombinationen gehabt aus Eggestein und Mansambi, wo man sich vor der Saison gedacht hätte, okay, und wie sieht das im Spielaufbau aus? Und wo du dann gesehen hast im Spiel, oh, sieht mega gut aus. Weil Eggestein umspielen sie eigentlich im Spielaufbau und Mansambi turnt ohne irgendwo vorne in den Zwischenräumen rum und bildet irgendwie Dreiecke auf dem Flügel. Und zwar egal auf welchem von beiden Flügeln. Also deswegen, es ist schon nicht immer so leicht zu sehen, was Freiburg macht, weil Freiburg halt immer sehr, das hast du ja eingangs gesagt, sie spielen schon einen schematischen Fußball. Dementsprechend hast du auch das Gefühl, dasselbe Freiburg-Spiel schon 15 Mal gesehen zu haben.
Ja.
Aber wenn du es mit diesen Spielern auf diesem Niveau machst, ist es genau das, was du brauchst, um auf jeden Fall Mittelfeld-Bundesliga zu sein. Ja. Und mit 2-3 Siegen bist du eben dann oben dran.
Ein sehr gutes Argument, ja. Wo du Mansambi gesagt hast, der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Sehr, sehr umtriebig, sehr stark in den Dribblings. Wollte sehr viel initiieren. Das, er fiel mir sehr, sehr positiv auf.
Genau, und Mansambi ist wirklich so einer, der jetzt auch so eine Entwicklung nimmt. Und das freut natürlich die Freiburg-Fans auch. Für die geht es jetzt dann zu Hause gegen Salzburg weiter in der Europa League. Dann spielt man noch zu Hause gegen Dortmund. Da hat man jetzt nicht so wirklich eine gute Bilanz. Alle Freiburg-Fans wissen das. Und dann auswärts beim VfL Wolfsburg. Rang 9 ist es aktuell für den SC. Und dann kommen wir zum Gegner der Heidenheimer am nächsten Spieltag, nämlich zum FC St. Pauli. Der musste antreten beim 1. FC Köln. Und man kann es tatsächlich so formulieren, er musste antreten. Denn das, also dieses Spiel hatte eigentlich alles, was eine Abreibung hätte sein können für St. Pauli. Köln hat Chance um Chance um Chance und St. Pauli wiederum gar keine. Am Ende hat man nur 5 Schüsse und nur einer davon geht aufs Tor. Aber weil dieser eine Schuss in der 93. Minute ein Kopfball von Ricky J. Jones war, bei dem Marvin Schwäbe auch noch wegrutscht und deswegen nicht parieren kann, erzielt St. Pauli das 1:1 und nimmt irgendwie Marvin einen Punkt aus Köln mit, ohne zu wissen, wie das möglich war. Die Frage ist jetzt, sollen wir dann kritisch mit St. Pauli sein, was, also wo man leichte Argumente für findet, oder gibt es auch Anlass zu hoffen, dass das jetzt mehr als nur Glück war, dieser eine Punkt?
Uff. Also ehrlich gesagt, ich wäre so ein bisschen kritisch mit Köln, so ehrlich gesagt, weil ich finde, dass sie hatten es auf dem Silbertablett und haben es dann halt auch nicht geschafft, den Deckel drauf zu machen. So, ne? Das ist halt auch so für mich Teil des Problems gewesen, dass Köln, ne, du hast herausragende Einzelspieler wie Elmaler, aber du hast die eine oder andere Chance und bist dann nicht in der finalen Entwicklung dabei, um dann wirklich Deckel wirklich drauf zu machen. Das finde ich tatsächlich ein bisschen problematisch. Und ja, natürlich muss man aber auch St. Pauli kritisieren, weil sie haben gar keine Chance etabliert. Sie haben nichts für dieses Spiel getan. Das ist schon ein Freakspiel, dass du bei so einem Ding hier irgendwie doch mit einem Punkt rausgehst. Natürlich, da gibt's auch wirklich positive Gründe. Ich meine, Defensive war relativ kompakt. Es war eher so standardorientiert. Aber es war auf der anderen Seite aber auch so, dass Köln zwar echt dominant war und hat die Spielgestaltung über weite Phasen auch in die Hand genommen, aber es ist halt trotzdem so, du musst dann halt auch, wenn das 1-0 schon fällt, musst du halt sehen, dass du die weiter unter Druck setzt und dann dementsprechend auch nicht nur ein Tor machst, sondern mehrere Tore machst, weil dann hältst du das Spiel halt immer offen, dann gibt's halt eine Freak-Situation und da ist Ricky J. Jones am Start, geiler Name übrigens, auch richtig, ja, mega. Geiler Bundesliga-Spielername. Und ja, dann macht er das und das ist ja dann auch St. Pauli, ne, dass sie dann ohne Chance mit einem Punkt rausgehen, weil sie defensiv aber auch einigermaßen gute Arbeit geleistet haben. Ne? Also ich will jetzt nicht meinen MVP des Tages oder Unsung Hero des Tages schon vorwegnehmen, der von St. Pauli kommt. Aber da muss ich schon sagen, das haben sie gut gemacht. Trotzdem, es ist trotzdem unverdient. Ist völlig unverdient. Also normalerweise muss Köln hier mit 3 Punkten rausgehen. Und dann würde sich die positive Serie, diese Situation, dass ich Köln als sehr positiv betrachte, jetzt auch Elmaler von Anfang an gespielt hat und auch ehrlich gesagt ein Waldschmidt immer mehr wieder in sich, in dieses Spiel hineinfindet. Ne? Das finde ich, da finde ich viele Situationen, die mir gut gefallen, Köln, aber das ist halt wahrscheinlich ein Entwicklungsschritt, aber da musst du konsequenter sein.
Das wäre jetzt, also das ist wahrscheinlich dein Unsung Hero, aber du darfst ihn trotzdem später noch nennen. Das wäre jetzt, glaube ich, das Positive gewesen, was ich auf St. Paulianer Seite gesagt hätte. Nikola Vasil ist wieder der Nikola Vasil, den yes. wir ganz lange gesehen haben und nicht mehr genau. der auch mal einen Patzer mit drin hat. Ich meine, der rettet im Grunde diesen Punkt, das muss man so sagen. Also schon in der 21. Minute gegen Elmaler, in der 79. gegen Waldschmidt und in der 92. gegen Ache und Kainz. Du kannst vor allem bei der Kainz-Chance legt er quer, dann ist das 2-0, dann ist das ganze Ding durch. Da kannst du noch kritisieren. Auf der anderen Seite muss man allerdings auch sagen, also ich will jetzt nicht so tun, als ob St. Pauli ein Chancenfeuerwerk gehabt hätte, aber was natürlich nicht in der Statistik landet, die ich da zitiert habe, ist die Hackenchance von Cissé, der die Flanke ganz knapp verpasst und deswegen kommt dieser Ball nicht hochgefällig aufs Tor, sondern rollt halt einfach durch und wird nicht auf dem Statistikzettel festgehalten. Und ich finde, dass eigentlich St. Pauli auch in so einzelnen Phasen, also ich habe erkannt, was St. Pauli machen wollte. Die wollten im Pressing mannorientiert spielen und in der Tiefe im Raum verteidigen. Also da haben sie die Mannorientierung gelassen. Und eigentlich klappt das gut. Und das ist halt so absurd, weil halt das Gegentor genau in so einer Situation fällt, wo die Tiefe des Raums gar nicht verteidigt wird. Er nicht mal es noch schafft, irgendwie das taktische Foul zu ziehen, Lars.
Aber auch bei der Schnelligkeit ist es halt auch krass. Elmaler hat so eine Grundschnelligkeit, boy oh boy. Ne? Wenn er da einmal in Bewegung ist, einmal hat es ja noch nicht geklappt. Ne? Da hat er, glaube ich, einen Ball vertändelt oder so. Aber da merkst du halt, es ist halt schwierig. Das ist halt Einzelqualität. Grundsätzlich hat St. Pauli das gar nicht schlecht gemacht.
Genau, und das waren ja auch nicht viele Chancen, die Köln hatte. Und vor allem Köln hatte die Chancen vor allem dann, als es für halt St. Pauli klar war, wir liegen hinten, entweder jetzt oder nie wieder. Und dann haben sie auch ein bisschen mehr aufgemacht. Und das macht nämlich für mich auch ehrlich gesagt die Kölner Sicht auf dieses Spiel so schwierig. Klar ist, Köln war deutlich besser und Köln muss dieses Spiel gewinnen. Und es liegt quasi eher an Köln als an St. Pauli, dass man dieses Spiel nicht gewonnen hat. Trotzdem finde ich allerdings auch, dass man auch schon in der ersten Hälfte gab es zwei gute Chancen. Das war quasi zweimal in derselben Chance. Kommen auch lustigerweise 1,02 Expected Goals raus aus einer Szene mit drei Schüssen nacheinander. Ich finde, Expected Goals sollten da gekappt werden bei 1,0, aber das ist jetzt mal ein ganz eigenes Thema. Hat neulich auch jemand auf Blue Sky geschrieben. Ich sehe es genau wie du. Danke für diesen Hinweis. Aber bis auf diese eine Chance gab es nur noch so ein kleines Ding. Also irgendwie bin ich deswegen auch beim FC so hin und her gerissen, ob mir Elmaler und die Chancen in der Schlussphase, die man hatte, ob mir das schon reicht. Obwohl ich natürlich weiß, wo Köln herkommt.
Ja, klar, aber trotzdem, Kainz muss das Ding machen. Da gibt's nichts. Also das ist so hundertprozentige. Das musst du halt machen. Und dann steht 2-0 und redet keiner mehr drüber. So. Das muss, ja, ich weiß, man könnte es jetzt so verkünstelt darstellen und sagen, ja, das ist auch nicht schlecht. Aber trotzdem, wenn du zu Hause Köln bist, musst du das 2-0 mit Kainz machen. Zack, aus die Maus. Und dann redet niemand mehr drüber. Lässt es offen, dann gibst du den St. Paulianern, die niemals aufgeben. Und das mag ich ja auch. Das ist ja auch das Grandiose, dass die halt, die bleiben bei sich. Und dann haben sie keine Chance und machen trotzdem noch das Tor. Das ist natürlich grandios. Ne? Das ist halt cool. Deswegen ist es ja auch irgendwie spannend, die in der Bundesliga zu haben, weil das eigentlich so nominell eine Mannschaft ist, die so weit unterlegen sind den allermeisten. Und trotzdem immer wieder ihre Chancen kreieren, aber weil sie halt mit ihrem Coach so stabil sind, so klar bei sich bleiben, dass es halt manchmal zum Erfolg führt. Und dann guckt dann halt der Kölner Coach manchmal ein bisschen betröppelt.
Ja, und trotzdem war es irgendwie absurd. Also, weil Köln ja auch, also wenn ich jetzt quasi die Offensive, wie ich dann doch finde, insgesamt dann doch eher Schwäche von Köln thematisiere, hab's ja jetzt gerade schon begründet, wie ich dazu komme, dann muss man aber auch sagen, defensiv hat nichts zugelassen. Also defensiv war das absolut sauber und das, obwohl man eigentlich schon relativ, ich finde schon mutig in manchen Szenen gespielt hat. Also Sebo Lonsen zum Beispiel, der hat so weit rausgeschoben auf Pereira Larsch meistens, dass Köln eigentlich mehr in der Viererkette stand als in der Fünferkette. Nominell war es natürlich oft eine Fünferkette, aber eigentlich war es eher eine Viererkette. Und die haben auch versucht, also das, was Dennis vorhin gesagt hat, aktiv gegen den Ball zu spielen, rausrücken, immer mal wieder durchschieben. Da wurde auch Nicola Vasil mal angelaufen, wenn er angespielt wurde. Und so zwei, dreimal gab es so Situationen, da hätte St. Pauli die echt erwischen können. Gerade Irvine hatte so zwei Momente, da wird er angepresst und setzt sich einfach durch. So einfach, so simpel ist es. Und dann sieht er, oh, hier hinter Tom Kraus ist aber ganz schön viel Platz. Da dribbel ich jetzt mal rein. Die Anschlussaktion war halt dann immer schlecht. Deswegen ist es nie aufgefallen. Deswegen, also Köln hat natürlich auch einen defensiven, eigentlich fast astreines Spiel gemacht. Das gehört halt auch mit dazu. Und dann ist es halt, ja, das ist halt Fußball. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich noch sagen soll.
Ja, also wie gesagt, sehe ich genauso. Aber trotzdem will diese kleine Kritik halt ansprechen. Für mich war es nach dem 1-0 ein bisschen zu viel verwalten und zu wenig. Wir gehen noch aus 2-0, so von Kölner Sicht. Und
aber sie hatten doch die drei großen Chancen. Reicht das nicht?
Ja, musst du machen.
Ja, klar, das weiß der FC ja auch. Also das ist, also ich finde dafür, dass dass da ja St. Pauli auch offensiv umgestellt hat und mehr, also ein Spieler raus aus der Kette und mehr nach vorne, und sie haben ja auch entsprechend gewechselt. Das könnte man jetzt natürlich auch Alexander Blessin positiv anrechnen. Also er hat nicht nur Jay Jones gebracht, sondern auch Sinani und Cisse und Connor Metcalf noch. Also der hat quasi, der hat schon nach vorne reingeschoben, die Spieler. Und es war dann auch, also es war zwar nominell immer noch eine Fünferkette, aber die standen oft in der Restverteidigung einfach nur noch hinten drin. Da könntest du jetzt natürlich sagen, ja gut, dagegen musst du dir ja auch Chancen herausspielen. Aber andererseits hat es ja der FC super gemacht. Also es ist, wir kommen jetzt fast zu kritisch hier raus, finde ich.
Ja, es ist auch okay. Es ist auch von beiden Seiten, es ist halt, für Köln ist es unglücklich, ist aber jetzt auch kein massiver Beinbruch, so, ne, weil es halt auch eine Freak-Situation ist. Und du hast dir ja Chancen erarbeitet, du siehst auch das Positive, du hast auch Spiel gesehen. Ich finde tatsächlich das Zusammenspiel mit Waldschmidt, das mögen Kölner auch anders sehen wahrscheinlich, aber ich finde das mit Elmada, das gefällt mir irgendwie. Irgendwie haben die beiden Bock miteinander zu
kicken. Ja, die haben eine Chemie, finde ich auch.
Und das finde ich geil. Und das ist ja auch etwas, wo du drauf aufbauen kannst. Und für St. Pauli ist es eine Belohnung eines couragierten Spiels, wo du offensiv zwar nicht so wirklich präsent bist, aber dich nie aufgibst, was dann auch irgendwie okay ist. Und ich meine, Köln hat nicht drei solche Spieler, dass sie diesen Punkteverlust mitnehmen.
Fair. Und interessant noch, dass Jay Jones noch gelb gesehen hat für seinen Jubel. Habe ich nicht so ganz verstanden. Aber gut, vielleicht habe ich da auch irgendwas nicht mitbekommen. Dennis, was macht das mit dir, dass Gladbach gegen dieses St. Pauli aus dem DFB-Pokal ausgeschieden ist?
Also, gut, wir haben auch gegen dieses Köln 3-1 gewonnen, von daher. Kannst du mir daraus gar nicht strikt aussehen. Ja, weil ist natürlich bitter, klar. Aber ja, bei uns halt auch viele Themen, die noch da sind mit Ball, von daher.
Passiert halt. Also, St. Pauli jetzt deswegen bei 8 Punkten am Ende, 3 Punkte hinter Heidenheim, Heidenheim nächster Gegner in Hamburg, und dann wird man noch beim ersten FSV Mainz 05 spielen. Das heißt, St. Pauli spielt jetzt auf Rang 17 liegend gegen Platz 16 und gegen Platz 18. Und da sind wir noch einer, sagen, die nächsten beiden Spieltage seien nicht interessant. Also allein aus dieser Sicht her schon. Und beim 1. FC Köln geht es auch durchaus interessant weiter. Man ist mit Rang 8 und 16 Punkten ganz wunderbar platziert, kann es deswegen auch wenn es natürlich wehtut, verkraften, dass man dieses Spiel nicht gewonnen hat. Es geht jetzt dann zu Leverkusen und dann wird man noch zu Hause gegen Union spielen. Ich glaube, da können wir uns richtig drauf freuen. Ja, schauen wir einfach mal. Vielleicht habe ich es jetzt auch positiv gejinxt. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und Union ist auch das Stichwort. Das ist eine der beiden Mannschaften, über die wir noch nicht gesprochen haben. Die zweite ist der VfL Wolfsburg. Unsere letzte Partie, Wolfsburg gegen den 1. FC Union. Und bei Wolfsburg, da weiß man eigentlich immer, was man bekommt. Die wollen einen tiefen Pass spielen auf Amura. Und dann geht's ab. Und was sollen wir sagen? 10. Minute, tiefer Pass auf Amura. Von Amura auf Wimmer. So ist es nämlich richtig. Stimmt, das war ja eine krasse Variation. Da war Union richtig überrascht. Naja, auf jeden Fall gab's das 1:0 dann in dieser Szene. Doki hatte ihm die Innenbahn gegeben, Patrick Wimmer trifft zum 1:0 und Amura macht dann in der 30. Minute das 2:0. In der Hälfte muss dann Kombedi gelb-rot gefährdet raus, ändert aber am Spiel nicht so viel, denn Lovro Meier kann nach einem Pass von Christian Eriksen, wo man die ganze Klasse von Eriksen gesehen hat, er hatte die Passoption draußen, er hatte aber auch den etwas schwierigeren Pass in der Mitte und er spielt ihn so, dass Meier mit dem ersten Ballkontakt treffen kann. Ganz wunderbar. So fällt das 3:0. Nsoki macht das Spiel dann nochmal spannend in der 68. Minute. Da bekommt Wolfsburg den Ball mehrmals nicht geklärt und dann Nsoki kann dann abgefälscht treffen und jetzt beginnt es, dass ständig Szenen ewig überprüft werden. Es fängt schon mit dieser Szene an. Es gibt noch zwei weitere. In der 81. Minute kommt Rothe bei einem Schuss, bei einer Ecke fast zum Schuss und Swanberg drückt Duki zu Boden. Und also in der NFL wäre es definitiv eine Pass-Interference gewesen, denn er guckt nicht mal auf den Ball. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum das auch nach Ansicht der Bilder kein Strafstoß ist. Er macht nichts anderes, als ihn umzuwerfen und da kommt ja sogar der Ball hin. Also ich verstehe es nicht so ganz, aber okay, ist kein Strafstoß für Union. Und dann hatten wir noch eine wirklich sehr kuriose Szene. Kuliarakis zieht Ilic bei einer Flanke das Trikot über den Kopf. Also wenn wir schon beim US-Sport sind, das war dann wie in der NHL, wenn sie sich kloppen und das Trikot drüber gezogen wird. Ein klarer Strafstoß, aber den verschießt Leopold Querfeld und das nachdem er gegen Manuel Neuer unter der Woche im DFB-Pokal noch zweimal vom Punkt getroffen hatte. Dennis, da war viel, viel drin in diesem Spiel, aber auch sehr viel Wartezeit bei endlosen Schiedsrichterentscheidungen. Deswegen gab es ja auch 14 Minuten Nachspielzeit. Ist dann das Spiel, also dieses Ergebnis von 3:1, entspricht denn dann das auch dem, was du von den beiden Teams sportlich gesehen hast?
Ja, sehr. Also ich war sehr überrascht von VfL Wolfsburg. Wahrscheinlich, weil ich auch da wieder nicht so oft gesehen habe. Habe eine ganz andere Mannschaft erwartet, auch da, weil die Pressekonferenz mich so ein bisschen ein paar Fragezeichen zurückgeschickt hat, weil Daniel Bauer sehr Wert darauf gelegt hat, dass man in den Tugenden von Union Berlin besser sein müsste. Und da frage ich mich halt, also das ist halt schwierig, also wenn du VfL Wolfsburg bist und du spielst gegen Union Berlin, musst du ja deine eigenen Tugenden haben. Und eigentlich hat er ja auch mit der Aufstellung ja eigentlich auch genau die andere Antwort drauf gegeben, und zwar, nee, wir machen das anders als Union Berlin und haben eine Lösung dafür. Und neutralisieren ist nicht einfach nur, sondern wir wollen das für uns nutzen. Und das hat er damit genutzt, dass er extrem spielstarke Mittelfeldspieler hatte. Meier, Eriksen, Arnold, Gerhard massivs unterschätzt, wie clever er sich in den Räumen verhält. Dann hast du mit Wimmer und Amura auch da wieder sehr, meiner Meinung nach, sehr spielintelligente Spieler, die natürlich auch eine gewisse Athletik mitbringen und einen Tiefgang. Aber Union hatte ein Problem. Sie haben am Anfang versucht, hoch zu pressen und haben dann gemerkt, Wolfsburg verlagert von Außenverteidiger zum Außenverteidiger so schnell, dass wir nicht unsere beiden Wingbacks gleichzeitig hochschicken können. Rückzug, das macht keinen Sinn. Wir lassen das sein. Haben es dann doch versucht beim 1-0 und haben dann gemerkt, die spielen uns halt in den Halbraum direkt durch. Und dann ist Wolfsburg einfach so gut, dass sie in diesem Dreieck vorne in ein, zwei Kontakten sich ja durchkombinieren. Nach dem Tor haben sie dann gesagt, okay, das lassen wir sein, weil, wie gesagt, das ist uns zu schnell und nochmal, so viel Risiko können wir nicht gehen. Und dann sind sie aber dann auf dieses sehr, und das hat mich wirklich überrascht aus Wolfsburger Sicht, auf das sehr fluide Aufbauspiel gescheitert. Also sie hatten einfach nie einen Zugriff auf Gerhard und Arnold. Arnold war mal zwischen den Innenverteidigern, mal auf der 6, mal auf der linken Halbzehn, mal auf der rechten Halbzehn. Gerhard war mal auf dem rechten Flügel, mal wieder vorne irgendwo rumgeturnt. Und die hatten einfach ein stabiles Gebilde im Aufbauspiel und waren nicht greifbar. Das hat dazu geführt, dass du dann zum Beispiel dann beim zweiten Tor eine Überzahl hattest auf der rechten Seite, dass Gerhard dann mit seinem linken Fuß natürlich diagonal tief schicken kann. Der Rechtsverteidiger von Wolfsburg, dessen Namen habe ich leider nicht. Komedi hat ein hervorragendes Spiel gemacht. Schade, dass er raus musste, leider. Er musste raus. Ich verstehe die Auswechslung. Hat aber ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ist an allen Toren beteiligt, also an den ersten zwei Toren. Ja, und dann hast du einfach ein Gesamtpaket aus technischer Klasse, eine Ballzirkulation, wo Union Berlin dann gezwungen war, relativ früh sich zurückzuziehen, obwohl sie hinten lagen. Das ist, wenn das Spiel so läuft in der ersten Halbzeit als führende Mannschaft, hast du wirklich verdammt viel richtig gemacht. Und ich war, kann ich nicht anders sagen, sehr schwer beeindruckt von Wolfsburg, wie die erste Halbzeit gelaufen ist.
Ja, und dann in der zweiten Hälfte kommt Jan Bürger, gibt sein Bundesliga-Debüt, den kennt Daniel Bauer noch aus der Jugendmannschaft des VfL Wolfsburg, und bis auf eine Szene, wo er echt verbrannt wurde, siehst du es eigentlich nicht so wirklich, dass er noch neu in der Liga ist. Auf der anderen Seite, also ich verstehe, dass deine Begeisterung für Wolfsburg, denn es hat, glaube ich, alles funktioniert, was sich Wolfsburg offensichtlich vorgenommen hat, so deutlich muss man das sagen. Auf der anderen Seite fand ich es aber auch interessant, wie dominant zum Beispiel Union in der Luft war. Also die haben 13 von 20 Kopfballduelle allein in der ersten Hälfte gewonnen und sie hatten 8 Schüsse in der ersten Hälfte. Am Ende, und das ist ja das Groteske, Wolfsburg kommt aus dem Spiel gegen Leverkusen, wo die mit jedem Schuss treffen. Ja, und jetzt gewinnen sie gegen Union und haben am Ende 4-21 Schüsse. Hat ihn da Union nicht vielleicht auch ein bisschen in die Karten gespielt? Weil wenn man sich mal anguckt, was waren das für Abschlüsse, die Union hatte, dann waren das sehr, sehr viele Kopfbälle, und Kopfbälle sind einfach extrem schwer so aufs Tor zu bringen, dass sie auch gefährlich sind.
Ja, das, was ich versucht habe, in der Einleitung zu erklären. Also eigentlich, Daniel Bauer ist mit der Marschroute reingegangen, ja, wir versuchen dagegen zu halten mit unseren Tugenden, hat aber nirgendwo in einem Mannschaftsteil außer einer Abwehr kopfballstarke Spieler. Also er hat sich eigentlich selbst widersprochen mit der Aufstellung. Und Wolfsburg hat immer noch einige Probleme im Pressing. Ich fand es im Pressing ganz wild. Dadurch hatten sie halt nicht öfter den Ball. Sonst wäre es noch dominanter gewesen. Und in den Phasen, wo sie nicht den Ball hatten, mussten sie durch den fehlenden Zugriff im Zehnerraum, hatten sie dann ganz komische Abstände, sehr weite Abstände, dadurch auch Unterzahl gehabt gegen die zwei Sechser von Union. Dadurch mussten sie dann ganz schnell, sehr einfach, dann früh fallen. Und wenn du früh fällst, dann kennen wir alle Union Berlin, dann ist der Trimmel da, dann ist links Köhn da, dann kommen die Flanken, dann kommen die Standards, dann kommen die Einwürfe. Und da hätte es klingeln können. Also Querfeld hat, glaube ich, einen Kopfball an die Latte. Mhm. das ist ein Teil der Wahrheit, die damit reinspielt, dass Wolfsburg, dass bei Wolfsburg nicht alles gut ist. Das wollte ich nicht damit darstellen. Sie hatten nur eine gute Antwort auf das Defensivspiel von Union, die wirklich, das nicht so einfach ist zu knacken. Aber gegen den Ball, wie gesagt, viele Pressing-Probleme und auch, das habe ich auch wahrgenommen, ist ein subjektives Gefühl und nicht greifbar, auch so ein bisschen Energie verloren im Laufe der ersten Halbzeit und auch so ein bisschen in der zweiten Halbzeit, so gegen Ende hin, dass du dachtest, was ist hier los? Wach werden so ein bisschen. Dass du dann in direkten Duellen aber mit, weil du sagtest, Kopfball-Duelle verloren, dass du gegen Union Berlin, die sowieso sehr früh stark ist, dann auch noch mit Wolfsburg eine Mannschaft zutrifft, die auch noch relativ klein ist. Das ist jetzt eher weniger überraschend.
Ja, das stimmt. Aber ich fand schon interessant, dass da auch Daniel Bauer nicht früher geholfen hat. Also hinten raus für die letzte Viertelstunde kam dann noch Wavro in der 91. Minute. Aber das hätte ich mir schon vorher vorstellen können, dass man da noch jemanden reinstellt, weil eben Union wirklich eine Reihe von Chancen hatte. Ich meine, Querfeld hatte diese Lattenschuss und dann direkt danach der Kopf bei den Grabara super dann noch pariert. Das war eine Szene. Es gab diesen Strafstoß, den verschossen wird. Es gab für mich, ehrlich gesagt, noch zwei weitere Strafstöße. Der eine ist eben der, den ich vorhin angesprochen habe, wo ich wirklich nicht verstehen kann, warum das kein Strafstoß ist. Er macht, also okay, will mich, ist einfach jetzt so, ich akzeptiere es. Aber zweite Aktion, muss man Oliver Burke loben, wenn der gegen Bürger fällt bei der einen Szene, wo er in den Strafraum reingeht, wo er sich auf den Beinen hält, dann ist das auch ein klarer Strafstoß. Denn es gibt die Berührung und wenn er da deshalb dann fällt und es ursächlich ist fürs Fallen und dafür hätte er ehrlicherweise nur fallen müssen, dann wäre das noch einer gewesen für Union. Und das ist, glaube ich, auch das, was aus Unioner Sicht dieses Spiel so ätzend macht. Dass du auf der einen Seite defensiv geschlagen wurdest mit Mitteln, die absolut vorhersehbar waren. Also bis auf die Eriksen-Nummer, aber da ist ja vorher auch ein Soki weggerutscht. Also da kam auch wieder so ein bisschen was zusammen. Und das andere, dass du ja trotzdem noch Chancen hattest und dieses Ding hier locker auch 3-3 beenden kannst und dann ist Wolfsburg auch zufrieden, weil sie auch entsprechend viel zugelassen haben. Und das halt in der Situation, wo hinten dran alle gewinnen, Augsburg gewinnt, der HSV gewinnt und du lässt eben den VfL Wolfsburg gewinnen, der ja auch hinter dir liegt. Ich meine, Wolfsburg steht bei 12 Punkten nach 13 Spieltagen. Wir reden hier über die, als ob die sich quasi gut geschlagen hätten. Nee, es ist immer noch viel, viel, viel zu schlecht, was die machen. Aber es halt jetzt liegt halt nicht jetzt an den Spielern, die jetzt in diesem einen Spiel jetzt gespielt haben. Das ist, glaube ich, das, was mich als Unioner wirklich einfach krass nerven würde.
Ja, aber hab ich nicht viel hinzuzufügen.
Nee. Dann belassen wir es dabei auch. Ich weiß, alle Unionerinnen und Unioner sind auch froh, wenn wir nicht länger über dieses Spiel sprechen. Es geht jetzt dann ins Heimspiel gegen RB Leipzig. Nee, Marvin, wolltest du noch was?
Nee, ich bin immer noch verwirrt. Ich meine, es hat da nicht zum Gegentor geführt. Aber wie man auf die Idee kommen kann, zu denken, dass es in Ordnung ist, jemanden so am Trikot zu ziehen, dass er das Trikot übergezogen bekommt. Also keine Ahnung. Ich glaube, das kann er nicht so oft machen, der gute Kuliarakis. Also das war schon einigermaßen Vogelwild. Aber gut, vielleicht gibt es Erklärungsversuche von ihm. Keine Ahnung.
Es ist auch ehrlicherweise ein bisschen lustig, dass das gar nicht gesehen wurde auf dem Spielfeld, sondern dass es dafür quasi einen Eingriff von außen gebraucht hat. Aber
ja, gut. Das wird kein Foul sein. Also ich kann mir nicht vorstellen. Also das hat er bestimmt selber gemacht. Wirklich Wahnsinn. Aber gut. Ist im Endeffekt, muss ich schon sagen, fand Sieg ging auf jeden Fall verdient für Wolfsburg. Aber du hast ja schon recht. Ich meine, wäre es im Endeffekt so gewesen, wäre Union ein bisschen konsequenter gewesen, wäre das Spiel auch offener. Aber das hätte Fahrerkette. Insofern ist es für Wolfsburg auf jeden Fall ein berechtigter Sieg. Und was mich halt echt immer wieder triggert ist, also ich meine, gegen uns hat er ein okayes Spiel gemacht, aber Lovro Meier, das ist schon jemand, der Wolfsburg wirklich super gut zu Gesicht steht. Nicht nur, weil er jetzt ein Tor gemacht hat, aber das ist echt ein wertvoller, toller Spieler. Der wird uns auch nicht schlecht tun.
Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich bin überhaupt nicht mehr auf dem Meier-Hype-Train drauf. Mir wird immer erzählt, wie toll der am Ball ist und ich sehe nur Fehlpässe. Ja. Aber da bin ich, ist natürlich auch selektive Wahrnehmung. Ich weiß schon, dass der auch gute Aktionen jetzt hatte in dem Spiel. Aber wenn ich das vor allem vergleiche dann mit einem Christian Eriksen, der halt die athletischen Fähigkeiten seines Alters hat und trotzdem aber mehr Einfluss letztlich aufs Spiel oder eben Yannick Gerhard, den ich auch für total unterschätzt hatte. Das ist der eigentliche Skandal, dass bei Wolfsburg Yannick Gerhard immer dann spielt, wenn sie scheiße dastehen in der Tabelle, genau. Sorry, wenn ich es mal so offen sage, und dann haben sie sich irgendwie wieder nach oben gespielt und dann sitzt er wieder auf der Bank. Was Wahnsinn. Ist da los? Wirklich.
Ohne Scheiß, aber du hast Eriksen angesprochen, da habe ich mir auch letztens die Frage gestellt, wer scammt eigentlich wen, weil irgendwie ist es tatsächlich so, also was haben die in Wolfsburg gesagt so? Also Eriksen, du bist ein Spieler, du hast bei Top-Vereinen gespielt, ja, auch Manchester United. Jetzt kommst du zum VfL Wolfsburg. Also, aber andererseits, der wird wahrscheinlich sehr, sehr gut verdienen. Also insofern, ja, keine Ahnung. Aber es ist trotzdem bei einem geilen Verein. Eriksen bei einem geilen Verein. Das wäre so schön. Aber gut, es ist uns nicht alles vergönnt hier. Ja, aber das ist natürlich, ihn in der Bundesliga zu sehen. Ich habe es auch gesehen gegen die Eintracht. Da hat er auch ein ganz gutes Spiel gemacht. Das ist schon ein extrem hohes Niveau, gerade für das Alter.
Hm. Das stimmt definitiv. Also, für Union geht es jetzt dann zu Hause gegen Raba, dann zum ersten FC Köln und dann ist Winterpause. Der VfL Wolfsburg wiederum, der ja auf Rang 15 steht, einen Punkt vor Heidenheim auf Rang 16, wird jetzt dann bei Borussia Mönchengladbach antreten und dann zu Hause gegen den SC Freiburg spielen. Und damit haben wir alle 9 Partien hinter uns. Jetzt wollen wir aber noch unsere Spieltags-Awards vergeben. Das heißt, jeder kürt seinen MVP, seinen Unsung Hero und seinen Moment des Spieltags. Natürlich wird es jetzt mehrfach Nennungen geben zu Dingen, die wir in der Sendung gesagt haben, denn also ich will jetzt auch nicht dir deine Picks wegnehmen, Marvin, du hast es ja gerade schon gesagt. Aber Dennis, wenn du magst, dann darfst du mal beginnen. Wer ist denn dein MVP dieses Spieltags?
Ich glaube tatsächlich Patrick Mainka.
Stark.
Ich glaube echt tatsächlich, also der hat wirklich ein sehr starkes Spiel defensiv gemacht, hat einfach 6 von 6 Zweikampfquote ist verrückt.
Warte, ich habe noch mehr Statistiken zu ihm, weil, okay. Also er stand hier auch auf meinem Zettel, aber ich habe hier noch Alternativen. 4 von 5 Tacklings gewonnen, 12 klärende Aktionen, eingeblockten Schuss, 3 Balleroberung, 6 von 6 Duellen am Boden gewonnen und 3 von 5 in der Luft. Absolute Bossleistung.
Genau, und schießt das Tor. Genau.
Ja, Patrick Mainka. Gut, kann ich hier schon mal einen streichen? Wahrscheinlich kann ich jetzt gleich den zweiten streichen. Marvin, wer ist dein MVP?
Der Kollege Diomondé, muss ich wirklich sagen. Wie gesagt, ich hatte ja schon erwähnt, ich hatte ihn davor nicht dauerhaft auf dem Fokus und muss aber sagen, wie dominant er war, auch wie gesagt, schon vor seinen Toren, dann wirklich 3 Buden gemacht. Ich sage euch eins, heute Nacht habe ich schlecht geträumt von einem Mann mit der Maske. Ja, und das war, hing auch maßgeblich einfach wirklich mit ihm zusammen, weil was er da abgeliefert hat, war sensationell. Der wird uns auch vielleicht in der deutschen Nationalmannschaft noch Kopfschmerzen bereiten. Das ist wirklich... Er hat eine super tolle Partie gemacht und ja, mehr kann ich gar nicht sagen. Also wer mit 19 schon so weit ist, das wird auf jeden Fall ein Top-Spieler werden. Ich hab dann mal seine Vita mir mal angeguckt, alles ein bisschen spektakulär, aber für mich einer der absoluten Gewinner dieses Spieltags.
Und du weißt natürlich, wann wir ihn wiedersehen werden, Marvin, wenn alles gut geht, wenn er gesund bleibt bei der WM.
Ja, genau. Ja, ja, gegen Deutschland.
Diomondé und Touré. Der Flügel der Elfenbeinküste.
Schauen wir mal. Das wird spannend. Ich habe richtig Bock. Also die Auslosung ist geil. Also wirklich spannende Gegner.
Yes. So, jetzt bleibt hier tatsächlich noch ein bisschen was übrig für mich auf meinem MVP-Zettel. Da ich aber schon glaube zu wissen, wen du als Unsung Hero nimmst, kann ich eine schon mal runternehmen. Und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, dass wenn ich in einem starken FC Bayern-Team, wenn ich da die Möglichkeit habe, Conny Leimer zu nehmen, dass ich Conny Leimer nehme und deswegen ziehe ich jetzt durch. Und zwar nicht nur, weil er dieses fantastische 1:0 geschossen hat, übrigens mit dem Laufweg, den sie gegen PSG perfektioniert haben. Also sie merken, der Gegner spielt Manndeckung über den ganzen Platz, alles klar, wir ziehen das Zentrum frei und der Außenverteidiger geht rein und dann spielt Urbich oder Neuer, spielt dann den langen Ball, also war genau der PSG-Angriff, aber Conny Leimer spielt so fantastisch beim FC Bayern, kriegt so viel weniger Pausen als so manch anderer beim FC Bayern. Das ist mein MVP. Ich weiß natürlich, dass sie wahrscheinlich auch ohne ihn gewonnen hätten, weil es einfach der FC Bayern ist. Aber ja, muss jetzt einfach mal hier gewürdigt werden. Dennis, wer ist dein Unsung Hero?
Boah, ich bin beim FCA gelandet, da habe ich tatsächlich sogar 3 auf der Liste. Da ich aber KD schon eigentlich besungen habe für sein Pressing und Rieder eigentlich auch für sein Konterspiel, bleibt mir noch der dritte übrig. Das ist Giannoulis von der linke Schiene. Der hat sein Tor natürlich geschossen, hat aber auch gegen Jonas Hofmann defensiv sehr, sehr aktiv verteidigt, sehr frühzeitig verteidigt, hat sehr gut verstanden, wann er die Räume schließen musste, hatte einfach ein sehr gutes Timing für, nur ein Gespür für den Fußball an dem Tag. Hat mir gut gefallen.
Sehr gut. Marvin.
Bei mir, ich habe es eben schon angedeutet, ich mach's kurz, war sie super geiler Torhüter. Er hat wirklich den FC St. Pauli in der Partie gehalten. Und allein die Chancen gegen Elmala und Sebulonsson, also das war wirklich herausragend. War auch in der zweiten Halbzeit ein wichtiger Faktor, damit die Partie offen blieb. Und ja, er ist back, er ist zurück. Es ist tatsächlich immer ein Spieler, auf den man sich eigentlich in St. Pauli verlassen kann. Und ich bin ja sowieso ein kleiner Torhüter-Fokus und freue mich, dass er das so gut gemacht hat. Dementsprechend die Lebensversicherung für den FC St. Pauli.
Aber wirklich. Jetzt habe ich noch ein paar offene hier bei mir auf der Liste, also Honorable Mention unter anderem an Jens Kastrop, aber wir haben ihn vorhin auch schon besprochen, deswegen so richtig anfangen und ich habe ihn, glaube ich, auch schon sehr gelobt in den letzten Sendungen. Ich will tatsächlich einen HSV-Verteidiger rausgreifen, der nicht Vuskovic heißt, denn Jordan, ja Dennis, du bist überrascht, denn Jordan Torunariga hat natürlich auch zwei, drei Aktionen wieder drin gehabt, die so typisch Torunariga sind. Unter anderem bei der Aktion, wo er auf Schmied rausverteidigt und dann von ihm überlaufen wird. Aber ich finde, davon abgesehen, hat er wirklich ein stabiles Spiel gemacht. Und ich finde, dass gerade, weil auch ich ihn hier schon häufiger kritisiert habe, er ist schon auch ein Grund, warum der HSV dieses Spiel gewonnen hat, weil er auch diesen Mut gehabt hat, rauszuverteidigen. Und ja, er wurde einmal erwischt und mir fällt noch eine andere Situation ein, wo er sich nicht schlau verhalten hat. Er rückt manchmal zu früh auf den Flügel raus und dann ist die Schnittstelle wahnsinnig groß zum Innenverteidiger, zu Vuskovic. Aber ich finde, er war schon auch Teil der Antwort auf die Frage, warum hat Werder eigentlich über den Flügel irgendwann so gar nichts mehr nach vorne gebracht. Deswegen Jordan Torunariga, auch wenn ich so leichten Dissens in deiner Mimik erkannt habe, Dennis.
Das lasse ich so stehen.
Okay, die Hörerinnen und Hörer können ja in den Kommentaren, können sie mich ja gerne dafür roasten. Vielleicht ist das auch Überkompensation, weil ich mich einfach gefreut habe, dass er nicht viele Fehler gemacht hat, sondern nur wenige Fehler gemacht hat. Bleiben noch die Momente des Spieltags und dieser Spieltag ist wirklich reich an Momenten. Dennis, was ist es denn bei dir geworden?
Ich habe lange überlegt, ob ich das Handspielthema aufmache bei Engelhardt. Weil ich da, mich da schon ein paar Dinge brennen, aber das hat so einen negativen Touch, ja, und es ist auch gut gegangen und das
naja, negativ. Dass in der Szene die Regel absoluter Quatsch ist, ist völlig klar. Also ja. Ich glaube, da wird niemand gehen, weil die Regel ist bezogen auf diese Szene totaler Quatsch. Genau. Aber es gibt einen Grund, warum es die Regel gibt und das ist halt nicht diese Szene. Und das nervt halt wahnsinnig, ich verstehe das auch, dass da auch Gladbacher sich wahnsinnig drüber aufgeregt haben, aber die Regel ist halt nicht nur für diese eine Szene da, sondern halt noch für ein paar andere.
Ja, ja eben, darum reden wir ja auch über Menschen, die das Spiel leiten und vielleicht auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl für die Situation kriegen. Was passiert, wenn ich dieses Tor gebe? Ich glaube nicht viel und ich glaube nicht, dass viele sich aufregen, wenn man die Mainz-Fans ausklammern. Also ich habe ein Problem mit der Auslegung, mit dem Schwarz-Weiß, das ist nicht so einfach auszulegen, auch wenn ich weiß, dass es immer irgendwo, irgendeine Entscheidung, immer irgendwas gibt, was dagegen sprechen würde, das ist klar.
Aber du weißt, dass der Schiedsrichter nichts auslegen darf aktuell, also ne, wir müssen die Regel dafür verändern.
Er darf nicht seine eigenen Regeln basteln, aber ich habe das Gefühl, wenn Engelhardt gar nicht zu ihm geht, wird das auch gar nicht so kontrolliert, aber das ist, weil Engelhardt hat nach dem Spiel auch gesagt, ja, ich bin zum Schiri vorhin hingegangen, hab ihm direkt gesagt, da war meine Fingerkuppe dran. Und er hätte zu Engelhardt gesagt, ja, pass auf, aber wenn er nicht neben das Tor geht, dann ist das auch nicht so schlimm. Das war seine Aussage beim Sportsender Sky nach dem Spiel, kann man sich gerne anschauen. Genau, und damit habe ich dann Probleme und genau, diese Regel ist halt, du kannst ja nicht nur für diese eine Situation jetzt wieder eine Regel schaffen.
Und ja, dann kommt klar, logisch. Also, genau, aber also Momentchen bisschen, des Spieltags auf jeden Fall Engelhardt beschuldigt sich selbst. Aber du willst ja was anderes nehmen.
Genau, ja, dann habe ich ganz klassisch, sorry Marvin, das nehme ich ja vorweg, das Vuskovic-Tor. Wahnsinn. Was für ein schönes Tor im Derby. Ist das Hammer.
Kein Problem. Weißt du was? Ich nehme es 1-1. Ich bin ein Mann der simplen Dinge und freue mich daran, dass das Tor einfach von Lokonga so geil war. Ja, auch ein geiles Tor und diese Stimmung. Das ist so geil. Es macht mir so viel Spaß, dann diese krasse Stimmung in die Eskalation der Fans zu sehen. Und dann merke ich wieder, geil. Deswegen gucke ich Bundesliga und deswegen liebe ich es auch, dass der HSV in der ersten Liga ist. Und dementsprechend, ich habe das 1-1 genommen und im 2-1. Das zeigt natürlich für uns beide, dass wir alle große Freunde des Fußballs sind und Freundinnen, weil wir richtig Bock haben auf solche Stimmungsderbys. Ja, und dann geht das ganz, ganz eng aus. Aber das hört ja gar nicht auf, ja, und keine Ahnung, wenn das Spiel 300 Minuten gegangen wäre, hätten wir wahrscheinlich 5-6 oder 7-6 gesehen, weil die immer weiter offensiv gespielt haben, haben auch alle Fehler gemacht, aber es war einfach total schön, dementsprechend 2-1 und 1-1 unsere Spieltage.
Und wisst ihr was? Ich nehme das 3-3. Nee, war ein Witz. Nein, das wär jetzt ja albern. Ich muss die Szene nehmen, bei der ich wirklich herzlichst gelacht habe. Und es war, als Kuliarakis Ilic das Trikot über den Kopf gezogen hat. Und wie er danach noch reklamiert und sagt, hä, aber was? Ich habe ihn doch nur komplett bewegungsunfähig gemacht, indem ich ihm das Trikot ausgezogen habe. Also, was zur Hölle? Dieses Reklamieren die ganze Zeit, das ist sowieso, ich meine, ich gucke natürlich auch viel Fußball der Frauen, da ist das viel weniger der Fall, auch wenn es ein bisschen zunimmt in der letzten Zeit. Deswegen fällt es mir vielleicht auch nochmal deutlicher auf. Aber für was die Männer der Bundesliga sich nicht zu doof sind zu reklamieren. Das ist ja der Wahnsinn. Und diese Szene fand ich so unendlich lustig. Ja, deswegen vielleicht, mein Moment des Spieltags.
Er ist Grieche. Vielleicht gibt es im griechisch-römischen Ringerstil irgendeine Sonderregel, die wir noch nicht kennen.
Ja gut, klar. Griechisch-römisch, das war es ja auf eine Art und Weise tatsächlich auch. Also ja, das ist mein Moment des Spieltags. Es war etwas ganz Besonderes, so wie es auch was Besonderes war, diese Sendung hier mit euch aufzunehmen. Ich danke euch sehr, sehr herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Herzlichen Dank an Dennis Güller. Danke, dass du mal wieder mit dabei warst.
Vielen Dank für die Einladung. Es ist mir wirklich immer eine Ehre, hier sein zu dürfen.
Das freut mich. Und herzlichen Dank an Marvin Mendel. Marvin, ich finde das so schön, dass wir auch das mit der Eintracht jetzt mal ausführlich mal wieder besprochen haben. Ich bin total gespannt auf die Kommentare. Das ist ja leider immer so ein Ding bei Eintracht Frankfurt Fans. Bitte seid nicht immer so böse.
Siehst du mal, seid nicht so böse, ihr Lieben. Aber es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Wir haben auf jeden Fall einiges besprochen. Es hat mich auch sehr gefreut, Dennis, dich mal persönlich zu sehen. Also insofern hoffentlich ganz bald wieder, ihr Lieben.
Yes. Erhol dich gut, Marvin, und erholt ihr euch natürlich auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge oder zu anderen Folgen, dann geht sehr gerne auf mitmachen.rasenfunk.de, und ansonsten freue ich mich sehr, wenn ihr diese Sendung hier weiterempfehlt, wenn ihr diesen Feed hier weiterempfehlt, und hört doch bitte auch all die Sendungen, die wir in der letzten Woche alle veröffentlicht haben. Vor allem das Tribünengespräch, glaube ich, könnte interessanter sein, als es der Titel vielleicht vermuten lässt. Also ich habe zumindest in der Vorbereitung einiges gelernt. In diesem Sinne, bleibt oder werdet gesund, bleibt uns gewogen, und dann hören wir uns hoffentlich bald hier wieder im Rasenfunk. Bis dahin habt eine gute Woche und bis bald. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.